Jetzt muss endlich Schluss sein mit dieser Merkel-Diktatur. Wir fordern unbefristete Arbeitsverträge für alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
Ja!
Wir fordern keine weitere Erpressung durch Drittmittelanträge.
Ja!
Und wir wollen den Kaiser zurück. Los, stürmen wir den Reichstag.
Ja, Moment, was?
Was?
If you base medicine on science, you cure people. If you base the design of planes on science, they fly. If you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works, bitches.
Methodisch inkorrekt, Folge 173 vom 1.9.2020, direkt von der Demo der Nichtwissenschaft. Mit mir heute wieder mein Aluhutträger Reinhard Remfort.
Die wollen doch nur, dass wir glauben, dass die denken, dass wir wollen. So.
Da muss ich erstmal drüber nachdenken, ob das vielleicht Sinn gemacht hat. Und ich bin der Verschwörungsmystiker der Wissenschaft, Nikolaus Wörl. Glück auf! Ja, es ist das, was wir, wo wir lange, lange vorgewarnt haben, was natürlich jetzt auch nicht so erstaunlich war, aber man muss aufpassen, dass diese kruden Gedanken nicht allzu sehr Einzug halten ins Gedankengut des Volkes, ne?
Und salonfähig werden. Das ist ja das, was wir auch immer zu Granderwasser und dem ganzen Homöopathie-Scheißen so gesagt haben. Es wird salonfähiger.
Ja. Ja.
Immer radikaler, immer salonfähiger.
Und das ist halt auch irgendwie so, also dieses Konglomerat von Menschen, die da protestieren, ne, auf der Friedensdemo sind. Ne?
Friedensfest.
Es war ein Friedensfest, ach ja, ja. Um sicher zu gehen, ne, falls die Demo abgesagt wurde.
Ja, es ist ein Fest.
Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt mit meinem Anliegen irgendwo stehen würde und ich würde mal so rechts und links gucken, ne, und ich würde da Menschengruppen sehen, mit denen ich mich nicht identifizieren kann, dann würde ich, glaube ich, überdenken, ob das die richtige Plattform ist für meine Botschaft. Also ich finde es ja völlig okay, wenn Leute sagen, sie haben Angst, ne, und wir müssen mal drüber reden, dass Masken oder Kontaktverbot, was es ja nicht gibt, aber wenn das Leute psychisch belastet oder Angst macht, dann finde ich es sehr, sehr wichtig, dass wir als Gesellschaft da mal drüber reden und überlegen, ob man da mal was machen kann. Aber wenn ich dann nach rechts und links gucke und ich sehe, dass ich instrumentalisiert werde von Nazis, boah, dann würde ich, glaube ich, erstmal wieder nach Hause gehen.
Ich glaube, das Schlimme ist bei vielen Leuten, die in diese Verschwörungserzählungen abgeglitten sind mit Russia Today, KenFM und sonst was, die sehen das nicht.
Dass da Nazis neben dir sind?
Ja, die sehen
und
das.
Und dann
nicht.
Sagst du so, ach, was sind das denn für schöne Farben da? Fahnen. Und dann guckst du nochmal nach, wann war denn diese Fahne nochmal populär in Deutschland?
Nee, ich glaube, die haben eine sehr, sehr selektive Wahrnehmung, so im Sinne von, wir haben gesehen bei den Corona-Demos, da sind auch Nazis, die mitlaufen, aber nicht bei dem Teil, wo wir waren. Also wir haben uns da für die, weiß ich nicht, Veranstaltung von Querdenker 711 oder wie auch immer die heißen, angemeldet und da waren keine Nazis, da waren nur friedliche Leute. Die Nazis, das war eine andere Demo am anderen Ende von Berlin. Ich glaube, das ist wirklich so. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr verzerrte Wahrnehmung. Und weiß ich nicht. Das, was du dann so in den Mainstream-Medien siehst, da wird natürlich immer nur auf die Rechten draufgehalten und so und auf die ganzen, auf die ganzen Spinner und so, dass da natürlich die interessanten Bilder eingefangen werden von der Lügenpresse. Um das mal zu entkräften, habe ich mir gestern Morgen allen Ernstes eine halbe Stunde KenFM gegeben.
Oh Gott.
Und zwar Berichterstattung von der Corona-Demo. Und selbst da, wenn man im Hintergrund sich das anguckt, rennen überall Leute mit Reichskriegsflaggen rum. Mhm. Ich glaube, das ist eine verzerrte Wahrnehmung der Menschen.
Dann erklär mir doch mal, wenn du schon so verständnisvoll bist. Also in
Anführungsschluss.
Nein, hätte ich jetzt nicht so verstanden. Also das sollte nur.
Mit Verständnis sollte langsam mal vorbei sein, weil das sind auch Leute, die Angst haben, denen müssen wir zuhören, am Arsch. Also spätestens, wenn Rechtsradikale anfangen, irgendwie auf den Reichstag oder aufs Reichstagsgebäude loszustürmen, dann sollte man da Polizisten hinsetzen, die irgendwie, weiß ich nicht, die es auch mal gewohnt sind, den Leuten aufs Maul zu hauen. Holt einfach die aus Hamburg und erzählt ihnen, das wären Linke. Punkt.
Und ist auch geil, dass die Leute, die den Reichstag stürmen, das machen mit der Idee, dass diese Diktatur und dieser antidemokratische Staat endlich fallen muss. Ne? Und dann stürmen sie undemokratisch ein Regierungsgebäude. Das ist doch richtig. Also da würden in meinem Kopf würde ich diese Sachen gar nicht zusammenbringen. Genauso wie ich nicht verstehen kann, wie diese Leute sagen, der Weltkapitalismus regiert uns und unterdrückt uns und Trump soll uns retten, ausgerechnet der von allen. Und weil das noch nicht absurd genug ist, fordern die Deutschen den Kaiser zurück, weil der ja so unglaublich demokratisch war. Was ist denn da los?
Also die Leute kriegen es nicht mehr zusammen. Also an der Stelle möchte ich nur mal sagen, ne, so viel Witze man darüber machen kann und ich gerade auch gemacht habe, die Polizisten, die da diese Demo beaufsichtigen mussten, tun mir echt leid.
Ja, auf jeden Fall.
Ne, also die tun mir wirklich, wirklich leid. Wobei ich auch es fragwürdig finde, warum stehen die Wasserwerfer bei der Gegendemo? Ne, also, oder warum schützt, also wie kann es passieren, dass bei so einem Aufmarsch, dass es Leuten gelingt, auf die Treppen des Reichstags zu rennen.
Zumal ja die Ansage auch war, wir stürmen den Reichstag. Ne? Also das habe ich doch die letzten Tage immer gelesen.
Die Bild titelte heute übrigens irgendwie die Helden der Demokratie und hat diese drei Polizisten da abgebildet. Da höre ich also, ey, wir sollten mal darüber reden, wie es überhaupt so weit kommen kann, dass so eine Gruppe so groß sich da zusammenschließt und so, also das ist so weit weg von jeglicher Realität, ne? Was die da glauben. Wie du schon sagst, die wollen den Kaiser zurück.
Das ist schon hart. Also vor allem mit der Idee, dass dann alles gerechter und demokratischer wird und freier wird. Bitte? Also das kann doch, also das kriege ich nicht mehr zusammen. Das verstehe ich nicht mehr. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich einfach die Grenzen zwischen Satire und Realität nicht mehr hinkriege. Ne? Also vielleicht ist diese Forderung nach dem Kaiser auch mittlerweile Satire und ich habe nur nicht begriffen, wo die Grenze verläuft im Moment.
Es ist halt hochgradig absurd, was da abläuft. Also da sind die Leute, also das ist halt so ein Schwurbelspektrum von Reichsbürgern, die wirklich so Hand in Hand mit Impfgegnern, mit mit Corona-Leugnern und Esoterikern, das greift da alles ineinander. Und meine Frau hat das auch sehr schön bemerkt, jeder, der ein bisschen irgendwie einen Schwurbel im Kopf hat, findet da einen Anknüpfungspunkt.
Ja, das Spannende ist, glaube ich, dass der gemeinsame Nenner von den Leuten, die da sind, ist, dass sie dagegen sind. Das sind keine konstruktiven Menschen, die irgendwie eine Idee haben, wie Gesellschaft funktionieren soll. Die wissen nur so nicht. Das heißt, die versammeln sich da und sind alle gemeinsam dagegen. Dann finde ich ja auch zum Beispiel, deswegen wäre, also aus verschiedenen Gründen wäre die AfD für mich nicht wählbar, aber ich habe wenig Konstruktives halt bisher von denen gesehen. Sie finden immer nur alles blöd und sagen, Dinge müssen anders laufen. Aber dass man mal irgendwie konstruktiv hört, wie denkt ihr denn Gesellschaft? Wie wollen wir das denn machen? Wo soll denn, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie sollen denn realpolitische Probleme gelöst werden? Da hörst du ja nichts von. Und das finde das wäre auch ein Grund, warum ich auf diese Demo nicht gehen würde, weil ich nicht begreife, wofür die Leute sind.
Dass die AfD keine konstruktiven Vorschläge für Probleme unserer heutigen Zeit macht, wie Klimawandel oder Ähnliches oder Energiewende oder was weiß ich nicht was, liegt daran, dass die dort keine Probleme sehen.
Ja, also, der Status quo, der ist das Problem. Also, die Regierung muss weg, das ist alles schrecklich. Ja.
Genau, also dass die sehen kein Problem bei der Kohleverstromung, weil es ja auch keinen menschengemachten Klimawandel gibt. Und wenn es den nicht gibt, dann musst du dich auch nicht um alternative Energien kümmern. Ne? Also die machen keine Lösungsvorschläge, weil es aus deren Sicht ja keine Probleme gibt. Also zumindest in der Hinsicht gibt es keine Probleme. Abgesehen davon, dass uns halt die Ausländer die Arbeit wegnehmen. Ne? Und wir alle ausgetauscht werden und in den Tunneln unter Europa Kinder gemolken werden, um irgendwelche Medikamente daraus zu machen für die Finanzelite.
QAnon als Verschwörungstheorie ist wirklich ich weiß nicht, so ein bisschen so was wie der Endgegner. Wie wird das genannt? Die Zelt-Verschwörung, weil da halt alles reinfällt, ne? Also bisher hast du halt so Verschwörungstheorien gehabt, der eine hat an Chemtrails geglaubt, der andere hat an Chipping durch Impfen geglaubt, der andere hat, keine Ahnung, ne? Und bei dieser QAnon-Geschichte, da wirfst du einfach alles rein, ne? Unter diesem Zelt kann jeder seinen Verschwörungsmythos finden, weil einfach alles reinpasst. Das sind halt die großen Kapitalisten, die uns unterdrücken. Und da findet halt jeder sein Zuhause. Und das finde ich halt irgendwie ein bisschen gruselig, weil diese Verschwörungstheorie einfach jeden aufnimmt.
Und die sind ja auch super weit verbreitet, ne? Also ich dachte am Anfang so, QAnon wäre so ein amerikanisches Phänomen, ne? Also da muss sich irgendwie der amerikanische Wahlkampf mit rumschlagen oder so. Aber nein, die sind auch komplett hier angekommen. Mhm. Wenn man sich mal Bilder von den Demos am Wochenende in Berlin anguckt, da sind jede Menge Leute mit so QAnon-T-Shirts, Flaggen und sonst was dabei. Und du denkst dir nur so, was ist bei euch im Gehirn kaputt?
Ja, ich hatte ja mal schon vor ein paar Wochen und Monaten hatte ich ja mal erzählt, dass ich im Moment so eine Leidenschaft habe, einem YouTube-Kanal zu folgen. Das ist auch so ein QAnon-Gedöns. Und da kannst du dir vorstellen, was da gerade los ist, ne? Also vor einem halben Jahr, als ich da angefangen habe, da zu gucken, da war der noch relativ klein und unbedeutend und hatte jetzt auch nicht viel, auf das er verweisen konnte. Er hatte halt immer nur irgendwas versprochen von Militärfahrzeugen, die gemeldet wurden aus sicherer Quelle, dass die gerade irgendwo durch Frankfurt rollen oder so. Aber da war nichts zu sehen. Und jetzt kann er natürlich schon erzählen, dass in Berlin Leute auf die Straße gehen, ne? und Merkel zu Fall bringen wollen. Das befeuert sich dann natürlich auch so ein bisschen selber.
Ist das der YouTube-Kanal mit so einem weißen Kaninchen drin?
Nee.
In dem Symbol?
Weißen Kaninchen habe ich noch nicht gesehen. Aber
nee, ich will den Namen nicht nennen, weil
Ich meine auch nicht. Das einfach, der ist auch ein ganz kleiner eigentlich. Wobei ich dann überrascht war, der hat dann irgendwie in letzter Zeit dann mal erzählt, dass er öffentliche Vorträge hält. So. Also das gibt dann schon so die Fanbase und die wollen sich dann auch treffen und vernetzen. Ich verstehe halt nicht, warum die dem dann nicht übel nehmen, dass dann halt auch so komische Geschichten erzählt werden. Also auch jetzt für diese Demo, da hieß es doch irgendwie, da wären 12 Millionen unterwegs oder so, oder?
Ja, ja, oder 4 Millionen erwartet und so, und es waren irgendwie 30.000 oder so, ne?
Genau, ja. Also irgendwelche Busunternehmen, die dann versichert hätten, sie hätten schon 4 Millionen Tickets verkauft für die Busse und so. Und wo du dann denkst, okay, wenn die dann nicht kommen, also wo könnt ihr denn noch Vertrauen in eure Quellen haben? So, nix von dem, was da seit Jahren versprochen wird, so, ist ja irgendwie belegbar. Dann werden ständig irgendwelche Fotos gezeigt von einer Love Parade, um einfach mal zu zeigen, wie ein paar Millionen Leute auf der Straße in Berlin aussehen. Und dann wird bewiesen, Moment mal, da sieht man ja sogar noch die Umzugswagen von einer Love Parade. Oder ich würde doch dann meinen Leuten, die mir das erzählen, nicht mehr glauben, verdammt. Aber das, wie du schon gesagt hast, man guckt dann nicht mehr rechts und links. Ne? Das ist das Problem.
Nee, man gleitet da komplett ab. Also wenn du an dem Punkt bist, dass du, egal was dir an Fakten vorgelegt wird, das riegelst du halt ab mit, ja, das sind ja die Mainstream-Medien. Mm. Die wollen ja, dass wir das glauben und so, ne? Da bist du drin. Und also wenn ich mir die Bilder, und das kann man mal machen, also wenn man sich mal die Bilder der Corona-Demos anguckt, egal wovon, also ne, wenn einem einer vorwirft, irgendwie Tagesschau oder so, die zeigen ja nur die Bescheuerten, dann guckt meinetwegen die Berichterstattung von KenFM oder so. Da sieht man die gleichen Bescheuerten, die irgendwie große Kuhs auf ihren T-Shirts haben und so. Und du denkst nur, was ist mit euch nicht? Also ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, wie man so sehr abgleiten kann. Also so ein bisschen Verschwörungserzählungen, ne? Fand ja jeder als Jugendlicher auch mal toll, ne? So, waren die Amis wirklich auf dem Mond, ne? Gab es früher schon Außerirdische
UFOs,
oder so,
genau,
ne?
Pyramiden,
ja, genau,
und UFOs.
Sowas, ne? Das, das hat sich jeder mal angeguckt, das findet jeder mal spannend und so, ja, ne? Irgendwann im Laufe seines Lebens. Und vielleicht bleibt der eine oder andere auch ein bisschen darauf hängen, ne? Aber die Scheiße jetzt, das ist ja sowas von entschuldige meine Sprache, so das Gehirn zerfickt. Also mal ganz ehrlich, da geht doch nichts mehr. Also das ist doch komplett vorbei.
Zumal es dann halt auch gefährlich wird, ne? Also wenn du zu Hause an deine UFOs glaubst, die Pyramiden gebaut haben, dann ist das dein Ding, ne? Dadurch gefährdest du ja niemanden. Aber die Leute, die da ohne Masken in Berlin rumrennen, die gefährden sich, andere und laufen ja auch in ihrem normalen Leben ohne Masken rum und halten Corona für ausgedacht. Und da wird es dann halt wirklich irgendwann, ist die Frage, wann er da eingreifen muss, ne? Abgesehen davon, das natürlich Aufruf zum Sturm des Reichstags, glaube ich, juristisch auch eine grenzwertige Tat ist, könnte ich mir vorstellen.
Ja, und dass die rechten Extremisten das halt ausnutzen bis zum Anschlag und die Leute halt dahin abgleiten auch, ne? Also von, ich sag mal so, das mag jetzt ein bisschen weit hergeholt sein, aber von, ich lasse meine Kinder nicht impfen, weil das tötet meine Kinder, in dem Umfeld hin zu, wir landen irgendwie in der rechten Ecke, die Schritte sind nicht so weit.
Ganz spannendes Thema, also wie Verschwörungsmystiker und rechte Szene zusammenhängen, ne? Das ist ganz, ganz spannend. Da müssen wir demnächst auch nochmal in Ruhe darüber sprechen. Also das ist, also überhaupt, glaube ich, ist das hochinteressant. Also wir müssen wirklich überlegen, wie wir als Gesellschaft damit umgehen. Wir wollen ja nicht noch mehr Leute verlieren. Also ist ja erstmal ist das peinlich, wenn die restliche Welt sieht, wie da so Bekloppte auf dem Reichstagsgelände rumstehen und demonstrieren. Aber auch jetzt für die Gesellschaft ist ja problematisch. Also wenn du schon so viele da stehen hast, du willst ja nicht, dass sich das weiter ausbreitet. Das ist schon spannend, also wie da Leute, welche Dynamiken sich da entwickeln, wie die überhaupt so weit abrutschen. Warum
das ist eine Frage, was man dagegen tun kann. Ne? Also wie soll man etwas dagegen tun?
Wissenschaftskommunikation, anders geht es nicht. Nein, ja. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Natürlich noch viel früher. Ne? Also du musst natürlich, nee, aber ich glaube, wir stehen hier wirklich einem Problem gegenüber. Ne? Du hast dieses Internet, und zwar natürlich ist das jetzt keine neue Erkenntnis, die haben wir schon ein paar Jahre. Und da kann halt jeder seine Theorien, seine Ideen, seine Vorstellungen reinbrüllen. Und bisher warst du immer der eine Bekloppte im Dorf, den keiner ernst genommen hat. Aber dieser eine Bekloppte findet jetzt halt Hunderte oder Tausende in anderen Dörfern und die rotten sich zusammen und werden eine Bewegung. Und da müssen wir irgendwie wirklich zusehen, wie wir als Gesellschaft dann mit Fakten oder eben nicht Fakten umgehen im Netz. Also wie wir aufklären, natürlich auch Firmen in die Verantwortung nehmen, die sich ja zum Teil selber jetzt auch schon in die Verantwortung nehmen, wenn YouTube, da haben wir ja auch drüber gesprochen, den Algorithmus so ändert, dass eben nicht jeder Bekloppte gleich nach dem Flat-Earth-Video noch den nächsten Schwurbel vorgesetzt kriegt, weil sie festgestellt haben, super, dann bleiben die noch länger hängen und gucken noch mehr Videos. Ich meine, unsere Systeme sind ja im Moment sogar danach ausgelegt, sozusagen, dass die Echokammern immer lauter brüllen. Und
ja klar, weil du Werbung verkaufen willst. Ne?
Genau, du willst aufmerksam, du willst Klicks. Und da muss man vielleicht diesen Kreis muss man, glaube ich, irgendwie mal durchbrechen und sagen, also da gibt es Grenzen für. Aber klar, also trotzdem schwierig. Ne? Auch ja ganz, ganz spannend, diese Telegram-Gruppen oder ich weiß nicht, Telegram-Gruppen beispielsweise, wo die Leute dann untereinander in einem relativ geschlossenen Raum dann miteinander kommunizieren. Also fast ein bisschen geschlossener Raum, aber du kannst natürlich Mitglied werden und dann sind Tausende in so Telegram-Gruppen und werden damit diesen Pseudo-Informationen versorgt. Das ist ganz spannend, wie sich da dann so.
Aber da ist ja auch nicht das Medium das Problem, sondern eher das, was daraus gemacht wird. Ne? Ich meine, das hätte vorher genauso gut passieren können. Das hättest du in jeder IRC-Chatgruppe haben können. So ein Scheiß. Mhm. Das ist jetzt nur, dass die Leute es jederzeit in der Tasche haben. und es eine breitere Masse
wahrscheinlich noch benutzt. Verfügbarer. Ne? Ich glaube, so einer Telegram-Gruppe beizutreten ist nochmal was anderes, als wenn du in den Tiefen, also in Anführungsstrichen, in den Tiefen des Internets irgendeiner Gruppe beitreten musst. Also ich habe dieses Gefühl dadurch, dass das auf deinem Mobilfunkgerät ist und du musst nur irgendwo so einer Gruppe beitreten in einer Anwendung, die du eh schon am Telefon hast, weil du dich mit deinen Nachbarn und deinen Freunden darüber unterhältst. Ich glaube, das ist nochmal ein Riesensprung für die Gruppen, die eh schon Schwierigkeiten haben, Informationen einzuordnen zu beurteilen.
Ja, ich wollte nochmal betonen, es wird da, also man kann und muss dafür keine technische Lösung finden, sondern eine gesellschaftliche. Also eine über die Bildung, über Aufklärung, über Medienkompetenz für Kinder in Schulen, irgendwie sowas, weil die Technik ist ja nicht schuld an der ganzen Scheiße.
Nee, die ist
also
nicht schuld.
Und da gibt es ja auch keine Möglichkeit, dass in irgendeiner Form, du willst ja jetzt nicht anfangen, irgendwelche Sachen zu zensieren oder so.
Nee, das finde ich natürlich schwierig, Zensur.
Ja, genau, das ist halt auch Quatsch. Ne? Also man muss irgendwie den Leuten, das ist so traurig, man muss an den gesunden Menschenverstand appellieren.
Ja, das ist dummerweise da zu spät, ne? Also du darfst die Leute gar nicht erst verlieren. Also in dem Moment, wo die in einem Bus oder in einem Zug nach Berlin sitzen, ist das Ding gegessen. Die holst
du
nicht zurück.
Vorbei. Da musst du nicht mehr argumentieren an dem Punkt.
Die dürfen da gar nicht erst hinfahren. Also man muss da vorher, tja, keine Ahnung.
Ja.
Tja, gut.
Okay, damit war diese Sendung ist vorbei, weil wir alle deprimiert sind. Hat alles keinen Sinn.
Genau. Ja. Haben wir denn, lieber Padawan, Unterstützerinnen und Unterstützer, die noch an das Gute und an die Wissenschaft glauben?
Wir haben Unterstützer. Und zwar, ein Leben ohne euren Podcast wäre möglich, aber sinnlos, von Stefan.
Wie richtig.
Ja. Dann Rums, da geht die Folge los, mit Getöse schrecklich groß, Introspiel und China-Spaß, Partytricks im Wasserglas, Feuerwerk und Kältekraft, alles, und da hört es, glaube ich, auf. Da passte nicht mehr in den
Betreff. So viel kann in den Betreff.
Ja, so viel passt in einen Betreff, hat mich auch gewundert. Nicht geschimpft, ist gelobt genug.
Sehr
ihr
gut,
habt's verdient,
das finde ich
Jens.
Gut.
Ja, Semesterbeitrag zur MIM-Korrekt-Universität, wo Physik Spaß macht, von Annette. Und besser als das Geld an Elsevier, von Ingrid.
Und dann wären wir jetzt reich.
Ja. Vielen Dank euch allen und allen anderen, die jetzt nicht explizit erwähnt wurden.
Genau, vielen, vielen Dank. Das hilft, sowohl die finanzielle Unterstützung, der Herr Remford renoviert ja gerade großflächig, das kann ins Geld
auch
gehen.
Also die Bilder, die ich von dir gesehen habe, fand ich schlimmer als die aus meiner Wohnung.
Ja, das hilft dann, wenn man eigentlich auf einer Baustelle sitzt, hilft das natürlich, wenn ihr uns unterstützt, auch finanziell, aber wir freuen uns natürlich in solchen Zeiten auch, wenn ihr uns irgendwo empfehlt und Leute zu uns kommen. Und der Wissenschaft lauschen.
An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal für die Bewertung des Sendeturms bedanken.
Das ist ein bisschen außer Kontrolle geraten.
Ein bisschen, kann man so sagen, ja. Es sind, glaube ich, mittlerweile über 600.
Ja, ich meinte gestern irgendwo gehört zu haben, dass 666 Leute das Ding schon bewertet haben. Auch mittlerweile mit Fotos und so, ne? Und,
ja, genau, wo so unser Logo oder das von Alliteration am Arsch mit reingebastelt wurde. Und der hat jetzt aktuell eine 5,0. Die sehen, das Geile ist, meine Chefin kommt morgen auf dem Weg von der Uni nach Hause, weil die mir noch was vorbeibringt, hier kurz vorbei, und meinte so, dann sehe ich mal die neue Sehenswürdigkeit in Ludwigshafen.
Ob so Leute, die so in Edichheim sind oder so, ob die dann so mal gucken, ja, was gibt's denn hier, was kann man sich denn angucken? Und dann sehen die, 5,0 in so eine 600 Bewertung, da gehen wir mal vorbei. Ob du jetzt so in Zukunft immer so Touristengruppen siehst, die
nee,
so
ich grüße dann so aus dem Fenster. Ich fand's witzig.
Ey, irgendwann ruft der Bürgermeister an und du darfst dich ins goldene Buch von Edichheim eintragen.
Das wäre ja Ludwigshafen.
Also okay, es gibt es keine goldene Bücher für einzelne Stadtteile? Vielleicht
nicht,
so
ich glaube nicht.
Silber- bis Bronzebücher vielleicht.
Aber wenn, dann würde ich das in das von Edichheim reinwollen, weil das ist das beste Stadtwappen der Stadt.
Das stimmt, ja. Hast du ja letztes Mal schon erzählt.
Genau,
das ist natürlich cool. Ja.
Wie lief es denn bei dir sonst so? Also unser Umzug, also wir sind ja jetzt tatsächlich umgezogen in der letzten Woche mit einem Umzugsunternehmen, das ich sehr empfehlen kann, aus Mannheim, die Muskelmänner. Die heißen wirklich so, dieses Umzugsunternehmen, Umzugsunternehmen Muskelmann. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Umzug nicht auf dem Rücken meiner Freunde ausgetragen habe, sondern tatsächlich mit einem Umzugsunternehmen, die für uns Kisten geschleppt haben. Und es war mir unangenehm.
Ach, aber wenn wir für dich geschleppt haben, war dir nicht unangenehm, oder was?
Nein, da habe ich ja auch mal, also da habe ich ja auch geschleppt, wenn jemand umgezogen ist.
Ach so, weil du nichts getan hast. Ach so, okay.
Ja, genau. Nee, und ich habe ja meinen Freunden auch immer bei Umzügen geholfen. Das war ja so ein Geben und Nehmen. Und jetzt war es irgendwie, okay, man bezahlt jemanden dafür, das ist deren Job dann an der Stelle, ne? Aber es ist trotzdem komisch, wenn du irgendwie da so stehst und da kommen, also bei uns waren jetzt 5 Leute da, kommen halt so rein und du sagst nur, das geht mit, das nicht und so. Also, und die fangen an zu schleppen. Vor allem mussten die ja hier zum Beispiel in die 4. Etage ohne Aufzug. Das ist ja eher unschön. Und ich war schon im Arsch, wenn ich eine Kiste hochgetragen habe. Die haben dann so 2 oder 3 Kisten auf einmal genommen und die hochgetragen.
Ja, aber dann siehst du ja auch, dass es eigentlich das Beste ist, was du machen kannst, nicht im Weg zu stehen, oder? Wenn die so sind und so schnell sind, dann musst du ja gar kein schlechtes Gewissen mehr haben. Dann weißt du halt, alles, was ich mache, behindert die nur in ihrem Tun.
Also ich fand's krass. Es war am Ende für mich auch jeden Euro wert, weil ich hätte das nicht schleppen können oder zumindest auch nicht in der Zeit geschafft und auch nicht wollen. War schon sehr, sehr nett. Also ich hätte auch, glaube ich, nicht genug Leute hier in der Gegend zusammenbekommen, um das in annehmbarer Zeit irgendwie zu machen. Also so ein Umzug ist ja schon hart, ne? Und irgendwann, also man macht das so lange mit seinen Freunden, bis man irgendwann keine Freunde mehr hat.
Naja, aber wenn ich sehe, dass der Sendeturm jetzt 666 Bewertungen hat, ja, dann glaube ich, hättest du auch sagen können, 100 Leute kommen zur alten Wohnung, 100 kommen mit irgendeinem Gefährt und 100 kommen zum neuen Sendeturm. Nein, will man natürlich auch nicht, klar.
Nee, will man auch nicht, genau. Nein, also das, ich wollte nur mal davon berichten, das war das erste Mal in meinem Leben, dass wir mit einem Umzugsunternehmen umgezogen sind. Das war zwar nicht günstig, aber am Ende würde ich sagen, es lohnt sich. Mhm. Und es ist unangenehm, also mir war es unangenehm, Leuten beim Schleppen zuzugucken und selber nichts zu tun. Also so andere arbeiten lassen und selber nicht zu arbeiten, finde ich irgendwie, fühlt sich komisch an.
Ja, das kann ich auch nicht gut.
Ja. Aber ansonsten war es, wie gesagt, nett. Ich meine, man hat ja gesehen, ich habe ja 2 Linken, ich habe das ja in unserem letzten Livestream schon erzählt, ich habe es ja geschafft, mir beim Müll runterbringen das Bein aufzuschlitzen.
Deswegen waren die Muskelmänner auch froh, wenn du dann dich nicht allzu sehr eingemischt hast. Ja.
Also, ich habe die Schmerzen quasi vor dem Umzug gelitten. So.
Ja, bei uns geht's langsam vorwärts, aber wir machen ja so eine Sanierung der Infrastruktur, ne? Also Wasser und Strom vor allem. Das heißt, ist erstmal viel Dreck. Deswegen sieht's so schlimm aus, weil du gesagt hast, es sieht schlimm aus. Ja, ich hatte dir Bilder geschickt. Wir haben halt ein paar Wände eigentlich
noch
nicht.
So Wand aufgestemmt, ne?
Genau, Wände sind raus. Also der Dachboden war auch so ein bisschen komisch, waren so komische Wände drin, weil der vorher gewohnt hatte, der hatte halt da. Die Oma hat da drin gewohnt und da war mein Arbeitszimmer drin und das wollten wir jetzt ein bisschen größer mal machen und diese kleinen Winkelwände raus sozusagen und deswegen haben wir die jetzt mal rausgemacht. Deswegen sieht es schlimm aus im Moment, ja, sehr schlimm, aber ja, es wird auch noch lange dauern, also wir machen da jetzt nicht so Stress, das ist nicht in einer Woche oder zwei fertig, das ist uns klar, also da müssen ein paar Gewerke ineinander greifen und das dauert dann halt.
Ja. Bei uns ist auch noch ein bisschen Baustelle. Wir haben 2 Zimmer, die im Grunde fertig sind und in dem anderen Zimmer, das nicht fertig ist, stehen all unsere Möbel und Kartons. Also wir werden hier auch noch viel durch die Gegend räumen und zwischendurch hier und da mal was streichen. Das wird sich auch noch lang ziehen.
Aber ist ja schon mal
wir
schön.
Haben, ja, also schön, wenn es vorwärts geht. Ich habe jetzt auch einen Termin machen können beim Bürgeramt, um mich dann auch mal umzumelden. Weil hier in Ludwigshafen muss man sich Termine machen dafür. Ich weiß nicht, ob es, ich denke mal, es ist Corona geschuldet, dass man irgendwie so der nächste Termin, den man bekommt, der ist irgendwie so in 2, 3 Wochen. Das ist so ein bisschen in Berlin, habe ich gehört, ist das auch so, wenn man ein Fahrzeug zulassen will. Wir haben allerdings letztens schon Post von der Stadt Ludwigshafen bekommen zu unserer Immobilie, wo wir ankreuzen durften auf verschiedenen Seiten, was für eine Ausstattung denn unsere Immobilie hat.
Oh, das habe ich, das haben wir neulich auch mal gekriegt.
Echt?
Habe ich aber nicht abgeschickt, weil ich das irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, was habe ich davon?
Also es gibt eine Auskunft, also wir wurden noch belehrt auf dem ersten Blatt von irgendwie einem vierseitigen Brief, dass es eine Auskunftspflicht gibt.
Oh, nee, das stand bei uns glaube ich nicht. Das war glaube ich sehr freiwillig, was uns da geschrieben. Vielleicht war da doch was völlig anderes.
Nee, bei uns war es kein du darfst, sondern ein du musst. Und das ist sehr witzig, weil du dann so Sachen ankreuzen musst, ne? Irgendwie zum Thema, weiß ich nicht, Dämmung. Wie ist denn ihre Wohnung oder ihr Haus gedämmt? Was für ein Dach haben sie? Und da stehen dann so vollkommen abstruse Sachen drauf, ne? Beispiel, Dach, ne? Gibt es die Auswahl Dachpappe, Faser-Zementplatten, Wellplatten? Oder einfache Betondachsteine oder Tondachziegel, Bitumenschindeln oder Faserzementschindeln, beschichtete Betondachsteine oder Tondachziegelfolienabdichtung oder glasierte Tondachziegel, Flachdachausbildung, teilweise als Dachterrasse, Konstruktion in Brettschichtholz, schweres Massivholz, besondere Dachform, zum Beispiel Mansardenwalmdach. Oder hochwertige Eindeckung, zum Beispiel aus Schiefer oder Kupfer. Dachbegrünung, befahrbares Flachdach aufwendig. Wir haben da einen großen Strich durchgezogen und hingeschrieben, Wasserturm. Es ist halt so bescheuert, ne? Also, weil das
wahrscheinlich
ist
haben
so,
das bisher alle so gemacht. Die haben immer durchgestrichen und das hingeschrieben, was sie haben, weil sie es nicht einordnen konnten. Deswegen ist diese Liste immer länger geworden. Jetzt beim nächsten Druck dieses Zettels steht auf Wasserturm als Option.
Ja, also es geht halt viel um Dämmung. Also was für eine Energieklasse, bla 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 und so weiter. Aber das ist so. Also die Sachen, die man da auswählen kann, dieser Fragebogen ist, ich glaube, 3 oder 4 Seiten lang und so hochspezifisch und bescheuert, dass wenn du nicht irgendwie zufällig gerade Bauingenieur bist, der das Ding gebaut hat, du eh nichts davon beantworten kannst. Das ist total, also das ist Bürokratie in Reinform.
Oh, krass, okay.
Ja, naja, wollte ich mal erwähnt haben, dass es sowas gibt. Hätte ich vorher auch nicht mit gerechnet.
Ja, da ganz kurz notiert. Du bist fertig mit
Ja, ich bin fertig mit sich darüber aufregen. Mal gucken, wie es beim Ummelden wird.
Ich hatte das im Livestream schon gesagt, aber das muss man hier nochmal erwähnen. Die Liste mit den Songs, die wir in unserem Dings gespielt haben, in unserem Podcast, die von Sastical zusammengestellt wurde, die gibt es jetzt auch unter einer eigenen URL, nämlich unter Melodisch Inkorrekt. das hat der liebe Niesberger Wechselberg für uns aufgesetzt. Ungefragt, aber nicht ungeliebt, muss ich sagen. Da haben wir uns sehr gefreut. Also da hätten wir auch selber drauf kommen können.
Ich muss gerade mal gucken, ob es immo-inkorrekt.de schon gibt.
Hör auf, ey. Das Inkorrekt-Universum wird größer und größer.
Ich hätte nur noch eine kleine Sache, weil uns jemand geschrieben hatte per Mail, oder ich glaube, der hat sogar nur mich angeschrieben, aber eine Frage an uns beide gerichtet, und zwar der Robert. Etwas, worüber er sich wünscht, dass wir mal darüber reden. Wir könnten darüber jetzt reden oder demnächst mal im Livestream oder so. Und zwar ist er gerade dabei, seit langer Zeit seine Dissertation zu schreiben und hat ein Problem mit Motivation und Prokrastination. Und zwar hat er gefragt, was uns geholfen hat, unsere Dissertation fertigzustellen.
Okay.
Das also, was hat geholfen, das irgendwann fertig zu machen, wirklich?
Bei mir war das wirklich eine schwierige Zeit, weil wir da, ich hatte im Prinzip alle Daten fertig, ne? Ich musste nur noch schreiben, wie so häufig, das haben glaube ich ganz viele Leute auch schon mal gehört, dann hatte ich aber halt schon dieses Angebot der Firma, wo ich anfangen wollte, den Firmenbesitzer hatte ich auf einer Konferenz kennengelernt und dann über Monate und Jahre dann etwas besser während meiner Dissertation kennengelernt und er hatte dann irgendwann mal zu mir gesagt, wir haben ein Projekt, da brauchen wir dich, du musst kommen, und dann war das auch wirklich ein Projekt, was spannend war, das heißt, ich habe dazu gesagt. Ich hatte die Daten für die Diss irgendwie nach 3,5 Jahren zusammen und wollte eigentlich nur noch zusammenschreiben. Und dann hat sich das ewig noch gezogen. Ich müsste jetzt nachgucken, wie lange, ne? Aber bestimmt noch mal ein Jahr locker, vielleicht sogar 2 Jahre, weil ich neben dieser Firma halt abends am Wochenende an der Diss gearbeitet habe dann, ne? Die geschrieben habe. Das war halt unglaublich hart. Und dann haben wir noch ein Kind gekriegt dabei, für das wollte auch da sein. Wir haben ein Haus gekauft, da war dann auch Dinge zu tun. Also, das war wirklich schlimm. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe und wie ich mich dazu motiviert habe. Es war für mich nur noch, wenn ich zurückgucke, war das einfach nur eine lange, lange Zeit, wo ich immer diese Diss im Hinterkopf hatte und es ist nicht vorwärts gegangen. Ich weiß nicht, ich wollte das irgendwie nur noch fertig haben, glaube ich. Ich weiß nicht, ich kann dir nicht sagen, was mich motiviert hat. Ich war, glaube ich, immer schon intrinsisch motiviert, das fertig zu machen. Deswegen habe ich es dann schon geschafft, am Wochenende daran zu schreiben. Aber das war mit viel Schmerz, weil das halt immer die potenziell freien Tage waren die, wo ich mich dann hingesetzt habe und geschrieben habe.
Ja, das, also mir ging das ähnlich. Ich habe jetzt kein Haus gekauft und ein Kind gezeugt und so weiter, aber ich hab ja in der Zeit auch, also während der Diss irgendwie noch das Buch geschrieben, habe irgendwie allen möglichen anderen Scheiß noch gemacht. Meine Eltern waren in der Zeit ja, also sind in der Zeit ja sehr krank geworden und in der Zeit leider auch beide verstorben und so. Also auch eine richtig, richtig beschissene und schlimme Zeit eigentlich. Was mir, also wenn ich drüber nachdenke, was mir am Ende, was ich jemandem als Tipp geben würde, der irgendwie es nicht hinkriegt, fertig zu schreiben oder so, ist, sich an einer Stelle tatsächlich wirklich dazu zwingen und anzufangen, egal womit, einfach nur anfangen mit irgendwas. Das war beim Buch bei mir genauso. Einfach hinsetzen und irgendwas schreiben. Und wenn es eine Seite ist, die man nachher in den Papierkorb wirft, aber man hat eine Seite mehr nach dem Abend. Ja, also anfangen und in kleinen Schritten irgendwie was tun. Das
ja, kleine Schritte sind da auch, glaube ich, auch ein guter Tipp. Ne? Also du nimmst ja halt für den nächsten Tag vor oder für die nächste Woche kleine Häppchen vor, wo du sagst, okay, ich schreibe jetzt, ich mache nur dieses Diagramm. Ich schreibe nur diese eine halbe Seite, die schreibe ich. Weil meistens ist die Energiebarriere, die scheinbar da ist anzufangen oder die real da ist anzufangen, die ist größer als das, was dahinter liegt. So, wenn er erstmal, das ist wie bei einem Wie heißt das bei dem Rollwiderstand und dieser
also Haftreibung und Gleitreibung.
Genau, sehr gut, danke dir. Am Anfang musst du halt stark ziehen, damit es erstmal losgeht. Aber wenn du dann erstmal rollst oder wenn du dann erstmal gleitest, dann geht's eigentlich. Also von daher ist genau das, was du sagst, ne? Diese kleinen Häppchen, die man sich vornimmt und dann wenigstens mal anfängt und sagt nur 5 Minuten. Und danach kannst du aufstehen. Das hilft meistens sehr. Ja.
Und vor allem egal was, also es ist egal, welchen Teil von der Dissertation. Mhm. Und wenn es nur, also es sollte jetzt nicht sowas sein wie, ich ordne mal meine Quellen, die ich mir noch durchlesen möchte, weil das ist halt Shit, also das bringt dir nichts, sondern es sollte eine Kleinigkeit sein, die auch nachher irgendwie, also ich habe gerade noch gesagt, auch wenn du die Seite danach wegwirfst, aber es sollte nach Möglichkeit irgendetwas sein, was du nachher auch brauchst oder was du nachher verwenden willst. So wie du gerade gesagt hast, ein Diagramm. Mach nur ein Diagramm. Mach irgendwie eine Zeichnung vom Versuchsaufbau oder so. Oder für irgendwie, wenn du am Anfang so Grundlagen schreibst, fass irgendwie den ersten Abschnitt von irgendeinem Standardwerk zusammen, wo du halt sagst, das brauchst du als Hinleitung für deine Arbeit, um die einzuordnen oder so. Ne? Zitier das ordentlich, sag, hier ist aus dem und dem Werk und die ersten 5 Seiten hast du halt in einer halben Seite zusammengefasst, wo du einmal irgendwie die aktuelle Literatur zusammenfasst oder so. Also irgendwas, was Kleines, was man irgendwie in einer Stunde oder so hinbekommen kann. Und wie gesagt, anfangen. Also irgendwas tun wäre mein Tipp, was mir am meisten geholfen hat, das dann noch fertig zu machen. Ich weiß noch, dass ich mir eine Zeit lang große Pläne gemacht habe. So, ich mache das und dann das. Und dann schaffst du irgendwie die erste Hürde nicht und die zweite. Und dann bleibt es doch wieder liegen. Und dann ist irgendwann auch fast schon wieder egal. Aber mir hat es geholfen, einfach mit irgendwas Kleinem anzufangen.
Wobei, ich glaube, das ist auch eine Typfrage. Ne? Mir helfen Pläne natürlich immens. Ne? Also ich schreibe mir sehr genau auf, was als nächstes gemacht werden soll. Also das wäre meine Taskliste. Und dann nehme ich mir eben auch den Kalender und trage ein, wann ich das in der nächsten Woche machen will. Ne? Das beruhigt mich zum einen, wenn ich sehe, dass ich Zeitfenster habe, wo ich das machen kann. Und sehe, okay, ich bin on track, so, ich kann es schaffen, weil ich sehe, ich habe genug Zeitfenster, um das fertig zu machen. Und es ist halt eben auch so eine Verbindlichkeit. Ich setze mich dann montags morgens nicht hin und beantworte erstmal 20 E-Mails oder lass mich von irgendeinem bequatschen, dass er mal eben Hilfe im Labor braucht, sondern ich habe da einen Plan und dann muss ich sagen, nee, ich habe gerade keine Zeit, weil ich wirklich keine Zeit habe, weil in meinem Kalender steht, ich sitze am Schreibtisch und schreibe dann. Soweit hilft mir halt auch, aber das ist wiederum so ein bisschen Typenfrage, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch. Das, Also das hilft mir manchmal, aber meistens eher nicht.
Ja, ja, das würde wie, jetzt wie beispielsweise sagst, meiner Frau auch nicht besonders helfen. Also die ist auch eher jemand, der auch sich nicht gerne hinsetzt und dann 4 Stunden an einer Sache arbeitet, sondern lieber ein bisschen springt auch und sagt so, jetzt habe ich da eine halbe Stunde gemacht und jetzt mache ich mal ein bisschen was anderes. Das ist für mich auch schrecklich. Ich muss eigentlich lieber längere Blöcke haben, wo ich mich konzentriert auf eine Sache in eine Sache reindenken muss. Aber das ist halt eine Typenfrage. Das eine ist nicht besser, das andere ist nicht schlechter. Dann muss halt
aber worum wir uns einig sind, Hilfe gegen Prokrastination wäre einfach kleine Sachen machen, die man abschließen kann.
Ich glaube auch, ja. Und das ist natürlich jetzt als Rat etwas kontraproduktiv zu dem, was wir gerade vorher gesagt haben. Aber es gibt Tage, wo du nicht schreiben kannst. Da kannst du im Prinzip dann auch aufhören. Also, aber ist natürlich jetzt blöd, wenn du jetzt merkst, du hast 7 Tage hinter dich gebracht und du konntest an keinem Tag schreiben, dann hast du vielleicht ein größeres Problem. Aber wenn jetzt so in einer Woche du eigentlich an den ersten 2 Tagen gut vorwärts kommst und so, und dann kommt ein Tag, wo einfach nichts geht, dann hör auf. Dann mach irgendwas anderes oder mach frei sogar. Erhol dich und dann machst du am nächsten Tag weiter.
Ah, und so Pläne wie du schreibst 10 Seiten an einem Tag oder ja, so sind reiner Selbstbetrug. ne? Also bei dem kompletten Buch, das ich geschrieben habe, habe ich mir auch vorgenommen, ganze Kapitel am Tag zu schreiben. Tage, die richtig, richtig gut gelaufen sind, wo ich das Gefühl hatte, richtig produktiv von morgens bis abends durchgeschrieben zu haben und wirklich was gemacht zu haben. Bei dem Buch waren es 5 Seiten. Das war das Maximum, was ich an einem Tag hinbekommen habe. Und das ist auch was, womit man eher so kalkulieren sollte. Ich glaube, auch bei der Diss war es nicht viel besser.
Wobei also natürlich, bei so einem Buch ist natürlich auch die Sache, da ist ja nochmal die erhöhte Schwierigkeit, dass das ja eine Kreativarbeit auch ist. Ne? Wenn ich weiß jetzt nicht, wo der Fragensteller jetzt in welchem Bereich arbeitet, aber was mir auch immer sehr geholfen hat oder bei den Papern jetzt hilft, so, oder manchmal sitze ich auch so und sag so, okay, jetzt muss ein Paper schreiben, kein Bock, weiß nicht, wo du anfangen sollst. Wenn du dann sagst, ich male erstmal die Bilder, also die Diagramme, dann sagst du halt, nimm die Bilder, bring die in die richtige Reihenfolge und dann gehst du die ab und beschreibst einfach mal, was sehe ich auf diesem Bild? Was ist die X-Achse, was ist die Y-Achse, welche Datenpunkte, welche Auffälligkeiten, was interpretiere ich da rein? Und bups, hast du 10 Zeilen dazu geschrieben. Das machst du zu jedem Bild, dann ist das Paper schon relativ weit.
Ja, und Diagramme sind auch immer sehr hilfreich, also sind bei Beschreiben generell hilfreich. Erstens füllt es die Seilen, wenn man das böse sagen möchte, aber es gibt auch etwas, worüber man schreibt. Man hat keine leere Seite, sondern wie du schon sagst, man hat das Diagramm da und beschreibt das und erklärt und anhand dessen, was man dort sieht, Auffälligkeiten oder sonst was, schreibt man halt seinen Text.
Also es ist im Moment auch so, wie wir in der Arbeitsgruppe eigentlich Paper schreiben und man könnte natürlich überlegen, ob man, und ja, machen wir auch, Abschlussarbeiten, sind natürlich etwas anspruchsvoller, Paper sind ja kürzer einfach. Wir setzen uns als erstes zusammen und sagen, welche Diagramme, welche Bilder, welche Daten wollen wir zeigen? Die legen wir auf den Tisch und sagen, okay, hier sind die 5 Diagramme, das ist unsere Storyline. Und dann überlegen wir uns als nächstes, was ist unser Unique Selling Point? Also wo sagen wir, deswegen ist dieses Paper wichtig? Dann hast du diese Sachen schon mal, dann hast du schon mal so einen groben roten Faden und du weißt, was ist das, was du immer wieder im Paper oder in deiner Diss nach vorne stellen wirst, wo du sagen wirst, das ist das, also wenn du dir nichts merkst über meine Diss, aber das ist die eine Botschaft, die ankommen soll, dann machst du vielleicht noch die Outline und dann steht das Grundgerüst. Und ich glaube, wenn du ein Grundgerüst hast, dann kannst du das auch abarbeiten.
Ja, das glaube ich auch.
Aber ja, das muss man vielleicht nochmal sagen, das ist eine der großen Leistungen, die man vollbringt, wenn man eine Diss schreibt. Du musst einfach erstmal ein paar Jahre lang an einem Thema arbeiten. Du musst dich ein paar Jahre für dieses Thema begeistern und da Energie reinstecken. Und da musst du dich noch hinsetzen und nochmal über viele Monate die Sachen zusammenschreiben. Und mit
Rückschlägen klarkommen.
Auch. Genau.
Weil nicht alles, was du machst, funktioniert ja sofort, sondern irgendwie viele Sachen funktionieren eigentlich eher nicht und die landen dann nachher meist auch nicht in der Diss.
Ja, ich glaube, die große Leistung oder das, was du eigentlich in der Dissertation nachweist, ist Frustrationstoleranz. Die hast du bewiesen und danach, wer dich einstellt, weiß, du bist leidensfähig und deswegen bist du, glaube ich, als Promovierter eingestellt.
Das war schön. Ach.
Ja, lass mich
noch.
Hast
du noch was?
Ja, ganz, ganz kurz noch. Ich war zu Gast bei Wild Mikes. Das ist ein Podcast oder eigentlich ein Videocast. Erstmal ist das auf Twitch auch. Wird aber auch als Podcast veröffentlicht von Tommy Krapweis und den Hoaxillas. Und die hatten das Thema da. Wissenschaftskommunikation, da war dann auch der Florian Aigner, Martin Moda und Holm-Gero Hümmler, also alle Leute, die man eigentlich, oder viele Leute, die man aus der Wissenschaftskommunikation kennt, und ich. Und wir haben über Wissenschaftskommunikation gesprochen. Das war sehr, sehr schön. Das Video habe ich mal verlinkt. Das kommt demnächst auch bei den Hoaxillas auf dem Kanal im Podcast-Stream, also wenn man das nur hören möchte. War super, waren aber insgesamt ein paar viele Leute. Das heißt, das fand ich ein bisschen schwierig. Also wenn da 7 Leute in so einem Stream sind, da kommst du halt nicht so richtig zu Wort. Ich bin dann auch immer höflich und will mich nicht immer so reinmischen. Aber da waren sehr, sehr interessante Punkte dabei. Also ich würde so Runden mit etwas weniger Leuten machen. Aber ansonsten war es schön.
Habe ich mir tatsächlich noch nicht angehört.
Ist insgesamt ein schönes Format, muss ich sagen. Also, weil die einfach wirklich echte Experten immer einladen zu den einzelnen Themen. Tommy Krapweis ist dann halt so der Stichwortgeber und der dann unterhaltsam macht. Und alle anderen haben halt echt immer Ahnung. Ich hatte jetzt ein bisschen das Gefühl, bei dem Thema Wissenschaftskommunikation weiß ich jetzt nicht, ob wir da so richtig weitergekommen sind. Manchmal hast man ja Gespräche, wo man irgendwie auch Lösungen findet oder was lernt. Da weiß ich jetzt nicht, ob uns das da so gelungen ist. Kann ich aber auch nicht beurteilen, weil ich selber Teil war und natürlich auch irgendwie ein bisschen tief in diesem Thema Wissenschaftskommunikation drinstecke. Aber die anderen Folgen, die höre ich unheimlich gerne. Also da waren halt auch schon zu Themen, habe ich ja in der letzten Folge auch schon vorgeschlagen, ne, zum Kackhörnchen, und neulich war eine Folge zu diesen Bio- und Demeter-Produkten.
Die habe ich auch gehört.
Die fand ich spitze. Die sind alle gut. Also ich weiß nicht, einfach weil da so viele intelligente Menschen sind und wie gesagt immer Leute, die zu dem Thema dann auch wirklich was zu sagen haben, werden da als Gäste eingeladen. Also ich finde es total super, das Format. Könnt ihr gerne mal reinhören. Das nächste fand ich interessant, weil wir neulich haben wir uns doch übers Grundeinkommen unterhalten, also mehr so unfreiwillig. Wir kamen irgendwie darüber, dass wir gesagt haben, was wäre, wenn du studieren könntest, was du wolltest, ne? Oder irgendwie so, ja, haben wir uns genau. da genähert. Und da hat uns jemand ein Video geschickt, das ich auch verlinkt habe. Und das ist ganz spannend, weil da geht es um ein, also das Video ist, kann man sich angucken, aber ist mehr so eine Pressekonferenz, geht 45 Minuten um das, was ich wirklich interessant finde, nämlich ein Forschungsprojekt zum Grundeinkommen. Also man kann sich das Video angucken, man kann aber auch gleich auf die Webseite gehen, die das auch nochmal schneller erklärt. Das ist wohl ein Forschungsprojekt des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Da sind noch ganz viele andere Player beteiligt, Uni Köln, Max-Planck-Gesellschaft, der Verein Mein Grundeinkommen. Der war mir schon irgendwie bekannt. Ich weiß noch nicht mehr genau, woher. Es gab mal irgendwann einen Podcast, wo jemand von Mein Grundeinkommen zu Gast war. Und der hat erzählt, was die Idee von diesem Verein Mein Grundeinkommen ist. Also sie haben irgendwie Spender, sagen wir mal, sammeln also Geld. Und wann immer die genug Geld zusammen haben, finanzieren die ein Grundeinkommen für eine Person.
Für 3 Jahre oder so, ne? Oder
für eine gewisse Monate? Zeit, ja. Ich weiß nicht mehr. Ich dachte, das, was ich da gelesen habe, bei meinem Grundeinkommen war nur für ein Jahr, aber vielleicht vertue ich mich jetzt auch erstmal. Und dann wollten die halt, dann berichten eben die das Grundeinkommen bekommen haben, berichten dann darüber, wie sich ihr Leben geändert hat oder was sie dann gemacht haben, was sie anders gemacht haben. Jetzt bei diesem Forschungsprojekt geht es tatsächlich darum, dass die Leute für 3 Jahre, also 120 Menschen, für 3 Jahre 1.200 € monatlich bekommen sollen. Also als bedingungsloses Grundeinkommen. Und dann werden diese 120 Menschen, also diese Gruppe aus 120 Menschen, die werden verglichen mit einer Vergleichsgruppe, die eben kein Geld zusätzlich bekommen. Und dann wird geguckt, wie sich die Leben verändern von diesen Menschen.
Diese 1.200 €, die bekommen, müssen die versteuern noch? Oder?
Das ist jetzt eine gute
Einkommen, ne?
Das ist eine gute Frage. Ich hoffe, die bekommen, aber dann wird es ja wenig, ne? Also ich hoffe, die bekommen die 1.200 € nachsteuern.
Und wie also die Idee ist ja, dass man dieses Grundeinkommen hat, ne, und dann nicht mehr einer anderen Erwerbstätigkeit nachgehen müsste, sondern irgendwie, also doch schon, weil es halt sonst auch zu wenig ist, aber irgendwie einer Tätigkeit nachgehen, die einem irgendwie, die einen erfüllt oder sonst was, ne? Also, dass die Leute nicht faul rumsitzen, sondern trotzdem noch was tun und so. Ich habe es nicht gelesen, mir fehlt auch gerade die Zeit, um es mal genau nachzulesen, aber mich würde zum Beispiel interessieren, wenn da jemand von euch mehr weiß, ist das, also bekommt ihr das Geld netto, also werden davon Steuern abgeführt, wenn ja, wie? Wie sieht es mit Krankenversicherungen aus, weil du bist ja als Selbstständiger nicht zwingend krankenversichert? Also musst dich ja privat versichern und so weiter. Also wie sieht der Rahmen aus? Weil für jeden, der irgendwie noch, also der nie selbstständig war oder so, sondern immer nur Arbeitnehmer, der bekommt halt am Monatsende sein Nettogehalt auf sein Konto und da ist vorher jede Menge Geld abgegangen für Sozialversicherung und so weiter und Steuern, was er aber so nie mitbekommt. Als Selbstständiger kriegst du das ja alles mit. Und wenn du jetzt als Selbstständiger, sagen wir mal, deine 1.200 € im Monat bekommst, und davon noch der ganze Kram abgeht, dann bleibt da am Ende nicht wirklich viel über.
Jetzt nervt doch hier nicht so unromantisch rum.
Entschuldigung, aber ist doch so. Ich meine, ist trotzdem geil, würde ich auch sofort nehmen, ne? Aber das ist halt, also 1.200 € als Angestellter bekommen oder 1.200 € als Selbstständiger bekommen, ist halt ein Riesenunterschied.
Okay, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie das weiß ich tatsächlich nicht, aber also das würde ja kaum Sinn machen, wenn das jetzt alles noch, sagen wir mal, versteuert wird und du da deine Sozialabgaben alle noch oder Krankenversicherung noch machen musst, da bleibt ja wirklich nicht viel. Also dann kannst du, dann gehst du gleich wieder arbeiten. Also, aber ich weiß es nicht. Also kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Das müsste man nochmal nachgucken. Das Spannende finde ich, dass man da auch durchaus noch mitmachen kann. Also sie haben ja extra motiviert, dass man sich bewerben kann. Und sie sagen auch, also sie wollten eine gewisse Anzahl von Bewerbern bekommen. Die Schwelle haben sie aber schnell gerissen. Also als ich geguckt habe, waren da glaube ich 1,6 Millionen Bewerber schon. Also wirklich viele, wow. die da Bock drauf haben. Die Bewerbungsfrist geht noch bis zum 10.11.2020. Also wenn ihr da Bock habt, könnt ihr euch da glaube ich, also könnt ihr euch da definitiv noch bewerben. Wenn ich das richtig verstanden habe, die Auswahl erfolgt dann so ein bisschen über Los, aber eben auch statistisch. Also sie wollen eben aus spezifischen sozialen Gruppen Menschen haben. Die wollen halt die gesamte Gesellschaft abbilden. Das heißt, okay, die werden jetzt nicht nur den Handwerker da drin haben, die werden nicht nur den Akademiker da drin haben, sondern alles entsprechend der Menge, wie sie in unserer Gesellschaft vorkommen. Das heißt, da ist so ein bisschen, ja, man wird offensichtlich in so Kategorien einsortiert und dann wird man ausgelost. Ja, also falls ihr da Bock habt, dann bewerbt euch da mal. Übrigens kann man sich auch noch anders beteiligen. Nämlich kann man noch Geld spenden und damit zusätzliche Grundeinkommen finanzieren. Also sie wollten eigentlich 120 Leute finanzieren, aber die sind jetzt schon bei 122 Leute, die für 3 Jahre das Grundeinkommen kriegen. Also auch da, wenn man jetzt irgendwie das finanziell unterstützen will, könnte man das auch noch machen. Ihr müsst uns nur versprechen, wenn einer von euch ausgewählt wird, dann müsst ihr euch bei uns melden, weil dann wollen wir das auch im Podcast begleiten, würde ich sagen, oder? Das würde mich interessieren, wie so.
Ja, auf jeden Fall. Wir können es ja selber auch noch bewerben.
Können wir auch machen, ja. Ja, dann würden wir natürlich nur noch podcasten.
Natürlich.
Ich habe tatsächlich mich noch nicht angemeldet und habe auch noch nicht gesehen, welche Angaben man da machen muss. Also wenn sie dich in irgendeine, ja, gesellschaftliche Klasse, darf man nicht sagen, ne, aber Gruppe einsortieren wollen, dann muss er wahrscheinlich auch ein paar Angaben machen. Da habe ich jetzt aber noch nicht geguckt.
Ich habe es gerade nebenbei mal ein bisschen durchgeklickt. Du musst zum Beispiel deinen höchsten Schulabschluss angeben und dein monatliches Haushaltsnettoeinkommen.
Ah. Ja, ist natürlich auch spannend, ne? Also wenn du jetzt, weiß ich nicht, monatlich 20.000 € verdienst und dann gibt dir einer 1.200, dann ist die Frage, ob du aufhörst zu arbeiten oder ob du sagst, naja, aber vielleicht auch doch, also spannend.
Ja, also ist ja auch die Frage, wie sicher ist dein Einkommen, ne? Also,
stimmt, ja.
Kann ja auch sein, dass du gerade super viel verdienst, aber irgendwie, was weiß ich, in einer Branche arbeitest, die ein hohes Risiko hat, dass du im nächsten Monat arbeitslos bist.
Das stimmt, ja. Also ja, der erste Schritt ist jetzt, 3 Jahre kriegen eben diese Leute Geld und die Vergleichsgruppe kriegt nichts zusätzlich. Und danach werden wohl noch 2 weitere Forschungen angeschlossen, die, glaube ich, wieder 3 Jahre dauern, wo es dann mehr um die Frage geht, wie die Finanzierbarkeit ist. Also hier in diesem ersten Teil geht es ja halt darum, wie verhalten sich die Menschen dann? Ne? Wie, also genau diese Frage, ne? Liegen die dann nur noch zu Hause auf dem Sofa und machen nichts oder werden die kreativ und tun etwas, was für die Gesellschaft oder vor allem für sich auch gut ist? Ja, und nachher geht es dann um die Finanzierbarkeit. Also ich finde es super spannend. Also ist ja schon mal super, wenn die Gesellschaft mal in so eine Richtung denkt, ne? Also ich wäre schon mal froh, wenn wir schon mal in eine Richtung denken, wo wir einfach ein bisschen weniger arbeiten müssen, aber ja, vielleicht ist auch das Grundeinkommen irgendwie ein gangbarer Weg. Und wenn jetzt also hier schon irgendwie, der Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung da schon beteiligt ist, dann scheint da ja ein ernsthaftes Interesse dran zu sein.
Also ich fände es ja großartig oder ich fände es toll, wenn wir eine Grundsicherung hätten. Jetzt könnte man sagen, wir haben eine Grundsicherung, ne? Du kannst im schlimmsten Fall auf Hartz IV herunterfallen oder so, aber wenn wir eine Grundsicherung hätten, dass man sich keine Sorgen um seinen Lebensunterhalt machen muss ohne Gängelung.
Ja.
Ne? Das ist der große Punkt.
Ja.
Naja. Ja, ich bin auf jeden Fall für ein bedingungsloses Grundeinkommen.
Ja, ich bin gespannt, wie das finanziert wird, aber ich bin auch dafür.
Ja. Erbschaftssteuer.
Gut, dann sind wir damit durch, oder? Mit der Begrüßung. Dann machen wir die Kommentare im Prinzip am Ende der Sendung. Wir haben 2 schöne Kommentare zu Bienen bekommen von unserem Freund René und zu
Guano.
Ja, richtig, genau. Das machen wir ans Ende. Aber einen Kommentar haben wir trotzdem, das waren Audiokommentare, deswegen setzen wir die ans Ende. Aber einen haben wir noch schriftlich bekommen, den ich gut fand, weil wir hatten ja
das mit dem Kühlschrank
jedenfalls, ne? Unser tolles Kühlschrank-Experiment, wo so viele von euch mitgemacht haben, das war ganz fantastisch. Und ich glaube, ich habe auch mal den Satz fallen lassen, während wir das Experiment vorgestellt haben, irgendwie könnt ihr auch im Keller mit eurer Kühltruhe oder so machen. Und da hat uns Benjamin eine Ergänzung geschrieben und hat gesagt, naja, mit Gefriertruhen funktioniert das nicht. Also was sind Gefriertruhen? Das sind diese Dinger, wo der Deckel oben ist, ne, den man so aufklappt, den Oma immer im Keller hatte, wo man dann Eis rausgekriegt hat. Zumindest bei mir war das so. Und warum funktioniert das nicht? Weil die kalte Luft natürlich in dieser Gefriertruhe liegt quasi und die warme Außenluft von außen nicht eindringen kann, weil die kalte Luft viel, viel dichter ist, also eine höhere Dichte hat. Das heißt, du machst auf und passiert nicht viel, es sei denn natürlich, du holst extrem viel raus aus der Truhe, dann würdest du auch einen Effekt sehen.
Man müsste auch schaufeln können, oder? Mit einer großen Schaufel.
Ja, das könntest du natürlich auch. Du könntest mit so einem Eimer reingehen und die kalte Luft rausschaufeln. Ja. Also das könntet ihr natürlich dann auch nochmal, wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt, ausprobieren. So eine Gefriertruhe im Keller mal aufmachen, wieder zumachen. Ihr müsstet die eigentlich dann relativ ohne Probleme wieder öffnen können. Ja. Gut.
Ja.
Haben wir dann auch. Dann kommen wir zu den Themen der heutigen Sendung. Wir haben im Thema Nummer 1, das habe ich mal genannt, einmal Pommes Schleifpapier. Nee, einmal Pommes Schleifmittel, so habe ich es genannt.
Ich weiß, worum es geht. Ich bin sehr gespannt.
Ich auch.
Thema Nummer 2, Augen rechts, Augen links.
Thema Nummer 3 ist, ich höre nichts, Regen.
Und Thema Nummer 4, die Pandemie als Chance.
Oh, da bin ich ja besonders gespannt. Ja, Experiment haben wir auch, aber da kommen wir dann gleich später zu. Gut, dann fangen wir mal mit Thema Nummer 1 an. Für unser erstes Thema haben wir tatsächlich einen Gast mal wieder in der Sendung. Und da freuen wir uns ganz besonders, denn der Gast ist Max Schneckenburger und Max, du hast uns eine E-Mail geschrieben und die hat uns extrem neugierig gemacht. Du hast nämlich geschrieben, liebes Minkorrekt-Team, uns war zwar bekannt, dass es den Ig Nobel-Preis gibt, durch eure CCC-Vorträge und Podcasts wurde aber die Sehnsucht ausgelöst, diesen zu gewinnen. Und tatsächlich haben wir es geschafft, ein Paper einzureichen. Jetzt erinnere ich nochmal ganz kurz an die für die Leute, die vielleicht den Ig Nobel-Preis nicht mehr so auf auf dem Schirm haben. Das ist ja so ein, ja, ein, Reinhard, wie würden wir sagen, nicht wirklich ein Spaß-Nobelpreis, ne? Aber,
ja, es hat so angefangen, ne? Es,
genau, ja.
Es ist so ein bisschen wie die goldene Himbeere.
Genau, also es heißt halt immer, da werden Arbeiten ausgezeichnet, die erst zum Lachen, dann zum Nachdenken anregen. Und man kann also schon mal davon ausgehen, dass ihr da ein ganz besonderes Paper eingereicht habt. Aber lass uns mal noch nicht sofort spoilern, sondern sag uns erstmal, wo du herkommst und was du so beruflich machst.
Ich komme aus Aalen, näher Stuttgart, auf der schönen Ostalb. Und aktuell mache ich meinen Doktor. Bei mir geht es um das Polieren von Glaslinsen.
Und das machst du an der Universität oder?
Ich habe meinen Master an der Hochschule gemacht und mache jetzt meinen Doktor in der Kooperation mit der TU Ilmenau.
Ah.
Das heißt, ich hocke in Aalen und meine Doktormutter hockt aber in Ilmenau.
Wie ist das so?
Da war ich auch mal.
Ich war auch mal in Ilmenau. Wie ist das so auf Distanz? Hat man dann trotzdem immer noch genug Kontakt zu seiner Betreuerin?
Bei uns klappt das wunderbar. Ich melde mich regelmäßig und ich glaube, sie ist auch zufrieden mit mir.
Wie weit bist du denn in deiner Dissertation dann jetzt schon?
Eher gegen Ende. Also ich habe noch ein paar Versuche, wo ich machen möchte. Aber wie immer, es verzögert sich.
Ich hatte nämlich gerade die Frage tatsächlich von einem Hörer, der die Frage gestellt hat, wie motiviert man sich, um seine Doktorarbeit fertig zu schreiben, um sich immer wieder hinzusetzen? Hast du mal schnell einen Tipp parat, wie das gelingen kann?
Also wenn man seine Promotion macht, hat man ja so ein paar Ideen, wo man reinbringen möchte, auch ein paar Verrückte. Und dann muss man einfach hin und wieder mal sowas reinschieben. Das motiviert mich immer wieder, weiterzumachen.
Und was motiviert dich da so?
Ja, das Verrückte. Sachen, wo andere Leute nicht machen können, wo vielleicht in einem Betrieb promovieren.
Ja. Ah. Okay, also Forschungsfragen oder, aber schon.
Genau.
Okay, ja, das ist sicherlich gut, dass man sich auch vor Augen führt, dass man eben genau diese Freiheit hat, ne, an der Hochschule.
Genau.
Gut, jetzt kommen wir aber natürlich, jetzt sind alle neugierig. Also ihr habt ein Paper eingereicht bei den Ig Nobel-Preisen. Jetzt muss ich als allererstes mal fragen, mir war nie so klar, dass man die einreichen muss. Also muss man da wirklich aktiv werden? Muss man da selber was tun?
Ich dachte auch mal, du durchforsten und suchen irgendwie was raus. Was
ja, das habe ich auch gedacht, ja.
Es stand irgendwo auf der Webseite, dass ein Großteil der Paper, wo eingereicht sind, selbst eingereicht wurden oder von anderen Leuten vorgeschlagen werden. Also ich glaube, dass da die wenigsten durch Durchforsten des Internets zutage kommen.
Wahrscheinlich wäre auch
das mal eher gewusst.
Ja, wahrscheinlich wäre das auch viel Arbeit, wenn du da wirklich die Augen offen halten müsstest. Aber das heißt, ihr habt an etwas geforscht und da habt ihr gedacht, okay, das ist gut genug. Aber hattet ihr als erstes den Wunsch, das bei den Ig Nobel-Preisen einzureichen oder habt ihr erst geforscht und dann festgestellt, das könnte was sein?
Wir sind auf die Idee gekommen, das Paper zu schreiben und haben dann zeitgleich festgestellt, dass das für Nobel vielleicht was sein könnte.
Okay, dann erzähl uns doch mal vielleicht den Titel des Papers oder ja genau, den Titel vielleicht erstmal und dann sagst du uns, was es damit auf sich hat.
Genau, der Titel ist High Precision Polishing with Ketchup. also hochgenaues Polieren mit Ketchup. Und man muss eins davor sagen, wir sind dann später drauf gekommen, dass es nicht nur mit Ketchup funktioniert, sondern auch mit anderen Lebensmitteln. Und wir haben uns lange überlegt, ob wir den Titel noch umändern in High Precision Polishing with Vegan Food, aber das hat dann immer einen Beigeschmack mit Lebensmittelverschwendung etc. Deswegen nur mit Ketchup. Und die Grundidee besteht eigentlich daraus, man kennt Pechpolieren seit Jahrhunderten für hochgenaue Glasoptiken. Und dieses Pechpolieren benutzt man für Formkorrekturen.
Okay.
Und der gegenteilige Prozess wäre dann eben dieses tizotrope Verhalten von Ketchup und das müsste man dann benutzen können für Rauchheizpolituren.
Also grundsätzlich dieses Polieren, ist das so der finale Schritt, wenn man beispielsweise Linsen macht oder wofür muss man hochgenau polieren können?
Genau, also nach dem Polieren kommt üblicherweise noch das Beschichten und man findet so hochgenaue Linsen bei der Lithografie, zum Beispiel für Computerchips, Astrospiegel, aber auch so Sachen wie Lasergyroskope.
Okay. Also da, immer dann, wenn du wirklich jedes einzelne Photon einsammeln willst und musst, genau, dann muss es präzise werden. Okay.
Wie seid ihr auf die Idee gekommen, das mit Ketchup zu machen? Warum Ketchup? Also war das irgendwie im Labor? Einer hat sich hingesetzt, dabei auf so eine Tüte von McDonald's und spritzte einmal Richtung Poliermaschine? Oder wie ist das passiert?
Ja, Ketchup ist so das bekannteste thixotrope Medium, was es gibt. Also man kann auch noch andere Sachen nehmen, aber Ketchup ist so das bekannteste, was uns auch direkt eingefallen ist.
Möchtest du einmal kurz erklären, was das bedeutet?
Unbedingt. Dem
okay, thixotrop bedeutet, dass das Ketchup flüssig wird unter Scherbelastung. Man kennt es aus der Heinz-Flasche, wenn man die schüttelt, wird es auf einmal sprungartig flüssig und es kommt ein riesen Klecks raus.
Ah, das heißt, das kommt da gar nicht so rausgeschossen, weil ich zu doof bin, sondern das ist eine Eigenart der Flüssigkeit oder des Ketchups, dass das da so plötzlich rauskommt. Das heißt, genau. Also solange es sich noch nicht bewegt, ist es relativ starr und sobald es anfängt zu fließen, wird es sehr flüssig.
Genau. Ah. Und der Vorgang ist reversibel. Als Negativbeispiel wäre Joghurt, dort ist es nicht reversibel. Der Joghurt bleibt flüssig. Ist also dann keine thixotrope Flüssigkeit.
Okay.
Wollte ich nicht unterbrechen, Entschuldigung.
Nee, ich wollte wieder nur eine dumme Frage stellen. Warum hilft mir diese Eigenschaft beim Schleifen?
Bei der Glaspolitur muss man immer darauf achten, dass die Form genau bleibt, also gleich bleibt. Und durch das thixotrope Verhalten des Ketchups verändert sich die Flüssigkeit an der Form nicht, aber an kleinen Rauheiten wird es halt flüssig. Andersrum. An der Form bleibt es flüssig und an kleinen Rauheiten bleibt es fest. Und dann nimmst du diese kleinen Rauheiten weg.
Ah, okay, weil das dann natürlich mehr Widerstand aufgebracht wird und dann. Also genau da, wo du Dinge abhobeln willst oder abschleifen willst, da wird die Flüssigkeit starr und deswegen kann da Material abgenommen werden.
Genau, aber eben nur bei den kleinen Erhebenheiten und bei den großen bleibt es halt normal.
Wow, okay. Und wie macht der Ketchup das?
Also ich würde auch noch mal kurz fragen, thixotrop heißt jetzt, dass wenn Scherkräfte auftauchen, wird er flüssig oder?
Genau, richtig. Das hängt mit den Pektinketten zusammen. Die brechen kurzzeitig auf, dann wird es flüssig und wenn die Scherbelastung weggenommen wird, verbinden sich diese Pektinketten wieder.
Ah. Das heißt, wenn der jetzt an einer glatten Fläche sich entlang bewegt, dann haben wir da über die komplette Länge oder über die komplette Fläche halt Scherkräfte und es ist flüssig an der Stelle, wenn es glatt ist. Und wenn wir jetzt eine kleine Erhebung haben, dann haben wir da weniger Scherkräfte?
Nee, andersrum. An der Fläche ist es fest und an dieser kleinen Erhebung wird es flüssig.
Okay. Warum?
Weil da die Druckkräfte größer sind.
Okay.
Und also das sind diese Pektine, ne? Das sind, glaube ich, Ballaststoffe, genau, oder sowas, ne? In Pflanzen oder ja, im Wesentlichen in Pflanzen wahrscheinlich, ne?
Genau, das sind diese Zellwände von den, also die Tomaten bestehen aus Zellen und das sind die Zellwände, also reine Ballaststoffe, wie du es gerade gesagt hast.
Und wenn man, was hast du gesagt, vorher hat man irgendwie mit Pech poliert?
Genau, da kommt es ursprünglich her, aus dem Pech und da ist das genau andersrum. Das verfestigt sich an den Erhebungen und dann nehme ich die Erhebung weg.
Okay, das kann ich irgendwie nachvollziehen, aber warum
ja,
das Gegenteilige
auch,
das auch funktioniert, das ist mir irgendwie nicht so ganz klar. Also ich hätte auch gedacht, also beim Pech, wenn das also bei den Erhebungen hart wird, dann nimmst du die halt weg. Der gegenteilige Effekt auch funktioniert zum Polieren, ist mir jetzt nicht so ganz klar.
Ich nehme ja nicht die Erhebung weg beim Polieren mit Ketchup, sondern die Rauheiten. Das heißt, ich glätte die Erhebung mehr oder weniger, die Oberfläche von der Erhebung.
Ah, okay.
Und um das geht es eigentlich, dass man eben die Rauheiten wegkriegt, aber die Form gleich bleibt.
Und da schlägt jetzt euer, also wie schneidet euer Ketchup denn da ab? Also mit klassischen oder kommerziellen Schleifmitteln, wenn man das da vergleicht?
Also ich fand es gut für den Anfang. Klar, ich stelle dann fest, dass es noch ein paar Schwächen hat, das eigene Paper. Gerade hinten raus hat dann auch uns ein bisschen die Zeit gefehlt. Der Abgabetermin kam immer näher. Wir haben es aber dann nicht nur mit Ketchup probiert, sondern auch noch als Vergleich mit Hagebuttenmarmelade. weil die Gehalt deutlich höher ist. Und also es funktioniert prinzipiell. Man sollte aber wie überall in der Forschung noch ein paar Versuche mehr machen. Und wahrscheinlich wäre es dann aber sinnvoller, direkt das Pektin anzumischen aus der Apotheke und nicht dann irgendwelche Lebensmittel zu verwenden.
Ah, okay. Das heißt, in der Apotheke kann ich Pektin kaufen?
Genau.
Es ist interessant, dass das überhaupt funktioniert. Also.
Ja, um nochmal auf Reinhards Frage zurückzukommen, ne? Wie seid ihr denn da jetzt drauf gekommen? Also ihr wusstet, genau, dass Ketchup diese Eigenschaft hat und dann habt ihr einfach, dann ist irgendeiner ins Labor gekommen und hat gesagt, Jungs und Mädels, ich habe da mal eine Idee, wir machen das mal mit Ketchup.
Oder war das Ziel, einen IG-Nobelpreis zu bekommen?
Tatsächlich stand erst die Idee, also die Idee war schon im Vordergrund, einen IG-Nobelpreis zu kriegen. Auf die Idee sind wir aber anders gekommen. Ich war auf einer Fortbildung übers Polieren und dort hat der Schulungsleiter ein Paper vorgestellt übers Polieren mit Eis. Das ist ähnlich zum Polieren mit Pech. Hm. Und da ist mir die Idee gekommen, dass es ja andersrum auch funktionieren müsste und dann sind wir aufs Ketchup gekommen.
Das ist ja eine Sache, die ich auch immer bei Konferenzen beobachtet habe, dass Menschen eben in den jeweiligen Ländern das benutzen, was sie eben zur Verfügung haben. Ne? Ich hatte mal irgendwie so eine Arbeit gesehen, wo auch irgendwie mit Kohlenstoff gearbeitet wurde, also dünne Schichten mit Kohlenstoff gemacht wurden, aber der Kohlenstofflieferant waren Kokosnussschalen, weil halt in dem Land halt Kokosnüsse in rauen Mengen zur Verfügung standen.
Ah, es gab doch hier das Paper Diamantabscheidung aus der Flüssigphase mit Tequila.
Genau, ja.
Von den Mexikanern.
Rate mal aus welchem Land. Genau. Ja, das Spannende bei euch ist ja, also geht die Forschung jetzt noch weiter? Also, oder habt ihr das, war das so eine Art Machbarkeitsstudie, ihr habt gezeigt, dass mit Ketchup funktioniert und das war es jetzt oder geht ihr in die Richtung noch irgendwie weiter?
Ich würde gerne noch Autolacke mit Ketchup polieren. Das wäre mein Traum. Im Moment fehlen uns aber irgendwelche Studenten, wo das als Projektarbeit oder sowas machen wollen. Das wäre eigentlich ideal. Aber im Moment fehlt mir die Zeit leider dazu.
Und warum ist das jetzt so ein wichtiges Projekt? Warum ausgerechnet Autolacke?
Wenn man da die Form nicht verändern möchte, sondern wirklich nur diesen Glanzgrad erhöhen, diese Rauchhätten weg, das wäre eigentlich ideal dafür. Ja, vielleicht findet sich auch ein Autohersteller, Mercedes oder so, der da mitmachen möchte. Weil wir sind auch für alles.
Das nehmen wir schon mal zur Kenntnis. Wenn sich da jemand meldet, sagt bitte Bescheid. Dann wollen wir zumindest berichten, wenn ich sogar profitiere davon. Aber das heißt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, so einen leichten Lackschaden unten im Auto habe, würde das Sinn machen, wenn ich da mit meiner Ketchupflasche rausgehen würde? Also diese leichten Kratzer, die so über die Jahre reinkommen, kann ich die rauspolieren mit Ketchup?
Du brauchst noch ein Poliermittel dazu. Also okay. Bei uns ist es Ceriumoxid oder Aluminiumoxid, wo man dann beimengt und dann wird es aber funktionieren. Aber das kannst du auch mit Wasser machen.
Ah, der Ketchup an sich reicht nicht, sondern man braucht noch irgendein Poliermittel mit dazu, also irgendwie Nanodiamant oder was man gerade so rumliegen hat.
Genau, richtig.
Ah, richtig. Okay, interessant.
Oh, wir haben es auch mit Curry-Ketchup probiert, weil wir dachten, da ist ja schon was drin.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob ihr verschiedene Ketchup-Sorten durchprobiert habt.
Also wir hatten 3 Stück. Wir hatten Curry-Ketchup wegen den zusätzlichen Abrasivstoffen. Wir hatten normales Ketchup und wir hatten dann noch alles von einem Hersteller und dann hatten wir noch organisches Ketchup, also so Bio, weil da ist mehr Pektin drin.
Oh. Ah. Und das hat dann auch besonders gut funktioniert, oder?
Also das Pektin, also das Bio war am besten, aber alles war schlechter als die Hagebutte.
das ist so schön abstrus. Wie stehen denn eure Chancen auf bei der Einreichung auf einen IG-Nobelpreis? Weißt du das?
Ich glaube nicht so gut, weil es sind halt, also wenn man den Blog verfolgt, es sind echt ein paar echt gute Paper dabei. Vor kurzem hat irgendeiner den Körperumfang von Politikern in Post-Sowjet-Ländern mit der Bestechlichkeit verglichen.
Okay, das ist
Ist harte Konkurrenz, ja.
Harte Konkurrenz, von dem her, also wenn wir die Trophäe in den Himmel strecken dürfen, dann denkt man an euch, aber ich glaube, es wird sehr, sehr, sehr schwer.
Ja, auf jeden Fall.
Wir wünschen
also,
euch alles Gute.
Genau,
auf jeden
wir
Fall.
Wünschen euch auf jeden Fall alles Gute. Wenn ihr gewinnt, dann wollen wir hier natürlich noch ein Siegerinterview haben und dann müsst ihr mal berichten, wie denn die ganze Zeremonie abgelaufen ist. Ich weiß, wird die denn dieses Jahr überhaupt stattfinden? Also vermutlich irgendwie online, oder?
Der Nobelpreis findet dieses Jahr online statt, ich glaube im September. Also gar nicht.
Ich habe gerade mal meine Mails durchguckt. Ich habe mich grob in Erinnerung gehabt, da auch eine Mail letztens bekommen zu haben. Es ist der erste und hoffentlich letzte IG-Nobelpreis, der komplett online stattfindet. Der 30. übrigens. Am 17. September.
Boah, das wäre ja hart, wenn ihr jetzt dabei wärt und dann nicht dahin dürft, oder?
Dann wird man nächstes Jahr nochmal hinfliegen, würde ich sagen.
Ja, einfach stimmt. Ja, das wird so wäre es richtig, ja, genau.
Man kann übrigens bis zum 1. September, wir sind jetzt leider zu spät dran, noch Videos einreichen mit geworfenen Papierschwalben.
Aber kann man nicht sagen, dass eure Chancen gar nicht so schlecht, nein, also da muss man natürlich vorsichtig sein, aber man ist ja schon auf euch aufmerksam geworden, ne? Also auf diesem Ig Nobel-Preis-Blog, wo habt ihr ja schon Erwähnung gefunden? Das ist doch schon mal gar nicht schlecht, oder?
Ja, wobei man muss sagen, das hat ein ehemaliger Mitbewohner von mir dann eingereicht.
Okay, und Einreichung heißt, dass man auch auf dem Blog dann erwähnt wird, oder?
Mark Abrams hat innerhalb von 10 Minuten geschrieben, dass er gerne einen Blog-Eintrag schreiben möchte drüber, ob das für uns okay wäre. Wir haben dann ja zurückgeschrieben, na klar. Und dann kam auch tatsächlich der Blog-Eintrag 2 Wochen später.
Ja, also ja, ich glaube, wir haben beste Chancen mit euch. Ihr seid unser bestes Pferd im Stall.
Ihr macht das nicht nur für euch, sondern auch für uns.
Ja, vielen Dank. Das war auf jeden Fall spannend. Möchtest du noch jemandem danken oder möchtest du noch was, haben wir noch was übersehen, was du noch erzählen musst?
Was ich gerne mal testen, ihr habt mal beim CCC diesen eins vorgestellt, Clicker-Training für Chirurgen. Erinnert ihr euch?
Ja.
Ah, ja.
Das würde ich so gern mal im Labor ausprobieren, aber der Chef sagt nein.
Was, warum nicht? Kannst du heimlich machen, wenn du irgendwie einen Bachelorstudenten hast, der irgendwas messen soll, zufällig, wenn er irgendwie gerade auf einen bestimmten Knopf drückt oder so, hast du so einen Klicker in der Hand und drückst mal drauf. Einfach mal ausprobieren.
Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt hier nicht ein bisschen kontraproduktiv ist. Du hast gerade gefragt nach Studierenden, die Lust hätten, Autos zu lackieren mit Ketchup. Und da ihr aus der Stuttgarter Region kommt, habt ihr möglicherweise auch gute Autos, die man da vorgesetzt bekommt. Aber wenn du jetzt mit Klicker dressieren willst, weiß ich nicht, ob das förderlich ist.
Ja, es wird schwierig.
Also, wer immer auch Interesse hat, unter deiner Route zu studieren, es gibt offene Vakanzen.
Genau, richtig.
Vielen Dank, Max, dass du das mit uns mitgemacht hast. Es gab heute etwas technische Probleme. Ich hoffe, ihr Hörerinnen und Hörer hört das nicht so sehr, aber die Geduld von Max war sehr strapaziert, weil es immer mal wieder Verbindungsabbrüche gab. Also vielen Dank.
Aber nicht seine Schuld war.
Nein, das scheint die Schuld von mir gewesen zu sein. Deswegen vielen Dank, Max, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir behalten das im Auge.
Vielen Dank. Grüße aus Aalen.
Bis bald. Tschö.
Ciao.
Das war Thema Nummer 1. Das war doch schön. Jetzt haben wir.
Das war sehr schön.
Das ist jetzt so ein bisschen wie beim Sport. Da suche ich mir ja auch immer eine Mannschaft, für die ich sein kann. Oder bei der Tour de France. Jetzt haben wir unseren Kandidaten, den wir gerne gewinnen sehen würden.
Jetzt kann man mitfiebern, ne? Jetzt kann man richtig
doch, ne?
Mitfiebern. Das
ist doch jetzt nochmal viel realer geworden. Irgendwie.
Und vor allem jetzt kann man sich auch noch, also konnte man sich ja vorher eh schon, aber jetzt ist es ja auch nur online. Man kann sich das Ganze angucken, man kann mitfeiern. Ach, man könnte fast ein Public Viewing machen, wenn da nicht diese Corona-Geschichte wäre.
Ja, stimmt. Hattest du eigentlich gerade auf der Webseite auch noch gesehen, wann denn die Sieger bekannt gegeben werden? Das habe ich jetzt gar nicht gefragt. Also wann man
Ich habe nicht auf der Webseite, ich habe den Newsletter abonniert und der kam irgendwann mal vor, am 25. kam eine Mail. The 30th first annual IG Nobel Prize ceremony will take place entirely online on Thursday, September 17 at 6
okay.
p.m. US Eastern Time.
Aber das heißt, vorher muss irgendwann natürlich die Gewinner intern verkündet werden, ne?
Ja, wahrscheinlich, gehe ich mal fest von aus.
Naja, da bin ich ja mal gespannt.
Ja, und die Deadline mit den Paper Plane Sachen, also mit den Paper Airplanes, ist leider am 1., also heute, wenn diese Folge erscheint.
Okay.
Schade, schade. Okay, ich mach mal weiter. Ne? Wir haben ja noch mehr Themen und wir machen weiter mit Thema Nummer 2. Das habe ich genannt, ich muss mal gucken, wie habe ich es denn genannt? Genau, Augen rechts, Augen links. Es geht dabei um ein Thema, das mich als Kind schon immer wahnsinnig fasziniert hat und das ich heute immer noch toll finde, und zwar optische Täuschung.
Ah, jetzt bin ich mal gespannt.
Ich finde optische Täuschung toll. Ich glaube ja, ich finde das so faszinierend, weil man an kaum, also weil wir an kaum irgendwas anderem vor Augen geführt bekommen, wie unser Gehirn funktioniert und welche Fehler es macht. Mhm.
Ja.
Also es gibt, glaube ich, kaum etwas, das so prägnant wie optische Täuschung einen mit der Nase drauf stößt, dass unser Gehirn, also dass die Realität, die wir wahrnehmen, nur das ist, was unser Gehirn daraus macht.
Jetzt bin ich ja mal gespannt, weil optische Täuschung hätte sich ja auch ganz wunderbar für unseren Livestream angeboten. Wir hatten ja letzte Mal sogar mit diesem Fenster, Aimsche Fenster.
Genau, das Aims Window.
Aims Window. Hatten wir auch eine optische Täuschung.
Ja, genau. Es gibt haufenweise optische Täuschung von Farbe, Tiefe, Kontraste, räumliche Effekte, wie halt das Ames-Fenster oder der Ames-Room. Und viele von diesen optischen Täuschungen, man weiß, dass einem das Gehirn da was falsch vormacht, was nicht so ist. Aber selbst wenn man es weiß, kriegt man es nicht hin, es kognitiv auszublenden.
Ja.
Du schaffst das einfach nicht. Ne? Also es gibt ja auch diese optische Täuschung, wo du so einen Zylinder siehst, der auf ein Schachbrettmuster einen Schatten wirft.
Oh,
kennst
ja.
du das?
Ja, ja, ja.
Wo man
irgendwie die Farben, also wo du wirklich das Gefühl hast, wie ist das nochmal? Dass du dunklere und hellere Felder hast, ne? Aber die haben dann irgendwie die gleiche Farbe in Wirklichkeit.
Genau, das helle Feld im Schatten hat genau die gleiche Farbe wie das dunkle Feld außerhalb des Schattens.
Genau, ja, ja.
Aber es sieht halt nicht so aus, weil dein Gehirn halt das Schachbrettmuster Muster weiter ergänzt und das quasi heller macht. Erst wenn du die anderen Sachen abdeckst und die direkt nebeneinander hältst, siehst du, dass es die gleiche Farbe ist. Mhm. Also solche Sachen, die du weißt es ist dir bewusst und du kannst es trotzdem nicht, nicht ausblenden.
Ja, ja.
Es gibt auch noch andere, also es gibt haufenweise optische Täuschungen und das Interessante an optischen Täuschungen ist ein bisschen, dass wir bis heute nicht wirklich genau wissen, wie das einzeln funktioniert. Also es gibt für verschiedene Modelle verschiedene Erklärungsmuster und es gibt auch Theorien, die irgendwie eine ganze Handvoll optischer Täuschung erklären können. Aber der komplette Mechanismus bei jeder einzelnen optischen Täuschung ist nicht komplett verstanden. Das heißt, man weiß es nicht.
Okay.
Und das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass wir so weit sind, dass wir das erklären können. Aber nein, dem ist wohl nicht so. Sehr interessant in dieser Hinsicht sind Bewegungsillusionen.
Mhm.
Bewegungsillusionen sind Illusionen, wo in statischen Bildern wir trotzdem Bewegung finden. Also es ist ein Bild, wo sich nichts bewegt, wir gucken drauf, haben aber in unserem peripheren Sichtfeld, also nicht auf den Punkt, auf den wir uns konzentrieren, aber im peripheren Sichtfeld sehen wir Bewegung, obwohl keine da ist. Mhm.
Okay.
Hervorgerufen häufig durch stark unterschiedliche Kontraste und Helligkeiten.
Mhm.
Und eine mögliche Erklärung ist dabei, dass unser Gehirn für die dunklen Kontraste, also für die dunklen Stellen, für die Signale, für die Verarbeitung länger braucht als für die hellen Bereiche. Und unser Auge macht die ganze Zeit durchgehend unbewusst so Mikrobewegungen, um die Umgebung abzuscannen, weil wir immer nur in einem kleinen Bereich scharf sehen.
Ja.
Und das Gehirn macht Folgendes, das Auge scannt so ein bisschen die Umgebung ab, sieht verschiedene Punkte scharf, überlagert diese Bilder und blendet die unscharfen Bereiche raus und rechnet das halt zurecht für uns ein größeres, scharfes Bild, in dem wir sehen. Weil eigentlich ist das ja nur ein winzig kleiner Bereich sonst auf unserer Netzhaut, wo wir wirklich scharf sehen. Und genau dabei passieren wohl Fehler, also bei der Verarbeitung dieser Signale. Und das, diese Mini-Bewegung nennt man wohl auch Mikrosarkaden.
Ja.
Mikrosarkaden. Ich weiß nicht genau, wo man da die Betonung hinsetzt.
Haben wir tatsächlich auch schon mal drüber gesprochen in der Sendung.
Ja, es kam ja auch ein bisschen bekannt vor.
Aber kann man sich vorstellen, wenn man jetzt auf irgendein Muster guckt und das, was hast du gesagt, das Dunkle braucht länger, um prozessiert zu werden irgendwie, ja, und bis dahin ist das Auge natürlich irgendwie wieder weitergesprungen, ne? Und deswegen erscheint es dann an einer anderen Stelle und dadurch wird natürlich eine Bewegung vorgegaukelt quasi.
Genau, und ein richtig, richtig krasses Beispiel dafür packe ich in, oder habe ich in die Shownotes gepackt, da kannst du mal drauf klicken, da ist ein Link bei dem Thema. Also eine URL.
Ja.
Blickcheck. / und so weiter, genau. Das ist ein sehr krasses Beispiel dafür.
Ja, da dreht es sich sofort los. Also das sind
und zwar in alle möglichen Richtungen. Das ist krass, ne? Aber immer da, wenn du versuchst, die Bewegung zu sehen, also da mit dem Auge hinwanderst, genau, dann bewegt sich da nicht mehr. Aber du siehst trotzdem, du schaffst es nicht, auf dieses Bild zu gucken, ohne Bewegung zu sehen. Obwohl dir bewusst ist und du weißt, dass es nur eine optische Täuschung ist.
Ja, ist schon krass. Boah, wird also man betrunken.
Ja, ist geil, ne? Man kann wunderbar sehen, dass sich das Bild immer genau da bewegt, wo man gerade nicht hinsieht, bis man hinsieht.
Ob Menschen von so Bildern wahnsinnig werden können, weil sie sich halt verfolgt fühlen oder glauben, dass man sie vorschaukeln möchte.
Weiß nicht, aber hier spielt genau das eine Rolle, was du gerade gesagt hast, diese Kombination aus Mikrobewegungen und der verschiedenen schnellen Bearbeitungen, also höherer Kontraste. Hm. Und je nachdem, was für ein Kontrastwechsel wir haben, ob von hell nach dunkel oder dunkel nach hell, macht es eine, bestimmt es, in welche Richtung sich die Drehung, also in welche Richtung gedreht wird.
Mhm.
Wie genau das passiert, also was da genau auf Nervenebene passiert, ne, warum da irgendwas halt schneller ist als das andere, warum sich dieser Kontrast einmal in die eine Richtung dreht und die andere, ist wie gesagt ein Fehler in der Verarbeitung, wo der Mechanismus aber noch nicht so genau verstanden ist. Und genau diesen Mechanismus, warum wir einmal eine Bewegung in die eine Richtung sehen, einmal eine Bewegung in die andere, das haben ein paar Forscher jetzt mal versucht, ein bisschen genauer halt herauszufinden. Also nicht das Sehen an sich, sondern die beteiligten Nerven dahinter, wie die gewichten. Also okay, wie die das Ganze gewichten und warum es dann zu einer Bewegung in die eine oder die andere Richtung kommt. Wie haben die das untersucht? Die haben das an einem ihrer beliebten Modellsysteme gemacht und da wird es ein bisschen skurril, finde ich. Weil was sind so die Standardmodellsysteme, wenn sich Biologen etwas angucken?
Fliege, ne? Wie heißt nochmal diese eine Fliege?
Drosophila melangastor. Genau. Die Fruchtfliege.
Genau.
Genau. Und da haben sie mehrere Fragestellungen nämlich geklärt. Bei Wirbeltieren, so bei Mäusen und so weiter, weiß man, dass die optische Täuschung genauso wahrnehmen.
Ah, okay.
Also die sehen das auch. Bei Insekten wusste man es noch nicht bis jetzt. Und die haben das halt dann mal untersucht. Das Paper, das sie dazu geschrieben haben, heißt Mechanism for Analogous Illusory Motion Perception in Flies and Humans. Erschienen in den Proceedings der National Academy of Science am 24.08. von Forschern der Universität Yale.
Das ist ja immer die Frage, die mich da immer voller Bewunderung mir in den Kopf kommt, ist immer, warum eine Fliege und wie willst du die Daten aus der Fliege kriegen? Also welches Experiment muss ich konzipieren, damit ich diese Forschungsfrage mit Hilfe einer Fliege klären kann?
Das ist spannend, ne?
Ja,
also erstmal die Frage, warum diese Fliege? Der Grund ist folgender. Also erstmal muss man überhaupt rausfinden, ob die Fliege überhaupt, also dieses Insekt überhaupt einer optischen Täuschung erliegt oder nicht. Ne?
Mhm.
Weil die haben ja ein paar Augen mehr und so weiter und da weiß man auch nicht genau, wie das verarbeitet wird und so weiter. Das muss man erstmal irgendwie herausfinden. Das haben die gemacht, wie erkläre ich gleich. Und dann die Frage, warum diese Fliege? Weil es halt genau das ist, was ich gerade am Anfang gesagt habe, ein unglaublich tolles Modellsystem, wo die an unglaublich vielen Stellen rumschrauben können.
Mhm.
Das, also dieses System dieser Fruchtfliege an sich ist erstens kannst du etliche Generationen in annehmbarer Zeit durchzüchten. Ne? Also die leben ja nicht so lange. Bei Mäusen wird es ein bisschen lange dauern und davon kannst du halt etliche Generationen hintereinander wegzüchten. Und zweitens, die können da relativ viel an genetischen Code rumspielen und einzelne Sachen an- oder ausknipsen, weil das System an sich halt schon gut verstanden ist. Das heißt, es ist ein schönes, in Anführungszeichen, System zum Rumspielen, ein gut verstandenes. Und deshalb halt das. Jetzt aber die Frage, wie du schon richtig gesagt hast, wie bekomme ich aus der Fliege diese Informationen raus, ob die da eine optische Täuschung sieht oder nicht? Das Experiment funktioniert folgendermaßen. Man nehme die Fliege, fixiert sie am Rücken mit einem Draht.
Man könnte, ja? Also lass mir eine Vermutung. Die Fliegen sitzen ja immer gerne still, wenn sie keine Bewegung sehen. Wenn sie aber in ihrer leeren Umgebung eine Bewegung wahrnehmen, fangen sie an wegzufliegen. Ist das der Impuls, den man versucht hat, dort zu messen? Ja. Jetzt darfst du ganz in Ruhe erzählen. Ich wollte nur eine Vermutung geäußert haben.
Es geht sehr, sehr nah dran. Diese Fruchtfliege hat noch eine Besonderheit. Die fliegt nicht weg, wenn sie Bewegung sieht, sondern richtet sich an der Bewegung aus. Das hat einen Namen, das heißt Automotion.
Okay.
Das ist ein Effekt in der Fliege. Das heißt, wenn die in eine Richtung Bewegung sieht, dann richtet die sich mit ihrer Ausrichtung an diese Bewegung aus, um die quasi im Blick zu halten.
Ah, okay.
Also wenn die Bewegung nach rechts sieht, dann bewegt die sich nach rechts.
Ah, okay, das heißt, also das kann ich demnächst bei Fliegen mal ausprobieren, wenn die irgendwie so auf dem Tisch stehen und ich.
Zumindest bei dieser Fliegenart, also bei dieser Fruchtfliege, wenn die Rechtsbewegungen sehen, dann richten die sich nach rechts aus.
Okay, da muss ich mal demnächst drauf achten. Ja.
Aber deine Idee war in dem Sinne vollkommen richtig. Und zwar, man nehme eine Fliege, befestige sie an einem Draht am Rücken und setze sie dann auf einen 3D-Laufball sozusagen, wo sie in alle Richtungen laufen kann.
Ne? Das habe ich tatsächlich schon mal gesehen, dass man die Fliegen und Insekten immer so auf so komische Laufbälle setzt.
Und dann zeigt man der Fliege die optische Illusion, die ich dir gerade auch gezeigt habe.
Mhm.
Also diese drehenden Räder und zwar stark wechselnde Kontraste, die sich entweder nach rechts oder nach links scheinbar bewegen.
Mhm.
Welche genau, das, warte mal, ich kann dir mal kurz, ich schicke dir das als Bilder für unsere Hörer, ihr könnt mal in das Paper klicken, beziehungsweise in die Supplementary Materials, da sind nämlich auch noch die Bilder, die ich jetzt dem Nikolas schicke, in einem Video, ich habe davon Screenshots gemacht, damit du dir jetzt nicht das ganze Video angucken musst. Und schicke dir jeweils mal eins davon. Und zwar einmal das hier. Ach nee, warte, jetzt hätte ich das fast meiner Frau geschickt. So, einmal das. Und einmal das. So, du hast jetzt zwei Bilder, die fast identisch aussehen, die sich nur in einer klitzigen Kleinigkeit unterscheiden.
Die drehen sich in die andere Richtung, ne, sehe ich.
Genau,
also das geht einmal von hell nach dunkel und einmal von dunkel nach hell auf den einzelnen Flächen. Ja, okay.
Mhm. Genau, das ist so wie die optische Täuschung, die du gerade gesehen hast, nur halt farblos, sondern tatsächlich nur schwarz-weiß. Immer eine harte Kante von schwarz zu weiß und dann geht das so in Graustufen halt entweder in schwarz oder ins weiß über. Und das so leicht versetzt. Das heißt, das sieht aus wie so kleine Regenschirme, die sich nach rechts oder links drehen.
Mhm.
Also tun sie aber nicht. Es ist eine reine optische Täuschung durch diese Anordnung der Kontraste.
Ja.
Und den kann man sich jetzt vorstellen als Ring aufgeschnitten und um die Fliege verteilt. Also die Fliege sieht, wenn sie gerade nach vorne guckt, immer einen dicken schwarzen Balken, der nach rechts immer heller wird, bis er weiß ist. Und dann wieder einen schwarzen Balken, der dann wieder so in Graustufen rübergeht.
Mhm.
Das heißt, je nachdem, in welche Richtung sich diese optische Täuschung, also welche Art der optischen Täuschung der Fliege gezeigt wird, bewegt sie sich entweder nach rechts, weil sie eine Bewegung nach rechts wahrnimmt, oder nach links, weil sie eine Bewegung nach links wahrnimmt. Und das kann man auf diesem Laufball dann wunderbar messen.
Und das hat man auch gemessen.
Und genau das hat man auch gemessen.
Okay.
Also erste Erkenntnis dieses Papers, ja, auch Insekten können optischen Täuschungen erliegen. Und jetzt die Frage, was genau hat man denn davon? Ne? Also ist ja schön, wenn die Insekten auch optischen Täuschungen erliegen. Aber da kommen wir wieder zu dem Modellsystem, das diese Fliege darstellt. Man weiß durch andere Studien schon, welche Neuronen generell, also im Hirn, an der Verarbeitung der optischen Impulse beteiligt sind.
Hm.
Und die kann man jetzt nach und nach an- und ausknipsen.
Oh.
Und mal gucken, was passiert.
Oh.
Und was man bei der Fliege schon wusste, die hat zwei Arten von Neuronen, die für die Wahrnehmung von Bewegung zuständig sind. Und zwar T4 und T5 Neuronen nennen die sich. Und die hat man mal bei einer Variante der Fliegen komplett ausgeschaltet, also sowohl die T4 als auch die T5 Neuronen. Und was man dann beobachten konnte, war, dass die Fliege keine optische Täuschung mehr wahrgenommen hat.
Hm.
Also wenn beide Neuronen aussahen. Dann hat man das Ganze nochmal selektiv gemacht und nur die eine oder die andere Art von Neuronen ausgemacht. Und das ist ganz witzig, weil es scheint offensichtlich so zu sein, dass die einen Neuronen für rechtsrum zuständig sind und die anderen für linksrum. Weil je nachdem, welche man ausgeschaltet hat, hat die Fliege die eine Richtung nicht mehr wahrgenommen, aber die andere immer noch.
Das heißt, aber diese Neuronen sind auch noch für irgendwas anderes zuständig, oder? Man kann jetzt nicht sagen, ich will hier mal das Gehirn-Upgrade ohne optische Täuschung haben, dann knipst man die Dinger aus und dann läuft man.
Diese Neuronen sind jetzt nicht nur für die optische Täuschung da, sondern die sind für generell Bewegungswahrnehmungen da, also Bewegung rechtsrum oder linksrum. Also wenn sich etwas nach rechts oder links bewegt, wenn du die ausknipst, dann kann die Fliege gar keine Bewegung mehr nach rechts oder links quasi so richtig wahrnehmen. Und die optische Täuschung scheint eine nicht gleich verteilte Reaktion dieser Neuronen zu sein, dass die quasi durch diese eine optische Täuschung werden die einen Neuronen mehr getriggert als die anderen, wodurch eine Bewegung nach rechts wahrgenommen wird, die aber eigentlich gar nicht da ist. Die optische Täuschung ist also quasi ein Artefakt in dem Mechanismus, in dem das Gehirn Bewegungen an sich verarbeitet. Also diese beiden Neuronen verarbeiten eigentlich Bewegungen, aber diese optische Täuschung ist quasi so ein Grenzfall, wo die einen Neuronen ein bisschen zu viel gereizt werden und die anderen ticken zu wenig, wodurch eine Bewegung nach rechts wahrgenommen wird.
Oh, krass, okay.
Also die reagieren also nicht gleich stark, sondern unter bestimmten Rahmenbedingungen überwiegt die Aktivität einer Art von Neuronen, wodurch eine getäuschte Bewegung nach rechts oder links wahrgenommen wird. Und Tests bei Menschen, also jetzt keine genetischen, sondern so, ne, also psychisch-optische Tests legen nahe, dass beim Menschen ein ähnlicher Mechanismus für die optische Täuschung auch zuständig ist, also für die Verarbeitung, weil ähnliche Neuronen sind auch in unserem Gehirn vorhanden.
Okay.
Ja. Das
kann man,
war es im Großen und
Ganzen. Kann man damit jetzt irgendwas anfangen? Also können wir irgendwie Drogen entwickeln, wo wir uns dann drehen? Also nee, machen wir
Nein,
sowieso.
Nee, das nicht, aber wir haben ein Stück weiter verstanden, wie optische Reize in unserem Gehirn verarbeitet werden und wie es zu optischen Täuschungen kommen kann. Also gerade zu diesen Bewegungstäuschungen. Und zwar, dass die Neuronen, die diese Bewegungseindrücke verarbeiten, halt nicht gleichgewichtet arbeiten, sondern es ein leichtes Ungleichgewicht unter gewissen Rahmenbedingungen gibt.
Irgendwie sind ja so optische Täuschungen sind ja irgendwie schon ein krasses Zeug, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben uns zu sehr, weil jeder von uns kennt ja optische Täuschungen, ne? Also wir haben uns einfach damit abgefunden, dass es die Dinger gibt und dass man Dinge sieht, die so nicht sind und dass irgendwie es im Zusammenspiel zwischen Augen und Hirn da irgendwie zu Fehlinterpretation kommt, sagen wir mal. Aber krass muss ja
so. Das Gehirn ergänzt.
Oder genau, ja, genau. Aber das ist ja irgendwie, muss ja krass für Leute sein, die das zum ersten Mal entdecken. Ne? Also hier diese sich drehenden Scheiben, wo du dann irgendwo in deinem stillen Kämmerchen sitzt und zum ersten Mal auf so Muster guckst und dann feststellst, sag mal, siehst du das auch? Siehst du, dass sich das alles dreht? Ja. Und du denkst, du wirst verrückt so, bis du feststellst, nee, das sehen alle Menschen so und das scheint offensichtlich was irgendwas sehr Normales zu sein. Aber die ersten optischen Täuschungen müssen doch echt krass gewesen sein für Menschen, dass die sagen, ich werde hier verrückt.
Wie gesagt, ich fand die als Kind auch immer, ich finde die immer noch faszinierend, weil das klingt jetzt so hochgegriffen, aber das kratzt am Rande unserer Realität, finde ich.
So ja, bisschen. Ja, genau.
Also du wirst was wirklich, wir optisch wahrnehmen.
Ja, du wirst halt, während du dabei bist, wirst du beschissen irgendwie so, ne, optisch. Ja. Und du weißt, das kann nicht da sein und du stemmst dich dagegen, das zu sehen, aber du kannst dich nicht dagegen stemmen. Du merkst, wie du die Kontrolle verlierst auch so ein bisschen über deinen Körper. Ja, spannend.
Ja. Ja, das war cool. Mein Thema. Nummer 2.
Sehr gut. Dann wollen wir jetzt ein wenig experimentieren. Ich habe ein Experiment noch nicht vorbereitet, sondern ich habe es hier stehen, was ich jetzt vorbereiten kann. Und das wird ein Langzeitexperiment quasi. Man muss mal gucken, wie lange wir das beobachten werden. Das weiß ich selber noch nicht so genau. Was man braucht, also das Experiment heißt Tropfsteine zum Selbermachen. Wir züchten jetzt hier Tropfsteine. Was man braucht, ist warmes Wasser.
Inspiriert wurde ich zu diesem Experiment in meinem Keller.
Das könnte man meinen, ja. Wir brauchen 2 Gläser mit warmem Wasser und Soda. Also so, ja, ich habe es in der Drogerie gekauft, reine Kristallsoda. Ich weiß nicht, wofür man das, ich glaube, man braucht das zum Reinigen, ne? Wenn ich multifunktional zur Pflege von schon. Haushalt und Wäsche steht hier. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie gebraucht. Ah ja, hier steht hinten drauf Wäschepflege, Garten und Haus, Bad, Küche, Haushaltspflege, alles möglich. Ist für alles Mögliche gut. Aber wir brauchen es nur für ein Experiment. Wir rühren Soda in das warme Wasser. Und deswegen ist das Wasser auch warm, weil dann die Löslichkeit von Soda etwas höher ist. Wir wollen dann nämlich möglichst viel reinkriegen. Und wir machen hier in dieses Wasser machen wir so viel Soda, wie irgendwie geht. Also bis es sich nicht mehr löst und am Boden dann ja, sich ablagert quasi schon fest.
Woraus besteht denn Soda?
Ja.
Also was ist Soda?
Das ist eine gute Frage.
Soda, ein Mineral. Salzmineral aus der Mineralklasse wasserhaltiger Carbonate.
Natriumcarbonat.
Ah, guck mal. Ich wohne ja jetzt gegenüber der badischen Anilin- und Soda-Fabriken.
Ach.
Genau. Da kann ich übrigens manchmal abends, also es sieht abends toll aus und gelegentlich ist abends der Steamcracker an. Das ist dann so eine, ich würde mal schätzen, irgendwas so 10 bis 20 Meter hohe Flamme.
Was? Wie heißt das? Steam?
Steamcracker heißt es wohl, wurde mir von Nachbarn gesagt.
Ernsthaft?
Ja.
Ach so, und warum? Weil der Qualm tatsächlich mit einer Flamme dann zersetzt wird, oder?
Ich habe keine Ahnung. Warte mal, es gibt einen Wikipedia-Artikel zum Steamcracken.
Dann mach das doch mal. Ich bereite hier weiter das Experiment vor derweil.
Steamcracken bzw. Dampfspaltung ist ein Verfahren der Petrochemie, bei dem durch thermisches Cracken langerkettige Kohlenwasserstoffe in Gegenwart von Wasserdampf in kurzkettige Kohlenwasserstoffe umgewandelt werden. Das ist dann aber definitiv nicht die Flamme, die ich sehen kann.
Nee, das glaube ich
auch.
Weil
das würden die nicht hier so in die. Ne, da wird wahrscheinlich dann einfach nur überflüssiger Wasserstoff oder irgendwas abgefackelt oder Methan oder so. Die Flamme ist auf jeden Fall, die ist schon beeindruckend, weil die ist. Also die ist jetzt nicht riesig, aber die ist sehr groß dafür, dass sie verdammt weit weg ist.
Aber das ist ja jetzt nicht so ungewöhnlich. Du bist ja Kind des Ruhrgebiets, ne? Da war das ja auch immer so, dass noch Sachen abgeflammt wurden irgendwie, ne?
Ja, das schon. Aber das Ding hat schon eine gewisse Größe, die, also die BASF an sich ist schon sehr,
die Manganhalm-Sachen, ne?
Nee, genau.
Aber neulich wurde hier auch mal wieder was abgeflammt, im Norden von Gelsenkirchen-Scholven. Das ist eigentlich eine ganze Ecke weit weg, aber da leuchtete der ganze Himmel so. Und die ganze Zeit, und ich war gerade auf dem Weg nach Hause und ich fuhr so, ja, so südlich von Gelsenkirchen her. Und die ganze Zeit hatte ich das Gefühl, das ist so in Richtung des Hauses meiner Eltern. Und als ich dann zu Hause angekommen bin, musste ich erstmal meine Eltern anrufen und fragen, sag mal, brennt ihr oder ist das irgendwo in Scholven? Und ja, es war dann natürlich irgendwie so ein, keine Ahnung, was die da verklappt haben. Da frage ich mich immer, das ist ja auch eine Riesenenergie, ne? Wenn da so eine Stichflamme rauskommt, kann man das nicht verdammt nochmal irgendwie nutzen? Also,
ja, das,
wenn man das ja schon so sinnlos rausbläst, kann man das nicht über Wasser laufen lassen, damit wenigstens das Wasser warm wird oder so?
Das habe ich mich auch schon gefragt, ob das nicht irgendwie, also.
Also ja, bevor ihr jetzt alles schreibt, ich weiß schon, dass viele Gase, die so bei so großindustriellen Prozessen anfallen, dass die dann auch genutzt werden. Also bei dieser Koksherstellung war das ja hier beispielsweise dieses Gichtgas, ne, was sich dann gesammelt hat oder was man dann gesammelt hat als Energieträger. Also ist mir schon klar, dass das gemacht wird. Aber man sieht halt trotzdem hier regelmäßig im Ruhrgebiet halt auch so Stichflammen irgendwo aus irgendwelchen Kaminen kommen. Wo man sich fragt, okay, das ist aber doch so regelmäßig, dass man sich fragt, ob man das nicht irgendwie besser nutzen könnte. Hm. Und was mir mal einer erzählt hat, wir hatten mal einen Proberaum, also wo ich gerade schon über Scholven gesprochen hatte, Scholven ist auch so ein Chemiewerk, wir hatten mal einen Proberaum in der Nähe von diesem Chemiewerk, in so einem alten Bunker. Das war schon echt wieder, da siehst du wieder, was das für ein Scheißsystem ist. Die Häuser waren auch relativ günstig da in der Nähe von diesem Chemiewerk, weil es da halt regelmäßig nicht schön gerochen hat. Ne? Wenn wir da aus dem Proberaum rauskamen, hast du halt gerochen, dass die schon wieder irgendwas in die Umwelt blasen. Und dann lässt du da natürlich die Armen deiner Bevölkerung leben. Ne? Also die Häuser sind dann billig und da ziehen dann halt die hin, die es eh nicht so dicke haben. So, da siehst du schon wieder, wie scheiße das System eigentlich ist. Ne? Und da hat mir mal ein Anwohner erzählt, weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt oder nicht, er sagte so, tagsüber siehst du halt die ganze Zeit weißen Qualm da rausziehen. Ne? Das ist dann halt Kühlwasser, ne? Oder also Wasserdampf, den die da irgendwie produzieren beim Kühlen von irgendwelchen Prozessen. Und wenn es dann abends wird, wenn du also nicht mehr so gut gucken kannst, welche Farbe da gerade aus deinen Schornsteinen kommt, dann würden da auch mal andere Farben rauskommen. Ich weiß nicht, ob das so wirklich belastbar ist, diese Aussage. Aber er meinte, er würde dann halt mitten in der Nacht kommen, wechselt die Farbe schon mal und dann kommen da mal kurzfristig andere Sachen raus.
Ich habe mal gerade kurz ein bisschen nachgelesen und meine Nachbarn haben wohl doch recht. Besonders, also hier auf der BSF-Seite steht zum Beispiel, besonders auffällig ist die 140 Meter hohe Hochfackel des Team Crackers im Werksteil Nord.
140 ist die Fackel hoch oder nee, der Schornstein, wo dann oben was rauskommt?
Ja, das Ding nennt sich wohl Fackel, also die Hochfackel.
Okay.
Also nicht das, was rauskommt, aber das ist schon beeindruckend groß, das Ding. Also, also kurz gucken, da gibt es, glaube ich, auch das ein oder andere Video bei YouTube von dem Ding.
Ich finde, also bei solchen Chemiekraftwerken finde ich ja immer spannend, man kann sich so richtig vorstellen, habe ich wahrscheinlich ja auch schon tausendmal erzählt, wie irgendeiner auf seiner Workbench im Labor irgendeinen Prozess entwickelt hat und dann halt über einen kleinen Bunsenbrenner irgendwas gecrackt hat und dann sagt, okay, das funktioniert gut, wir müssen es skalieren. Und dann sagt so BASF, okay, kein Problem, wir machen den Bunsenbrenner 140 Meter hoch. Und
dann ja, genau,
jagst du da die Gase durch und crackst halt in großen Mengen das, was du cracken willst.
Ja. Ja, mitunter ist die Fackel echt schon groß. Es gibt bei YouTube das ein oder andere schöne Video von dem Ding.
Das können wir doch im nächsten Livestream mal gemeinsam gucken, oder?
Ja, stimmt. Das stimmt. Man,
und dann erklärst du uns da mal etwas genauer, was da passiert.
Das kann ich gerne machen, weil dazu gibt es nämlich tatsächlich auch ein, zwei schöne Videos. Man muss ja dazu sagen, die BASF ist tatsächlich, was so Kommunikation angeht, gar nicht so übel. Die hatten mal einen guten Podcast, der Chemiereporter. Da haben die immer ein bisschen Chemie erklärt. Der geht immer nur pro Folge 5 Minuten oder so, aber den habe ich damals sehr gerne gehört.
Und jetzt wohnst du in der Nachbarschaft. Guck mal,
ja,
die haben dich da irgendwie.
In der Nachbarschaft. Das genau, wenn hier die BASF mithört, wenn ihr mal einen neuen Podcast braucht, ne? Es gibt hier diesen Sendeturm in der Nähe. Eins der wenigen Gebäude, das die große Explosion von Oppau überstanden hat.
Das heißt, du versprichst auch, dass du durch die Katastrophen durchsendest. Ne?
Ja, natürlich. Das ist
sehr gut.
Ja, aber ohne Scheiß, ich wohne jetzt in der Nähe tatsächlich der BASF. Ich möchte mir dieses Ding unbedingt mal angucken. Die machen ja auch so Werksführungen.
Ich war ja schon mal drin, ne? Habe ich ja beim letzten Mal erzählt. Wir waren von der Uni, haben wir mal einen Ausflug dahin gemacht, wo die uns auch eben die Trogstraße oder wie hieß die nochmal? Die Krater?
Trichterstraße
erzählt. Trichterstraße.
Ja. Das, ja, ich bin sehr gespannt. Mir das mal anzusehen. So, genug über die.
Das Lustige, als wir bei der BASF waren, und da haben wir uns dann noch jahrelang drüber amüsiert, da hatten wir so ein bisschen unentspannten Führer über das Gelände. Also wir sind da mit so Bussen darüber gefahren worden. Und der Junge war so ein bisschen unentspannt und hat dann immer so Sachen gesagt wie, also wir als Physiker waren da eh so ein bisschen nervös auf dem Gelände der BASF, weil wir nicht so richtig einschätzen konnten, wo gerade gefährliche Sachen passieren oder nicht so gefährliche Sachen. Und der Typ war so unentspannt und sagte dann so, jetzt fahren wir hier rechts. Nee, doch nicht, wir fahren hier links. Also war dann immer so, war so leicht hektisch. Und einmal sagte er dann auch, erzählte er auch irgendwas, hielt dann inne und sagte dann, oh Scheiße. Und sagte und sprach dann weiter. Und wir haben uns nachher, als wir dann da raus waren, haben uns so amüsiert, weil wir die Vorstellung, dass du so einen total cholerischen Führer in so einem Atomkraftwerk hast oder in so einem BASF-Chemiewerk, der total Panik schiebt, die ganze Zeit so witzig fanden. Naja, aber ja. Wir waren jung, vielleicht muss man auch da gewesen sein, um unseren Humor zu verstehen. Ist egal. Ja. Darf ich nochmal zum Experiment zurückkommen, was
ja,
du mir jetzt völlig zerredet hast?
Entschuldigung.
Macht nichts. Ich habe jetzt bereits in den zwei Gläsern Soda gelöst. Und zwar so viel Soda gelöst, wie da irgendwie reinpasst. Jetzt habe ich einen Wollfaden, einen braun, und den versenke ich jetzt mit den jeweiligen Enden in den Gläsern. Und ich habe da auch noch ein Gewicht dran gemacht, eine Büroklammer, die dafür sorgt, dass der Wollfaden auch im Sodaglas bleibt, jeweils auf den Seiten. Also beide Enden des Fadens mitten in diesem Sodaglas, und die Gläser stehen so, sagen wir mal, 20 Zentimeter auseinander, und dazwischen habe ich eine Untertasse gestellt, und der Faden erstreckt sich jetzt vom einen Glas zum nächsten und hängt so ein bisschen durch, wie so eine Hängebrücke, sage ich jetzt mal. Ne? Kannst du dir das vorstellen?
Ja, kann ich.
Jetzt, genau, das war die Vorbereitung. Jetzt steht das hier. Und was jetzt passiert ist, dass sich, wenn man das jetzt beobachtet, dass sich jetzt in den nächsten Tagen hoffentlich, also so habe ich es geschrieben gesehen, und das möchte ich so gerne ausprobieren, dass sich da jetzt ein Tropfstein in der Mitte des Fadens bildet. So ein milchiger Tropfstein. Und von der Untertasse wächst dann auch, soll dann auch einer hochwachsen. Also ein Stalaktit und ein Stalagmit soll sich da bilden.
Wie lange soll das dauern?
Dazu habe ich wirklich überhaupt keine Aussage gefunden. Das hängt, glaube ich, ganz, ganz stark vom Faden ab. Das hängt, glaube ich, auch von der Temperatur ab. Natürlich auch von der gelösten Menge an Soda. Denn warum bildet sich da überhaupt ein Tropfstein? Eine Eigenschaft vom Wasser ist ja, dass es in dünnen Röhren aufsteigen kann, also in sogenannten Kapillaren. Wenn es eine dünne Röhre gibt, kann Wasser da drin aufsteigen. Das ist nicht ganz, und zwar entgegen der Schwerkraft, das ist nicht ganz unwesentlich beispielsweise für Bäume. Ne? So versorgen Bäume ja ihre Blätter mit Wasser, weil eben das Wasser durch diese Kapillare im Stamm nach oben steigen kann. Und genau solche Kapillare befinden sich auch im Wollfaden, denn die Lücken zwischen den einzelnen Fäden, wenn man so will, das sind ja, so ein Wollfaden besteht ja aus vielen, vielen kleinen Mikrofäden, die Lücken dazwischen sind im Prinzip auch kleine Röhren oder kleine Kapillare, und genau durch diese Röhren wandert das Wasser aus dem Glas in den Faden, und deswegen bleibt der Faden die ganze Zeit benetzt. Und dann verdunstet das Wasser, und das Natriumcarbonat, das Soda, bleibt zurück auf dem Faden. Und da insbesondere die Tropfen, also da so viel Wasser aufsteigt, dass der Wollfaden gar nicht das Wasser halten kann, tropft es eben auch nach unten, sammelt sich erstmal in der Mitte dieser Hängebrücke, sage ich jetzt mal. Und da bildet sich dann am meisten oder lagert sich am meisten Soda ab. Und deswegen sehen wir da den Stalaktit. Und weil es eben auch runtertropft auf den Untersetzer, soll sich da eben auch ein Stalagmit bilden, weil es eben da runtertropft, da verdunstet, und da bleibt das Soda oder das Natriumcarbonat zurück. Und dann werden wir zwei Tropfsteine hoffentlich sehen.
Ich bin sehr gespannt. Das Experiment, meinst du, in zwei Wochen sehen wir was?
Ich hoffe, wir werden das ja jetzt, das wird ein Langzeitexperiment. Ich hoffe, dass wir in der nächsten Woche im Stream schon was sehen, ehrlich gesagt. Da wir ja jetzt auch die Möglichkeit eben haben, Bilder zu übertragen, habe ich gedacht, jetzt ist es Zeit für dieses Experiment. Ich hatte das schon etwas länger auf dem Schirm, aber ich fand das immer im Audio-Podcast so ein bisschen blöd. Aber da wir jetzt alle zwei Wochen auch Bilder von uns zeigen, habe ich gedacht, da können wir doch bestimmt, oder bestimmt nicht, aber möglicherweise kann man da was sehen. Ich bin sehr gespannt.
Ich weiß nicht, wie es gerade in deinem Umzugsstress und so weiter ist. Du hast nicht zufällig irgendwie eine GoPro oder so zur Hand, die so alle einmal am Tag ein Foto machen kann oder sowas?
Boah, so Zeitraffer? Ich glaube einmal, da müsste ich hier wirklich dauerhaft für Strom sorgen. Das ist im Moment schwierig bei uns.
Ja, verstehe ich.
Aber das wäre natürlich gut, ja. Aber da sollte doch einer von unseren Hörerinnen und Hörern in der Lage sein. Also wieder ein tolles Experiment, was man auch
auslagern.
Also da eine Zeitrafferaufnahme wäre wirklich schön, da hast du recht. Aber da muss man halt auch für gute Belichtung sorgen, also dann, damit du immer die gleichen Lichtverhältnisse hast. Boah, das kann ich hier in dem Chaos gerade nicht leisten. Aber das wäre natürlich schön, ja. Also da wirklich mal sehen, wie der wächst, ist spannend bestimmt. Bei mir gibt es nur alle, einmal pro Woche gibt es ein Update von unserem Lieblingsfaden. Das muss reichen. Ja, ich bin gespannt. Also, das Experiment ist angerichtet. Ich stelle es jetzt gleich noch hier zur Seite und dann schauen wir mal alle paar Tage mal drauf. Okay, das war das Experiment. Dann können wir zur Musik kommen.
Zu schlimmer Musik kommen, oder?
Ja, aber so schlimm ist es gar nicht. Imposter, ein Lied von den Double Clicks. Wir kennen ja alle das Imposter-Syndrom. Da leiden wir ja, wir Akademiker ja besonders drunter. Also Imposter-Syndrom ist so, man weiß selber nicht, wie man an die Position gekommen ist, an der man ist.
Man wartet nur darauf, aufzufliegen.
Genau, man wartet immer einfach nur darauf, dass endlich einer kommt. Also, was heißt endlich? Aber man hat immer die Angst, dass einer kommt und sagt so, du bist so ein Aufschneider, du kannst doch gar nichts. Und ich habe mal gelesen, dass dieses Imposter-Syndrom besonders stark im akademischen Bereich ist. Und das kann ich durchaus bestätigen, beziehungsweise ich kann es mir auch sehr, sehr gut vorstellen, weil das einfach auch extrem kompetitiv ist und du dich halt ständig irgendwie vergleichen musst mit allen möglichen Leuten. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das da auch besonders verbreitet ist. Und dieses Lied hier, Imposter, ist von den Double Clicks und ist ein Lied vom Mars Curiosity Rover. Also der Mars Curiosity Rover leidet selber am Imposter-Syndrom. Und diese Idee finde ich sehr, sehr schön und der Song ist auch sehr, sehr schön. Der wurde uns von Chrisse geschickt. Vielen, vielen Dank dafür. Viel Spaß damit.
And I turn on my eyes to find I'm very far away. I take account of all my wheels, my arm, and my tiny drill. After all my training, I will do nothing familiar today. The folks who brought me up for this have such high expectations. And though they shouldn't, they have dared to dream that I can change it all. Thousands watch as I turn on my camera and do my first job. I feel so important and so very small. All I can think is of the ways I'll disappoint them. I've got the tools, I've got team, but I'm not ready for my close-up. Everybody trusts me more than I do, and I still don't feel like I've even grown up, but I am faking it. I'm just second, some of my confidence disappears, and out here it is cold, and it is lonely, and I am far from home. What would Hubble say if she were only here? And the worst part is not knowing what will greet me. I represent my planet, but I'm really not prepared. I hope that I have time to ask for all the help I need. And I hope if I find aliens, I won't act too scared. But I am faking it.
Ja, ein wundervoller Song. Es macht mich ein bisschen traurig, die Vorstellung, dass da der Rover auf dem Mars sitzt und denkt, ich bin's doch gar nicht wert.
Spielt er sich nicht auch mal zum Geburtstag selber Happy Birthday?
Ja, ich weiß nicht, ob der das war, aber das ist auch irgendwie krass, ja. Oder?
Ja, ist eine witzige Idee. Und ja, auf jeden so Fall, für ja. Öffentlichkeitsarbeit echt nett. Nun ja.
Das stimmt, ja. Ja, kommen wir zu Thema Nummer 3. Ich höre nichts, Regen.
Ja, gutes Stichwort. Hier wird es gleich anfangen zu regnen.
Okay, ich hoffe, ich höre dich dann trotzdem noch. Ja. Ich leide ja extrem, also nicht nur ich, sondern du natürlich auch, wir alle, wir leiden ja extrem unter dem Mobilfunknetz in Deutschland, ne? Wann immer es die Möglichkeit gibt, versagt dieses Mobilfunknetz. Völlig egal, ob man gerade auf Bahnlinie fährt oder Autobahn, ist ja auch eins meiner Lieblingsthemen. Ne? Gerade auf den Rastplätzen gibt es kein Mobilfunknetz, wofür ich einfach überhaupt kein Verständnis habe. Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass die eh schon schlechte Abdeckung noch mal schlechter ist, wenn es regnet?
Ja, oder wenn Vollmond ist oder wenn.
Nein, ehrlich, also. Es gibt so Strecken, die fahre ich, also meine Pendelstrecke mit dem Auto und da habe ich einfach die meisten Messwerte, weil ich gelegentlich mit meiner Frau telefoniere, wenn ich nach Hause fahre oder zur Arbeit fahre. Und da gibt es einfach eine Stelle, da weiß ich, da ist das Netz extrem schwach. Und wenn es dann riecht, also das hält normalerweise. Aber nicht, wenn es regnet, dann bricht es da auf jeden Fall ab, zu 100%. Und jedes Mal, wenn das da passiert, gucke ich raus und denke, ah ja, es regnet. Das war ja klar, das hat nicht funktioniert. Das verwundert in gewisser Weise nicht, denn Mobilfunknetze funken ja auf der Mikrowellenfrequenz. Ne?
Ja, echt? Bei 2,4 oder bei wie viel Gigahertz?
Auch da, ja. Also es kommt wohl ein bisschen drauf an, habe ich jetzt gelernt. Ich dachte immer aber auf dieser klassischen Frequenz, glaube ich, 2,45 Gigahertz. Aber ich musste jetzt feststellen, es gibt wohl auch so Richtfunkstrecken, die haben, glaube ich, unterschiedliche Frequenzen auch. Aber alle im Mikrowellenbereich jedenfalls. Wo dann irgendwie auf diesen Frequenzen gearbeitet wird.
Dann ist es nicht verwunderlich.
Genau, weil wir wissen natürlich, dass Mikrowellen ganz besonders gerne mit Wasser wechselwirken. Ne? Deswegen stellen wir Wasser in die Mikrowelle und machen es heiß da. Also kann man sich schon vorstellen, dass es da eine gewisse Beeinflussung durch Regen gibt. Ja, genau. Deswegen war ich jetzt auch nicht besonders erzürnt, wenn ich das immer gesehen habe oder festgestellt habe, sondern habe das als physikalische Gegebenheit hingenommen in gewisser Weise. Also man könnte auch sagen, da war einfach Schluss mit meiner Transferleistung und ich habe nicht weiter darüber nachgedacht. Nicht so bei den Forscherinnen am KIT, die haben da noch mal ein bisschen mehr drüber nachgedacht und haben sich gedacht, naja, also das sind ja in gewisser Weise Daten, die wir da lernen. Also Verbindungsabbrüche ist ja gar nicht mal so uninteressant, das sind wertvolle Daten, da kann man möglicherweise was draus machen. Und sie haben daraus was gemacht, nämlich sie haben ein Paper geschrieben, ein Paper mit dem Titel Rainfall Estimation from a German-wide Commercial Microwave Link Network, Optimized Processing and Validation for One Year of Data. Veröffentlicht in Hydrology and Earth System Sciences. Die haben also sich überlegt, aha, der Wörl hat immer einen Verbindungsabbruch, wenn es regnet. Möglicherweise können wir also ein Regenmesser mit den Mobilfunknetzen bauen. Beziehungsweise wir brauchen gar nichts mehr bauen. Es ist ja schon da und die Daten sind auch da. Also diese Netze, die funktionieren ja und möglicherweise kann man die Daten abgreifen und schauen, okay, wann werden Signalstärken schwächer? Wann verlierst du ein Signal und liegt das möglicherweise daran, dass gerade eine Regenwolke durchzieht?
Sind die Fehler da nicht unglaublich groß, dass irgendjemand mit seinem Mobilfunk, also mit seinem Telefon gerade im Keller sich aufhält oder so?
Ja, ist eine gute Frage. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Weil wir schauen uns hier nicht die ganz klassischen Zellen an oder die ganz klassischen Antennen an, die möglicherweise auch auf deinem Wasserturm funken, sondern es sind spezielle Antennen, die aber auch ins ganz normale Mobilfunknetz eingebunden sind. Schauen wir uns erstmal an.
Moment. Ja. Entschuldige, heißt das, das sind extra Antennen für dieses Experiment, für diese Studie?
Nein, nein,
oder?
Nein, nein, das ist ganz wichtig. Okay. Die Antennen sind ganz normal da. Die stehen im Mobilfunk, die sind im Mobilfunknetz integriert und die sind eh da, die Daten fallen eh an. Das macht dieses Paper okay. So charmant, sage ich jetzt mal. Gucken wir uns einmal ganz kurz an, wie wird eigentlich Regen gemessen im Moment? Ne? Also was sind klassische Methoden zur Regenmessung? Das eine sind Niederschlagstöpfchen, also
genau, wollte gerade sagen, das kenne ich. Du stellst ein Glas auf die Fensterbank und guckst, wie viel drin landet.
Genau.
So, also spöttisch ausgedrückt.
Nö, ich glaube, die Komplexität ist schon ganz gut erfasst, die du da gerade bezeichnet hast. Es ist, glaube ich, genau so. Also es gibt wohl 1000 solcher Messstationen in Deutschland, wo da also wirklich so Töpfchen stehen, die dann ausgelesen werden. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die mittlerweile auch zum Teil elektronisch ausgelesen werden. Aber ich glaube, einige davon sind zumindest auch noch sehr, sehr klassisch. Also da muss Personal raus, sich angucken, wie viel Regen da reingefallen ist. Und das hat eben einen Nachteil. Also zum einen hast du einen gewissen Personalaufwand und zum anderen ist dieses Verfahren natürlich extrem langsam. Ne? Also du kannst natürlich anschließend gucken, wie viel Regen ist gefallen, aber möglicherweise interessiert dich ja eher währenddessen schon, wie viel Regen gerade fällt. Ob du drin bleiben sollst, ob du mit deinem Flugzeug hochfliegen sollst, keine Ahnung wer, ob du einen Biwak machst oder versuchst vom Berg abzusteigen, also all solche Fragen. Ne? Da willst du natürlich viel, viel schneller deine Daten haben. Deswegen ist das nicht, sagen wir mal, das modernste und beste Verfahren, um ziemlich zeitnah Informationen über Niederschlag zu bekommen. Das, was wir natürlich auch alle kennen und das, was ich auch extrem viel benutze, ist das Niederschlagsradar. Das benutze ich extrem gerne in meiner Wetter-App, um wirklich, wenn ich mit dem Fahrrad an der Uni losfahre nach Hause oder wenn ich zu einer Radtour aufbreche oder so, da gucke ich aufs Regenradar und da sieht man eben diese Regenwolken und da kann man einfach unglaublich gut abschätzen, welche Wolken gerade auf dem Weg zu dir sind, wie viel Wasser die tragen und wie wahrscheinlich es ist oder wie viel Zeit dir bleibt, um nach Hause zu kommen, um nicht nass zu werden.
Beziehungsweise du siehst da den aktuellen Niederschlag, oder? Ist das nicht, also sieht man da nicht das, was gerade runterkommt und nicht da, wo gerade Wolken sind?
Genau, ja, genau. Du siehst Regen, nicht genau, etwa weil Wolken, grade, genau.
Genau, weil du gerade Wolken gesagt
okay,
hattest.
Okay, ja, das war missverständlich. Ich meinte aber, natürlich Regenwolken, ja. Also genau.
Also du siehst da, wo gerade was runterkommt genau, und kannst dann vor und du, ich weiß gar nicht, kann man extrapolieren in die Zukunft dabei?
Du siehst ja die Bewegung, ne? Also immer genau. Natürlich mit dem Fehler, dass sich Wolken natürlich auch auflösen und abregnen können. Mhm. Aber du siehst, wenn du so eine Regenfront hat, die so aus 300 Kilometern kommt und auf dich zu sich bewegt, dann kannst du halt wunderbar sagen, okay, die ist mit der Geschwindigkeit unterwegs. Also bei meiner App kann ich halt mit dem Zeitbalken hin und her fahren und sehe halt, wie viel Kilometer hat die Regenwolke in der letzten Stunde gemacht. Bleibt mir noch eine Stunde, um nach Hause zu kommen, bevor ich nass werde oder nicht. Und das funktioniert einfach unglaublich gut.
Genau, das Ding habe ich aber auch immer benutzt. Also häufig, wenn ich irgendwie mit dem Rad unterwegs war oder so oder mit dem Motorrad.
Das funktioniert natürlich nicht ganz so gut, sagen wir mal, in so Gewitterlagen, ne? Weil da halt einfach auch mal spontan sich eine Gewitterwolke bildet. Da ist es etwas schwierig, da nutzt ja auch so ein Regenradar nicht mehr so viel. Aber in anderen Jahreszeiten, wo nicht so Gewitterneigung herrscht, funktioniert das eigentlich wunderbar, ja. Worauf basiert das? Das ist halt das Radarprinzip, Primärradarprinzip heißt, so ein Niederschlagsradar sendet auch Mikrowellen tatsächlich aus und empfängt einen Teil dieser Wellen, die zurückreflektiert werden, auf dem Weg durch die Atmosphäre und darüber kannst du dann eben Aussagen treffen, wie viel Wasser ist in der Luft, also Wasser, welches deine Mikrowellen reflektiert. Also so funktioniert es prinzipiell. Problem hier ist natürlich, du brauchst eine extra Infrastruktur, ne? Die muss natürlich auch ausgewertet werden. Und die Messungen sind tatsächlich gar nicht mal so trivial. Also da gibt es so Phänomene wie den Radarschatten. Wenn du jetzt eine Regenwolke hast, die extrem viel Wasser trägt oder also es regnet stark, dann strahlst du damit deinen Mikrowellenradar drauf, dann wird alles reflektiert und hinter die Regenwolke kannst du natürlich schon nicht mehr gucken. Ne? Da entsteht eben dieser Radarschatten und du weißt nicht so genau, wie groß ist denn jetzt die Wolke. Und dann gibt es wohl auch noch Probleme durch den Aggregatzustand des Wassers. Es gibt wohl feuchter Schnee, der reflektiert besser als beispielsweise Regentropfen. Und das Gleiche gilt dann für Hagel beispielsweise. Das heißt, das beeinflusst eben deine Messung dann auch nochmal. Und da musst du dann halt gucken, wie du das in deiner Auswertung quasi ja, integrierst oder berücksichtigst. Von diesen Radarstationen gibt es 17 in Deutschland.
Und das ist jetzt nicht so viel.
Genau, und da siehst du nämlich auch wieder ein Problem. Ne? Alles, was ich davor gesagt habe, ne? Dieser Radarschatten, der auftauchen kann, oder eben die Tatsache, dass Aggregatzustände das Messergebnis beeinflussen, sind halt insbesondere dann problematisch, wenn du wenig Radarstationen hast, eben mit 17. Das ist noch relativ überschaubar. Wenn dann eine so ein Radarschatten oder ja, davon beeinträchtigt ist, dann fehlen dir halt Informationen irgendwie von einer weiteren Region und dann kann es da auch problematisch werden. Deswegen, also wir sehen, Regenmessung ist jetzt nicht trivial. Warum nehmen wir also nicht Messungen oder warum nehmen wir nicht Daten, die sowieso da sind? Nämlich eben genau das, was wir gerade schon angesprochen haben, nämlich die Sendeleistung von Mobilfunknetzen. Das Gute ist, dort brauchen wir auch keine neue Infrastruktur, denn die steht da ja schon rum. Was guckt man sich jetzt an? Du hattest ja gerade schon gesagt, ist das nicht schwierig, wenn jetzt einer in seinen Keller läuft und da telefoniert, dann wird der Empfang ja auch schlechter. Absolut. Deswegen gucken wir uns nicht den Endnutzer an von Mobilfunknetzen, sondern wir schauen uns Richtfunkantennen an in Mobilfunknetzen. Das sind wohl Antennen, die genutzt werden, um Datenübertragung über weite Strecken zu nutzen.
Ja, das sind diese Trommeln, die man immer an so, wenn du so Masten hast, hast du ja diese langen Antennen,
ja,
ne? Also diese langen Dinger, die
man sieht
auch,
man ja auch schon
Häusern
auf Häusern,
so
ja.
Genau, das sind die Mobilfunkantennen, mit denen sich dein Handy quasi verbindet und manchmal hast du diese trommelartigen Dinger, das sind so Parabolantennen, die vorne noch bespannt sind halt. Diese Trommeldinger, das sind die Richtfunkantennen.
Ah, cool. Ja, und davon gibt es also ganz offensichtlich natürlich weniger als die normalen Antennen, weil du willst ja jetzt nicht kleine Zellen abdecken, sondern die nutzt du eben nur zur Übertragung von weiten Strecken. Aber davon gibt es trotzdem noch relativ viele. Also ich habe mal nachgeguckt, in Deutschland gibt es wohl 4000 Richtfunkstrecken. Und das ist natürlich schon eine deutlich bessere Abdeckung, also vor allem eine feinmaschigere Abdeckung als beispielsweise durch diese Regenradars. Ne? Die senden jetzt auch in einer Mikrowellenfrequenz irgendwo zwischen 15 und 40 Gigahertz wohl. Und genau diese Daten, diesen Datensatz haben sie sich angeguckt. Also ein Jahr lang haben sie jede Minute die aktuelle Abschwächung von 4000 Richtfunkstrecken gemessen. Das haben sie dann, diesen Datensatz haben sie dann irgendwie, natürlich machst du heute alles mit KI, über eine KI laufen lassen und haben dann eben versucht, aus zugegebenerweise auch noch sehr verrauschten Messwerten Regensignale rauszurechnen. Warum sind die Daten so verrauscht? Das scheint nämlich wohl bei diesem Verfahren auch nicht so ganz unproblematisch zu sein. Wind scheint die Sendeleistung auch zu beeinflussen oder die Empfangsleistung, je nachdem wie du das siehst. Also Wind, Sonne kann wohl zu Abschwächungen führen. Ganz problematisch ist wohl Wasser auf Antennen, was ja bei Regen schon mal passieren kann. Also stellst du dir vor, da zieht irgendwie Regen durch. Es regnet schon lange nicht mehr, aber die Antenne ist noch pitschnass. Dann wird halt dein Signal auch abgeschwächt und verfälscht eben den Datensatz, den du da gerade generierst. Und dann musst du dann halt irgendwie rausrechnen oder dann musst du halt irgendwie berücksichtigen. Ja, aber die KI, dank der KI konnten sie das irgendwie machen, konnten also feststellen, wann die Abschwächung des Signals tatsächlich auf Regen zurückzuführen ist.
Das ist eine schöne Idee.
Ja, finde ich.
Also ich finde es ich finde es ja immer geil, wenn man so Sachen für was anderes benutzt, als für es gedacht ist.
Ja, deswegen auch mein Aufhänger von diesem Thema, ne, wo ich am Anfang sagte, meine Transferleistung war damit abgeschlossen, dass ich mich geärgert habe, dass ich wegen Regen keinen Empfang habe.
Ja.
Aber das finde ich halt cool, ne, wenn Leute dann sagen, ja, aber vielleicht können wir es nutzen, vielleicht haben wir da noch irgendwas raus. Das finde ich dann halt cool. Die KI ist wohl jetzt so gut trainiert, dass du auch ohne Kalibrierung mit traditionellen Methoden, also hier Wassertrichter oder so, Regenmessungen machen kannst. Das klingt erstmal nach Spielerei, könnte man sagen, naja gut, kalibrieren oder nicht kalibrieren, wo ist, warum ist das toll oder warum ist das nochmal, warum kann man das nochmal herausstellen? Weil das wohl das System auch nutzbar machen oder weil du das System jetzt auch nutzen kannst in Regionen, wo du überhaupt keine nennenswerte Niederschlagsmessung hast als Kalibrierung. Zum Beispiel wollen sie jetzt dieses System auch einsetzen in Westafrika, um da eben auch Regen vorherzusagen oder beziehungsweise nicht vorherzusagen, aber zu messen quasi. Und da hast du eben keine Möglichkeit, irgendwie vorher die KI mit den lokalen Daten zu trainieren. Aber das braucht wohl auch jetzt die KI nicht mehr, weil sie eben mit den Messungen oder weil sie so gut trainiert ist, dass sie keine Kalibrierungsmessung braucht.
Ich finde es immer noch, also ich finde es schön. Ich finde es cool und vor allem, wenn man dann auch noch den Algorithmus dahinter so trainieren kann, dass der irgendwann nicht mehr lokal beschränkt ist, sondern eigentlich auf beliebige Antennennetze angewendet werden kann.
Genau, schön. Ja, genau. Also die haben, wer sich da noch angucken möchte, in dem Paper kann man schön sehen, die haben dann genau ihre Messungen und ihre Regenvorhersage übereinandergelegt mit Messwerten des Deutschen Wetterdienstes und man sieht eben bei diesen zwei Bildern, die da gegenübereinander gestellt sind, dass du da eine extrem hohe Übereinstimmung hast. Nachweisgrenze liegt wohl bei einem Millimeter pro Stunde, alles darunter kann mit dem Verfahren nicht mehr nachgewiesen werden.
Ein Millimeter pro Stunde ist aber auch schon wenig, ne?
Ja.
Finde ich.
Ja, ist, glaube ich, ich glaube, wahrscheinlich, also ist ein Millimeter pro Stunde, das ist ein kleiner Schauer, den hältst du, glaube ich, aus, ja. Aber ich glaube, da sehen die auch nicht ihre Hauptanwendung. Ich glaube, die sehen, oder so stand es zumindest im Paper, die ihre Hauptanwendung sehen, die, also bei so frühzeitigen Vorhersagen von Hochwassern, ne, wo du sehr, sehr schnell Niederschläge in verschiedenen Regionen addieren kannst und dann sagen kannst, okay, jetzt wird es hier gerade im Moselkreis oder im, weiß ich nicht, keine Ahnung, Köln, da wird es jetzt gerade eng, da kommt ganz schön was auf euch zu. Und da bist du dann natürlich schnell dabei, ne, mit solchen Messungen.
Aber cool.
Ja, also, ich fand's auch cool. Also diese Daten, die wir eh hinterlassen, die zu nutzen, finde ich ja irgendwie immer spannend. Zum Guten und zum Bösen natürlich.
Und da sieht man mal, was aus so Daten rausfallen kann, mit denen man halt nicht rechnet, ne?
Ja, ja. Genau, das war Thema Nummer 3.
Dann mache ich noch weiter mit Thema Nummer 4. Es ist kurz, aber schön.
Ah, herrlich. Klassiker, Thema 4.
ich möchte dem Ganzen ein Disclaimer vorwegstellen, weil es ist kein Paper, wie wir es sonst haben. Es ist keine Peer-Review-Studie.
Okay.
Sondern eine Studie, die in Auftrag gegeben wurde von Greenpeace ans Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung, gemeinnützige GmbH.
Mhm.
Ich möchte es trotzdem vorstellen, weil ich es interessant finde. Also kein Peer Review, ne, sollte man im Hinterkopf haben. Trotzdem kann es ja immer noch eine ordentliche wissenschaftliche Arbeit sein mit ne, Zitaten. Also wenn man sie mal durchguckt, die haben auch ordentliche Quellenangaben da drin. Das Ding ist, glaube ich, grob 36 Seiten lang. Es wird, also alle Daten, die irgendwie erhoben werden, sind aus anderen Arbeiten zitiert und so. Ne? Also ich habe da mal drüber geguckt. Ich bin natürlich kein Fachmann in der Richtung, aber das sieht schon ordentlich gemacht aus.
Okay.
So, das wollte ich als Disclaimer nur vorneweg einmal. Das Thema heißt Pandemie als Chance und ich bin es besonders interessant, weil du erinnerst dich doch noch daran, dass wir lange vor der Pandemie mal was zum Thema Homeoffice gesagt haben.
Ja.
Und erinnerst du dich noch, was wir gesagt haben?
Vor der Pandemie oder?
Ja, vor der Pandemie noch. Bevor Pandemie kam, haben wir schon mal über das Thema Homeoffice gesprochen.
Ich weiß nur, dass ich letztes Mal geklagt habe, dass das alles nicht so dolle ist.
Ja, wie doof das ist und so weiter, ne? Aber ich erinnere mich noch sehr gut daran, weil ich damals viel geklagt habe, weil ich keinen Bock hatte, immer ins für nix im Wesentlichen ins Büro zu fahren. Das ist, also was für ein Potenzial das für unsere Gesellschaft wäre, wenn wir nur einen Tag die Woche einfach alle Leute, wo es geht, Homeoffice machen würden. Was das für die Verkehrsbelastung bedeuten würde, was das für die Umwelt bedeuten würde, also was an CO2 eingespart wird und so weiter und so weiter.
Ne? Bei den Leuten, wo es geht, ne? Das haben wir dann natürlich ja, gibt es Berufe, wo nicht an Homeoffice zu denken ist. Aber.
Ja, natürlich, da komme ich gleich auch nochmal drauf zurück, ganz, ganz wichtig, aber trotzdem, prinzipiell gibt es viele Jobs, wo wir sagen würden, da ist es eigentlich nicht nötig, vor Ort zu sein, sondern das könnte genauso gut im Homeoffice erledigt werden. Und jetzt unfreiwillig ein bisschen durch die Pandemie sieht man das in vielen Jobs ja auch, dass Homeoffice, auch wenn viele Leute da unglaublich, also gerade in den Führungsebenen unglaubliche Vorurteile gegen hatten. Allerdings muss man da auch sagen, stark branchenabhängig. Ne? Also es gibt Branchen, in denen es selbstverständlich ist, dass die Leute im Homeoffice arbeiten. Also alles, was so in Richtung IT geht, da ist Homeoffice schon vor der Pandemie deutlich mehr Alltag gewesen, als sagen wir mal jetzt, was weiß ich, bei der Bank, der Versicherung oder auch im wissenschaftlichen Betrieb. Ne? Wir haben, also ich erinnere mich noch daran, dass wir damals gesagt haben, prinzipiell liegt da eine, also im Bereich von Umweltschutz unter anderem auch und CO2-Reduktion eigentlich ein großes Potenzial und auch für den Verkehrskollaps, dem unsere Städte entgegenschiffen.
Ja.
Wir haben das damals nur so ins Blaue hineingesagt und diese Studie beschäftigt sich jetzt tatsächlich damit.
Okay.
Und hat mal hochgerechnet in verschiedenen Szenarien, was denn da potenziell wirklich an CO2 eingespart werden könnte und so. Und zwar ist diese Studie dadurch zustande gekommen, dass es bedingt durch Corona jetzt so etwas wie einen unfreiwilligen Testballon gab. Also es sind ja einfach mehr Leute ins Homeoffice gegangen. Einfach.
Ja, klar.
Deutschlandweit auch und auch global. Eine Einschätzung von dir, was meinst du? Findet Homeoffice danach oder jetzt generell mehr Akzeptanz oder fallen wir wenn die Pandemie irgendwann mal durch ist, fallen wir zurück in alte Vorurteile? So, wer nicht im Büro ist, arbeitet nicht und.
Nee, glaube ich nicht. Also, ich glaube, also wir fallen auf jeden Fall ein ganzes Stück zurück, aber ich glaube. Insbesondere auch so an der Uni beispielsweise, da wo ja auch wirklich gut zu Hause gearbeitet werden kann. Ich glaube, könnte mir vorstellen, dass da ein gewisses Umdenken stattfindet und da mehr Akzeptanz ist, weil einfach jetzt gesehen wird, erstens passiert die Arbeit wird trotzdem gemacht. Und das hatte einfach einen riesen Vorteil, dass du einfach mal die Kinder betreuen kannst. Das sind ja all diese Punkte, die Uni sich eh schon auf die Fahne geschrieben hat, ne? Familienfreundliches Arbeiten und so. Aber das war ja immer so eine, naja, also wenn du dein Kind in den Kindergarten oder in die Kinderbetreuung mitschleppen musst, dann ist das eher so, wir versuchen irgendwie die Leute arbeitsfähig zu halten und wenn du denen jetzt erlaubst, zu Hause zu bleiben und zu Hause zu arbeiten, ist das, glaube ich, eine wirkliche Hilfe. Und ich glaube, ein bisschen was wird schon bleiben. Ich glaube, das wird auch zu einem Umdenken geführt haben. Ich habe nämlich bei ein paar Leuten, die wirklich hardcore gegen Homeoffice waren, mit denen habe ich in letzter Zeit gesprochen und die haben schon gesagt, ja, das war schon interessant, das mal zu sehen. Also das funktioniert doch. Das kann ja funktionieren.
Ich glaube auch, dass es im Mittel einige, also dass wir im Mittel zwar wieder grob zurückfallen in alte Vorurteile in manchen Branchen, also wir reden jetzt immer nur über die Branchen, wo es geht, ne,
mit dem Homeoffice. Klar.
Dass wir, aber dass ein bisschen was auch bleiben wird. Ich habe nämlich beides erlebt. Also ich habe sowohl in meinem eigenen Arbeitsumfeld als auch im Bekannten- und Freundeskreis alles erlebt von, dass man gemerkt hat, dass Homeoffice doch besser geht, als man dachte. Ne? Mhm. Also, dass viele Sachen doch viel, viel besser gehen, dass es für die Leute weniger stressig ist, weil sie Zeit sparen und nicht jeden Tag ins Büro tuckern müssen. Ich habe aber genauso gut auch im, wie gesagt, Freundes- und Bekanntenkreis von Vorständen, Vorgesetzten und sonst was gehört, die irgendwie so Sachen gesagt haben wie, ja, bald ist dann der Corona-Urlaub vorbei oder sowas. Ne? Also so, da war alles dabei. Ne? Also ich habe aber auch Arbeitnehmer mitbekommen, die mit besser oder weniger gut zurechtgekommen sind. Es ist halt eine Typenfrage auch, aber ich hoffe insgesamt, dass Homeoffice an sich ein bisschen dieses Vorurteil endlich mal verliert. Mhm. Ne? Also, dass die Leute nicht arbeiten wollen, dass man die Leute kontrollieren muss, damit sie arbeiten und so, was halt dumm ist. Also, ne, find, also ist zumindest meine Ansicht. Wer nicht arbeiten will, kann auch im Büro nicht arbeiten. Also,
das stimmt, ja.
Ne, also kannst auch im Büro den ganzen Tag solitär spielen. naja, aber zurück zur eigentlichen Studie. Wir haben ja gesagt, oder unsere Annahme war, wenn Leute irgendwie ein, zwei Tage Homeoffice machen könnten, wäre das für die Umwelt besser, fürs Klima, weniger Verkehr, weniger CO2-Ausstoß und so weiter und so weiter. In dieser Studie jetzt, die man wie gesagt mit einer gewissen Distanz bewerten sollte, weil kein Peer Review und auch nicht unparteiisch, ne? Also wenn Greenpeace eine Studie in Auftrag gibt, ist das jetzt nicht voreingenommen, aber man erwartet ein anderes Ergebnis, als wenn das, also wenn jetzt das IZT-Institut das macht, ist das was anderes als, sagen wir mal, das Eike-Institut oder so. Ne? Also es ist zwar unabhängig und gemeinnützig und so weiter, aber trotzdem, wie gesagt, keine ordentlich gereviewte Studie. Aber nichtsdestotrotz haben die sich mal angeguckt, was denn potenziell an Einsparungen möglich wäre. Und an dem Paper hängen hinten noch so ein paar politische Forderungen dran, wo man so sagt, ja, schwierig. Aber wie viel CO2 könnte denn tatsächlich mal über den Daumen gepeilt eingespart werden, wenn man jetzt mehr Homeoffice macht? Dazu muss man sich ja natürlich erstmal die Ausgangssituation angucken. Wie viele Leute haben denn vor Corona schon so im Homeoffice zu Hause gearbeitet?
Hm.
Hast du eine Schätzung?
Wie viele Leute? Also da, wie viel das meint jetzt nur, der Arbeit ist völlig Arbeit egal, ob du jetzt drei Tage zu Hause bleibst oder erstmal nur einen Tag oder so, sondern nur wer gelegentlich mal Homeoffice macht.
Ich glaube ja, soweit ich das verstanden habe. Ich habe mir die Studie, die da zitiert wird, nicht angeguckt. Also die Zahl, die jetzt kommt, haben die aus einer anderen Studie.
Boah, niedriger Prozentsatz. Ich sag mal 2%.
Naja, die hatten hier 13.
Oh, so viel, krass. Okay,
ja, das ist also wie gesagt, ich glaube, es ist branchenabhängig, stark.
Ja, okay.
Das Ganze ging während der Hochzeit von Corona, lag der Anteil an Homeoffice bei 25-37%. Je nachdem, welche Umfrage man sich anguckt. Die haben halt verschiedene zitiert hier aus verschiedenen, also alle aus 2020, aber von verschiedenen Umfrageinstituten. Und da schwanken die Zahlen zwischen 25-37%. Also wie man sieht, eine deutliche Steigerung.
Ja, mindestens verdoppelt, ja. Mhm.
Genau. Und ältere Studien, also von 2015, 2016, wurden hier zwei zitiert, haben gezeigt, dass eigentlich von, also noch mehr möglich wäre. Wir haben ja schon gesagt, nicht jeder Job kann auch im Homeoffice gemacht werden, aber ältere Studien haben ergeben, dass bis zu 40% Homeoffice im Arbeitsleben möglich wäre. Also da geht noch ein bisschen was, aber die Corona-Zeit hat auf jeden Fall den Anteil im Homeoffice schon deutlich nach oben getrieben.
Jetzt krass, Frage, ey, 40% könnte ich mir irgendwie überhaupt nicht vorstellen, weil ich meine, bei diesem ganzen Beruf, alles Handwerkliche, alles in der Pflege und so, alle Serviceberufe.
Wie genau die Zahl zustande kommt, dafür müsste man sich jetzt wahrscheinlich diese zitierten Studien mal angucken, was da genau mit reinzählt, ob die wirklich alle Berufe genommen haben oder nur die, die eine Bürotätigkeit beinhalten oder so. So genau habe ich jetzt in die anderen Studien dann auch nicht reingeschaut.
Ja, ja.
was hängen bleiben sollte, ist, Corona hat dafür gesorgt, die Corona-Maßnahmen, dass sich der Anteil an Homeoffice deutlich erhöht hat, also mehr als verdoppelt oder mindestens verdoppelt. Die Frage ist jetzt, wenn man aus so einer Verdopplung der Homeoffice-Anteile, wie schätzt man daraus ab, wie viel CO2 eingespart wurde oder werden konnte?
Naja, müsste man nicht ungefähr, also man muss ja wissen, wie viel Kilometer im Mittel gependelt werden, oder? Dann müsste man,
richtig, genau.
Dann kannst du das doch einfach hochrechnen.
Man guckt mal in die Statistiken des Pendelverkehrs und die bekommt man sehr schön vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Und genau das haben die gemacht. Die haben sich den Pendelverkehr angeguckt und haben das aufgeschlüsselt, weil Pendeln ist ja nicht gleich Pendeln. Es gibt ja einen gewissen Anteil an Leuten, der mit der Bahn fährt, einen Teil, der mit dem Auto fährt, einen Teil, der mit dem Fahrrad fährt und so weiter. Und jede Art von Pendeln hat ja unterschiedliche unterschiedliche Mengen an CO2-Ausstoß. Also eine einzelne Person, die im Auto sitzt, ballert mehr CO2 in die Umwelt als irgendwie jemand, der mit 100 anderen in einer Bahn sitzt. Um das abzuschätzen, sind sie von zwei Szenarien ausgegangen. Ein konservatives Szenario mit 25% Telearbeitsanteil und ein fortschrittliches Szenario mit 40% Telearbeitsanteil.
Ja.
Du kannst mir so weit folgen.
Ja, klar.
In diesen beiden Szenarien, einmal 25% Telearbeitsanteil, einmal 40% der Arbeiter halt Telearbeit, jeweils noch aufgeteilt, ob sie einen Tag Homeoffice machen pro Woche oder zwei Tage Homeoffice pro Woche.
Mhm.
Und dann aus dem Pendeln und dem gewichteten, also diese gependelten Kilometer noch gewichtet nach Fortbewegungsmittel, wie es statistisch verteilt ist, ausgerechnet, wie viel CO2 damit eingespart werden könnte. Und im optimistischen Szenario mit zwei Tagen Homeoffice, also quasi das Beste, was gehen würde, das heißt, 40% der Arbeitnehmer haben
zwei Tage
Homeoffice. Genau. Wo man jetzt sagen würde, das klingt nicht so unmachbar oder unrealistisch.
Irgendwie. Ja.
Durch Pendeln eingesparte Personenkilometer wären 35 Milliarden Kilometer pro Jahr. Wahnsinn, ne?
Ja, das sind Summen.
Und das sind 5,4 Millionen Tonnen CO2. Das sind 18% der durch Pendeln verursachten Emissionen.
Tja. Und wer hat's gesagt? Ich hab's gesagt. Vor einem Jahr in diesem Podcast habe ich gesagt, wenn jeder nur einen Tag zu Hause bleibt.
Ja, dann können wir mal gucken. Bei einem Tag, bei 40% Telearbeitsanteil, bei einem Tag wären es 18,4 Milliarden Kilometer pro Jahr, also Personenkilometer. Und die eingesparte Emission pro Jahr wären 2,8 Millionen Tonnen CO2. Und selbst im konservativen Szenario mit einem Tag Homeoffice bei 25% Telearbeit, also das Negativste, wären es immer noch 1,6 Millionen Tonnen CO2, die eingespart werden könnten. Also es wäre auch aus Umweltsicht, also im Umweltschutzgedanken, sehr, sehr sinnvoll, Homeoffice zu fördern.
Und ja, zumal wir ja gesagt haben, wir kommen gar nicht auf die Zahlen, die wir fürs Pariser Abkommen brauchen. Ne? Die Zahlen, die wir reduzieren müssen jetzt noch, das kriegen wir überhaupt nicht mehr hin mit den Maßnahmen.
Nee, genau.
Und das wäre eine radikale Maßnahme, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten, die aber, glaube ich, gesellschaftlich verträglich wäre, glaube ich, weil die Leute sich darüber sogar noch freuen würden zum Teil. Und trotzdem könnte es damit erhebliche Mengen CO2 einsparen.
Ja, ich glaube auch immer noch, dass das ein großer Hebel ist und dass viele Arbeitgeber oder Personaler an der Stelle noch irgendwie umdenken müssen. Vielleicht hat die Corona-Zeit jetzt ein Stück weit dazu beigetragen, dass die Leute gemerkt haben, oh, es geht doch. Ne, vielleicht kann man doch zumindest ein bisschen was davon beibehalten. Die Frage ist jetzt, das Ganze hat natürlich auch eine gewisse politische Motivation, diese gesamte Studie, sonst würde man es ja auch nicht machen. Was wären jetzt Möglichkeiten, das zu fördern? Ne? Beispiele, die hier angebracht wären oder die hier angebracht werden, wäre sowas wie ein Recht auf Homeoffice, dass wenn möglich, dass man, also wenn es möglich ist, die Tätigkeit im Homeoffice auszuführen, dass der Arbeitnehmer ein Recht darauf hatte, sie auch im Homeoffice durchzuführen, wenn möglich. Diese Forderung halte ich für sehr schwierig, weil wer legt denn fest, ob das möglich ist oder nicht? Wer prüft denn das?
Ja gut, das ist eine gute Frage. Ich persönlich hätte jetzt das nicht so negativ gesehen. Ich fände das sehr, sehr gut, wenn man ein Recht hätte.
Ich fände das auch gut. Die Frage ist nur, ob das nicht so ein papierloser, also so ein zahnloser Tiger ist, weil die Frage ist, wer muss denn begründen, dass die
Sache, wie stark? Bei mir wäre begründen. Natürlich schon mal auf jeden Fall, würde ich sagen, der Default ist, du darfst zu Hause bleiben einen Tag oder was auch immer dann dein Anspruch ist, dein gesetzlicher Anspruch. Und der Arbeitgeber muss dann wirklich, muss dann begründen, warum du dieses Recht nicht ausüben kannst, warum du immer vor Ort sein musst oder warum du immer benötigt wirst.
Wie gesagt, das, die Frage, wer prüft das und wie ist das mit der Haftung, wenn dir im Homeoffice was passiert? Das ist ja immer ein ganz, ganz großer Punkt in Deutschland, ja, okay, bei Homeoffice und mobilen Arbeiten und wie auch immer sich die ganze Scheiße schimpft.
Ja, ich habe gerade schon haftet? Voller Bewunderung gemerkt, wie du Telearbeit gesagt hast.
Ja, ja.
Hat mir schon wieder sehr gefallen.
Es gibt Telearbeit und davon nicht zu verwechseln, damit gibt es noch mobiles Arbeiten.
Natürlich.
Das ist nochmal die Stufe drunter. Das macht der Arbeitgeber, wenn er auf ganz Nummer sicher gehen will. Dann ist es mobiles Arbeiten. Dann muss er nämlich auch nicht mal für einen Arbeitsplatz sorgen oder nicht mal dafür haften oder so, wenn du dir zu Hause irgendwie ein Bein brichst oder so.
Das ist übrigens auch so eine, weil du gerade gefragt hast, ne, wird das alles wieder zurückgehen, also mit dem Homeoffice, dann hört man ja wiederum auch von Firmen, die jetzt festgestellt haben, oh, ist ja super, die arbeiten zu Hause genauso, die kann ich auch zu Hause überwachen und knechten, dann spare ich mir diese teuren Bürogebäude.
Ja, genau, ökonomische Gründe.
Genau,
ne?
Also das gibt's ja auch, ne, in manchen Branchen, das hängt halt ganz, ganz stark von der Branche ab halt.
Ja.
Ich meine, auch das, da kannst du ja sagen, du musst 50 Akten pro Tag bearbeiten und wenn die hier morgen nicht liegen, dann hast du zu Hause nichts getan. Also in so einer Branche kannst du ja wahrscheinlich relativ gut Pensum fordern, ohne dass du überwachst. Und dann sparst du dir das ganze Bürogebäude und alles, was da dranhängt noch, ne?
Und wenn ich mir mal da die Namen der Firmen angucke, bei denen das jetzt nach der Pandemie auch hauptsächlich so bleibt, sind das schon so die großen Tech-Riesen, ne? Also so Google, Facebook, Adobe und so weiter.
Die lachen sich ja wahrscheinlich kaputt, ne? Also normalerweise ist das ein riesen Energiebedarf, so damit die ganzen Computer laufen und die Leute sind froh, wenn sie zu Hause bleiben können und den Strom selber benutzen. So, das ist ja irgendwie. Also,
ja, aber da wäre es zum Beispiel die Frage, wenn du, der nächste Punkt, wenn man sich mal unser Steuerrecht anguckt, ne, wenn Homeoffice eher Regelfall wäre oder wenn man das fördern möchte, könnte man ja auch dafür sorgen, dass man Ausgaben fürs Homeoffice besser steuerlich absetzen kann und nicht so wie jetzt, dass du ein Arbeitszimmer nachweisen musst, alles separat und so weiter und so weiter. Also sobald du in einer Steuererklärung Arbeitszimmer angibst, wird das Finanzamt ja picky. Dass man das ein bisschen vereinfacht, weil wenn man sich das jetzt mal gerade anguckt, wie wir pendeln, steuerlich behandeln, ne, du wirst gerade eigentlich dafür belohnt, wenn du einen weiten Arbeitsweg hast.
Ja.
Ne, also die Pendlerpauschale, das ist, also ich will jetzt nicht sagen, man soll die sofort abschaffen, aber wenn man genauer drüber nachdenkt, aus ökologischen Gesichtspunkten ist das Irrsinn.
Mein Gott, also, wann bist du erwachsen geworden? Jetzt muss ich mit dir ständig über. Wir reden. Früher haben wir kindlich über so Utopien geredet und einfach geträumt und einfach gesagt, das muss man da einfach machen. Und du kommst mir sofort mit so juristischen Spitzfindigkeiten und Steuern. Meine Fresse.
Nee, aber wenn man mal drüber nachdenkt, das ist doch echt bescheuert, oder? Dass wir, also du bekommst viel Steuern zurück, wenn du einen weiten Arbeitsweg hast. Ja, okay, dann gibst du auch viel aus, aber. Ist das sinnvoll? Wäre es nicht viel sinnvoller, die Pendlerpauschale mal nach und nach irgendwie ein bisschen, also anstatt die immer weiter aufzustocken, die mal zu kürzen und das Geld, das man dadurch spart, eher in den öffentlichen Nahverkehr zu stecken? Da, wo es allen zugute kommt, vor allem auch den Leuten, die nicht unbedingt einen Job haben, wo sie jeden Tag mit ihrem Auto hinfahren, in ihr Büro oder so?
Aber jetzt kommen natürlich 1000 Mails, wo Leute sagen, ja, ich lebe aber in der Nähe meiner kranken Mutter, die pflege ich abends und muss, mein Arbeitgeber ist aber leider in 100 Kilometer weg und da muss ich mal hinfahren. Das gibt dann ja immer irgendwelche Ausnahmen, ne, warum das für manche Leute wirklich sinnvoll ist. Ich glaube, aber klar, da bin ich halt bei dir. Ne? Eigentlich ist unser Steuersystem zu kompliziert und vor allem gibt es immer irgendwelche Ausnahmen und die sind leider meistens da, wo Leute eh schon viel Geld haben oder irgendwelche Vorteile haben wollen, weil sie mit dem Auto rumfahren wollen oder so.
Man muss aber jetzt auch beim Homeoffice leider sagen, wenn man das Homeoffice steuerlich begünstigen möchte, also begünstigt man da auch eigentlich die eher Besserverdiener, weil
ja,
die
weil
Leute,
die Jobs
die im Homeoffice
haben,
arbeiten
die, ja.
können oder im Homeoffice schon arbeiten, liegen auch der Studie hier nach im Schnitt 12% über dem sonstigen Durchschnitt, was den ökonomischen Status angeht.
Naja, ja, weil der also, Friseur kann halt nicht so gut zu Hause arbeiten, ne? Obwohl.
Nee, genau. Das, der Altenpfleger oder die Altenpflegerin halt auch nicht.
Genau,
und,
ja.
Ne, das. Also, aber auch wenn es schwierig ist, ist das, denke ich, trotzdem ein Hebel, den man nicht außer Acht lassen sollte. Was mir beim Thema Homeoffice am meisten auf den Sack geht tatsächlich, ist diese antiquierte Ansicht, die mir so unglaublich oft bei so unglaublich vielen Menschen begegnet und auch Menschen, die mir davon erzählen, dass es bei denen auch im Job so ist, dass die Arbeitgeber die Kontrolle nicht abgeben wollen, als ob die eine Kontrolle darüber hätten, was die Leute auf der Arbeit machen. Also dieses Misstrauen, so, warum ist da so viel Misstrauen dem Angestellten gegenüber?
Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das begründet ist, ob es nicht begründet ist. Ich würde ja immer hoffen, nein, aber es kommt wahrscheinlich auch stark auf die Jobs wieder an, ob du da intrinsisch motiviert bist, ob du mal einen Job gewählt hast, weil du da Bock drauf hast oder weil du einen Job gewählt hast, weil du dein Geld verdienen muss irgendwie.
Ja. Naja. Ja.
Aber viel gesagt, Potenzial, ja. Ich glaube, da baut sich die Gesellschaft auch jetzt langsam um und ja, von daher ist das Thema oder der Titel deines Themas gar nicht so schlecht gewählt, ne? Also die Pandemie als Chance, also ich glaube, ein paar Dinge wurden einfach mal in dieser Gesellschaft durchgespielt, einfach so dieser Gedanke, also ich meine, Homeoffice war jetzt eine Sache, die du jetzt vorgestellt hast, aber auch solche Überlegungen einfach mal, sag mal, wie viele Jahrzehnte haben wir uns eigentlich immer krank zur Arbeit geschleppt, oder? Also das war doch völlig normal, dass du mit einer leichten Grippe kann man doch wohl mal eben arbeiten gehen. Das wird doch im Prinzip erwartet. Aber ich glaube, da denken Leute jetzt ganz anders drüber nach.
Ja.
Oder auch die Masken, ne? Also, dass man jetzt, also da muss ja noch rausstellen, wenn die Pandemie jetzt erstmal vorbei ist, ob die Maske komplett geht oder nicht. Also fände ich ehrlich gesagt auch schön, wenn das wie in so einem asiatischen Land halt wäre. Wenn du erkältet bist, trägst du eine Maske, ne? Du willst ja keinen anstecken und da rumröcheln in der S-Bahn.
Ich wollte gerade sagen, zumindest da, wo viele Menschen aufeinander treffen, ne? Zwangsläufig, so wie in der S-Bahn zum Beispiel.
Genau, ja. Also da fände ich ganz toll, wenn sich da so Tradition oder Verhaltensmuster mal ändern würden. Auch dieses zwanghafte Händeschütteln, ne, was ja extrem verbreitet ist, was auch bei mir, in mir sehr verbreitet war. Also Händeschütteln war, ja, macht man halt, ne?
Ja. Und wobei, da habe ich in letzter Zeit dann auch tatsächlich sehr aktiv, wenn mir Leute die Hand hingehalten haben, halt gesagt so, nee, vielleicht nicht. Ne, also versuch darauf zu achten.
Also ist mir tatsächlich wenig passiert, muss ich sagen. Also
mir in letzter Zeit doch noch zwei,
krass.
Drei Mal. Ja, nee, ja,
mir,
tatsächlich.
Mir nicht. Also selbst bei so Situationen, wo das so ganz tradiert ist, also so Vertragsabschlüsse, ne, wo man dann ja irgendwie so aufsteht und sich die Hand gibt, so, oder man merkte so richtig, dass bei den Teilnehmern dieser Situation der Moment da war, jetzt kommt eigentlich der Handschlag und alle haben sich angeguckt und es war klar, okay, das ist jetzt gerade nicht, also es gab nur eine einzige Situation, wo mir in den letzten 4 Monaten jemand eine Hand gegeben hat und ich nicht richtig reagiert habe, sondern dann zugegriffen habe und ich mich dann kurz verabschiedet habe und mir dann schnell die Hände gewaschen habe. Wahrscheinlich bin ich mittlerweile noch hypochondrischer geworden dadurch.
Mir ist es vorgestern passiert tatsächlich noch mehr. Ich habe vorgestern durch Zufall jemandem begegnet, der irgendwie seinem Bruder begegnet ist und dann auch kurz vorgestellt, so ja, hier, das ist der Reinhard. Und da streckte mir diese Person halt die Hand entgegen und ich sagte so, nee, lass mal so, Pandemie.
Aber krass, hat dann immer nur Leute machen. So.
Ja, aber auch, ja, auch nicht mit Absicht. Ich glaube, das war einfach so drin.
Reflex.
Immer noch.
Ne? Ja, genau.
Ja. So ein Reflex.
Ah, okay. Ja, gut. Ah. Schauen wir mal, was bleibt. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also, das ist ja auch nicht nur ein sehr radikaler. Eine radikale Veränderung auf Zeit für diese Gesellschaft, sondern dieses auf Zeit ist ja jetzt auch schon relativ lange. Ne? War ja jetzt nicht irgendwie so, wir reißen uns mal 2 Monate zusammen, dann wäre überhaupt nichts passiert. Dann hätte sich dann alles angefühlt wie, dann hätte sich Homeoffice wirklich angefühlt wie ein Kurzurlaub oder so und Händeschütteln, Masken haben wir schnell wieder vergessen. Aber dadurch, dass sich das jetzt ein halbes Jahr zieht und auch noch weiter zieht, ich glaube, das kann eine Bewusstseinsänderung herbeiführen in so einer Gesellschaft. Bin sehr gespannt.
Ich bin auch sehr gespannt, wie das weitergeht. Also ich dachte auch, das wäre schnell vorbei, aber sieht jetzt nicht so aus. Ne? Also es zieht sich ja doch noch irgendwie deutlich länger hin.
Mhm. So wie ich letztens getwittert habe, so ein Kinderbild von Marie, was sie im Kindergarten gemalt hat, ja, wo die Menschen halt so Masken aufhaben, ne? Weil das einfach zu ihrer Lebensrealität gehört im Moment. Und war jetzt keine Erwähnung wert, die hat einfach Menschen gemalt und die hatten Masken auf und dann siehst du so, okay, das ist tief in ihrer Beobachtung drin. Ne? Sie beobachtet Menschen und sieht, alle tragen Masken und das ist nichts, was sie beunruhigt oder so oder ja, das ist halt so. Nee,
es gehört halt dazu, so wie alle auch einen Pulli tragen oder so, ne, und alle irgendwie Schuhe tragen.
Ja, genau. Ja, ist spannend. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht.
Dann
sind wir im Prinzip bei der Zusammenfassung. Ne? Haben wir heute was gelernt, mein lieber Padawan?
Bestimmt. Wo ist der Sendungsplan? Da ist er. Wir haben gelernt, dass man sein Auto am besten mit Heinz Ketchup poliert. Hashtag not sponsored.
Das ist echt irre. Du hast uns erzählt, wie optische Täuschung oder zumindest eine Art der optischen Täuschung zustande kommt und wie man das mit Hilfe von Fliegen nachgewiesen hat.
Ja. Dann hast du uns noch erklärt, dass das schlechte Netz, das wir immer haben, liegt gar nicht daran, dass wir im Netzausbau hinterherhängen. Hier, nein, es liegt vielmehr daran, dass es in Deutschland viel zu viel regnet.
Ja, genau. Oh Gott, eine Ausrede für die Mobilfunknetzbetreiber. Wir konnten nichts dafür, es hat viel geregnet. Genau, und im Thema Nummer 4 hast du uns gezeigt, dass wir möglicherweise noch viel Potenzial haben für den Klimawandel, wenn wir denn uns mal dazu durchringen könnten, die Leute auch von zu Hause arbeiten zu lassen.
Ja.
Super, dann haben wir das. Lass mal schauen. Ich habe noch einen ganz kleinen Schwurbel. Der ist aber diesmal wirklich nur eine Kleinigkeit. Auf die wurden wir aufmerksam gemacht, nämlich eine App, die sich im App Store befindet, im Google App Store, Play Store, deswegen habe ich die App selber nicht ausprobiert, aber man kann auf den Link klicken und kann sich die angucken. Ein Orgon-Akkumulator-App, eine Orgon-Akkumulator-App. Aber da ist ein dicker, so dick ist der Disclaimer nicht. Erst wird erklärt, was die App ist und dann steht unten drunter ein Disclaimer. Die versprochenen Funktionen sind rein humoristisch zu betrachten und entsprechen nicht dem Funktionsumfang der App. Aber es wirkt erstmal so, als wäre es ernst gemeint. Also die Beschreibung sagt, die Orgon-Akkumulator-App energetisiert ihre Lebensmittel. Einfach die Lebensmittel vor dem Verzehr 1 bis 2 Stunden auf ihrem Handy oder Tablet bei geöffneter App platzieren und die Vorteile mit Orgon-Energie aufgeladener Lebensmittel genießen. Genau. Es geht dann noch ein bisschen weiter mit diversen Schwurbeleien, die da versprochen werden. Und Orgon haben wir aber sogar mal diskutiert. Ne? Den hast du, dieses Phänomen der Orgon-Akkumulatoren hattest du uns, glaube ich, mal vorgestellt. Du hattest nämlich über Wilhelm Reich etwas erzählt. Der hat nämlich.
Ja, das war irgendwie die. die Lebensenergie oder so.
Ja, ja, genau, das geht richtig, genau. Der hat irgendwie Energie gemessen an Objekten, Körpern, Menschen, Lebewesen, Lebensmittel, was auch immer. Und diese Energie hat er, glaube ich, als erstes als biologisch bezeichnet und später als primordial kosmisch. Also der Typ ist auch noch weiter abgedriftet, hat man das Gefühl. Er meinte nämlich, sowas wie eine Bionenkultur entdeckt zu haben. Also er hatte irgendwie sich Objekte angeguckt, leblose und lebende Substanzen, und da hat er irgendwelche Energiebläschen, glaubte er, gefunden zu haben. Ich glaube, im Mikroskop sogar hat er die gesehen. Und dann hat er halt gesagt, das sind diese Bione, die er da sieht. Und darauf hat er dann diese Orgon-Hypothese postuliert. Und das hat er uns dann, glaube ich, erzählt. Die hat er dann Einstein auch vorgestellt und hat irgendwie einen langen Brief geschrieben an Einstein und hat dann gesagt, hier Orgon und so. Einstein hat sich damit sogar mit diesem ersten Brief irgendwie beschäftigt, hat sich den durchgelesen und hat den dann irgendwie widerlegt oder ihm zumindest eine relativ lange Replik geschrieben, worauf er dann, oder der letzte Satz war dann, ich hoffe, dass dies ihre Skepsis entwickeln wird, dass sie sich nicht durch eine an sich verständliche Illusion trügen lassen. Wilhelm Reich und auch diese ganzen Schwurbler, die sind da natürlich, dass sich Einstein überhaupt damit beschäftigt hat, ist natürlich für die so ein gefundenes Fressen, und deswegen sehen die einen gewissen Wert in dieser Orgon-Hypothese, wenn man so will. Und in der Antwort, genau, von Einstein. Und auch Wilhelm Reich hat dann irgendwie noch einen Brief aufgesetzt, ein paar Tage später, hat sich damit beschäftigt mit der Antwort von Einstein und hat dann eben nochmal versucht, zu widerlegen die Replik von Einstein, aber Einstein hat darauf dann nicht mehr geantwortet. Dafür hat er dann keine Zeit mehr gehabt.
Das war noch zu viel des Guten.
Genau, ja. Diese App muss ich mal eben, was fand ich daran spannend? Ich fand die Rezension ganz spannend. Also es sind noch nicht so ganz viele, zum Glück. Aber ich lese mal, sagen wir mal, 4 vor und du sagst mir, ob die Leute das ernst meinten oder ob die das nicht ernst meinten.
Sind wir jetzt wieder an einem Punkt, wo man Satire nicht mehr von Nicht-Satire unterscheiden kann?
Hans Kucke in die Luft, 1 Stern, verarsche hoch 10. Lest mal den Disclaimer. Danach googelt mal Orgonit beziehungsweise Wilhelm Reich.
Das ist jemand, der es nicht ernst meint.
Aber meinst du der, also googelt mal Orgonit, achso, meinst ich habe tatsächlich überlegt, der nimmt die Orgon-Hypothese ernst und deswegen.
Echt, meinst du?
Ja, gute Frage, ja, keine Ahnung, gute Frage, ich weiß auch nicht, ja. Gute Frage. Einen machst du noch. Daniel Masendorf, 5 Sterne. Klare Weiterempfehlung. Ich lege vor jedem Essen meinen Salat eine halbe Stunde bei geöffneter App auf mein Handy. Die Ergebnisse sind bahnbrechend. Anstatt dass mein Bizeps vom Salat schrumpft, wächst er sogar. Meine Erwartungen wurden mehr als übertroffen.
Das ist ja auch Satire. Okay.
Da ist auch einer, der schreibt was von Dr. Axel Stoll. Den muss ich noch eben vorlesen. Genial, gut auch bei Skalarwellen und Chemtrails, aber ein Gefahrenhinweis. Ich hatte den Orgon-Akkumulator, also mein Handy, falsch herum an meine EC-Karte gehalten. Anstatt mehr war weniger auf dem Konto. Aber ansonsten sagenhafte Energieergebnisse, pures Licht. Dr. Axel Stoll hat es ja schon vorhergesagt. Und als Alternativhistoriker kann ich es nur unterstreichen. Diese App kann die Hohlwelt und Neuschwabenland beweisen. Naja, okay. Also hier wird sich zum Glück nur lustig gemacht über diese App.
Ja.
Gut, dann haben wir es für heute. Ah ne, Hausmeisterei haben wir noch ein bisschen.
Stimmt.
Was haben wir denn? Wir haben, wir können verkünden, das, was sich natürlich schon etwas angedeutet hat, die Shows, die wir für den Herbst geplant hatten, die müssen alle verlegt werden, wegen der Pandemie, die gerade durchs Land rollt, genau. Also wir werden keinen dieser Auftritte machen können, aber nebenbei auch nicht wollen.
Tut uns sehr leid.
Ja, natürlich, ja. Das tut uns sehr, sehr leid. Wir hätten natürlich gerne auf Bühnen gestanden, aber nicht unter diesen Voraussetzungen. Ja. Wir wollen weder uns gefährden, noch euch gefährden. Und die Idee von diesen Auftritten ist ja, dass wir einfach mal alle mal zusammenkommen und einen schönen Abend haben.
Und bevor ihr jetzt alle nicht wisst, was ihr tun sollt, erstmal nichts, weil sowohl wir als auch unsere Agentur, als auch die jeweiligen örtlichen Veranstalter, das sind ja viele Zahnräder, die ineinander greifen, kümmern sich gerade um Termine fürs nächste Jahr, beziehungsweise ab da, wo man langsam wieder anfangen kann, das Ganze zu planen, um die Sachen entsprechend zu verlegen.
Genau. Also unser Informationsstand ist jetzt gerade, dass wir irgendwann im Januar anfangen, aber auch das, wisst ihr natürlich, kann sich auch alles irgendwie ändern. Und für alle Termine, die in 2020 ausfallen, werden Ersatztermine gefunden. Für viele gibt es auch schon welche, die haben wir aber noch nicht. Uns wurde nur versichert, dass irgendwie schon sehr, sehr viele gefunden wurden mit den jeweiligen örtlichen Veranstaltern. Sobald wir diese Liste vorliegen haben mit definitiven Terminen, dann werden wir die natürlich veröffentlichen und ihr könnt schauen, ob euch diese Alternativtermine auch passen. Wenn die euch nicht passen, dann werden wir da Lösungen finden oder die örtlichen Veranstalter machen das dann ja wahrscheinlich, dann kann man die Tickets kostenfrei zurückgeben. Aber das wird schon, werden wir schon hinkriegen, aber wir hoffen natürlich vor allem darauf, dass wir uns dann 2021 wieder sehen können.
Genau, das heißt, bestürmt ihr jetzt auch bitte nicht alle, sondern wartet erstmal ab, bis es neue Nachrichten gibt.
Das genau, ja. Ja.
Ja.
Genau, aber wir wollten euch, sobald wir was wissen, und wir wissen tatsächlich auch erst definitiv seit, weiß ich nicht, letzte Woche oder? Ja, letzte Woche irgendwann.
Ja,
ne?
Ende letzter Woche.
Wissen wir
da fällt mir gerade ein, ich muss noch eine Mail schreiben, die du schon beantwortet hast.
Genau, also ja, das tut uns leid. Man kann es natürlich trotzdem live sehen, nämlich auf Twitch. Wir streamen ja alle zwei Wochen.
Ja.
Das hat sich auch zu einem sehr schönen Format entwickelt, wo wir einmal die Woche eben Stündchen Wissenschaftszeug machen, was man hier im Podcast nicht so gut machen kann. Also letzte Woche haben wir ein Spiel gespielt vom MIT, was vom MIT programmiert wurde, wo man sich schneller fast mit Lichtgeschwindigkeit bewegt hat. Und dann konnte man sehen, wie dann die optischen Effekte so aussehen.
Du meinst das Drogenspiel,
das
oder?
Drogenspiel, genau.
Das Drogenspiel, wo man Augäpfel einsammelt und dann durch Schlumpfhausen läuft und alles ist psychedelisch bunt. Ja.
Ja, wenn du das jetzt so sagst, merke ich auch, dass es komisch ist.
Ja. Da können wir mal gucken, da können wir uns vielleicht im nächsten Dings mal zwei, drei optische Täuschungen angucken.
Ja, fände ich auch cool, ja. Wenn du mal welche raussuchst, können wir das gerne machen. Ja, gute Idee.
Kann ich mal schauen. Ich hoffe, dass dass bis nächsten Montag meine Technik ausreichend steht. Ich habe sie jetzt gerade so, ich sag mal, zu 50% stehen, wenn überhaupt, weil alles noch in Kartons ist und Kisten.
Ja, das.
Ich muss meine Webcam suchen. Aber das kriege ich hin, denke ich, bis nächsten Montag. Ist ja noch ein bisschen Zeit.
Also wir können nur motivieren, auf Twitch zu kommen. Wir streamen, also bisher haben wir zwar auf Twitch gestreamt und auf YouTube. Das Problem ist aber, wir können immer nur einen Blick auf einen Chat haben. Und das performt auf Twitch einfach ziemlich gut. Wenn ihr Bock habt, kommt mal auf diese Plattform, guckt euch da mal um. Also
und bevor jetzt jemand schreibt, ich weiß, es gibt Tools, wo man auch die Chats zusammenlegen kann noch. Trotzdem performt das nicht so gut, wenn man zwei Plattformen gleichzeitig versucht zu bespielen, als wenn man nur eine benutzt und da die entsprechenden Möglichkeiten und Tools auch für benutzt.
Es ist ja auch irgendwann nicht mehr zumutbar. Also du willst, also wir haben Bock, die Kameras anzumachen und dann mal eine Stunde über Wissenschaft zu reden und dabei ein bisschen im Netz zu surfen und euch Dinge zu zeigen, die uns in den letzten Wochen aufgefallen sind. Und das ist jetzt nicht unser Hauptanliegen, da wahnsinnig komplexe Studios aufzubauen. Das muss halt irgendwie noch, nach und nach kann das mehr werden, aber jetzt soll das erstmal nur laufen. Was ich eigentlich sagen wollte, danach veröffentlichen wir auch immer noch die Videos auf YouTube. Also ich habe gesehen, da gucken das halt auch ein paar Tausend. Da haben wir jetzt auch 10.000 Follower fast. Und also das ist ja keine Größe für YouTube. Aber freut mich, dass da auch ein paar Tausend Leute die Sachen dann nochmal nachgucken. Weil ich glaube, glaube, das, also macht uns zumindest Spaß und ist halt etwas, was wir im Podcast so nicht machen können. Alles, was so ein bisschen visueller ist, funktioniert da halt ein bisschen besser.
Genau, also live lassen wir das Ganze auf Twitch laufen. Ihr könnt es aber ein, zwei Tage später auch real live quasi auf YouTube noch verfolgen.
Genau.
Zumindest solange wir keine Twitch-Partner sind und das nicht mehr dürfen. Aber dafür streamen wir, glaube ich, zu wenig.
Ja.
So.
Okay. Dann war das Minkorrekt Folge 173 vom 01.09.2020. Wir haben, wie gesagt, noch ein paar Audiokommentare für euch, nämlich den Audiokommentar von René über Bienen und den von Tobi über Guano. Und danach spielen wir für euch noch einen Rausschmeißer. Das ist so eine Nummer. Normalerweise versuche ich immer irgendwie oder wir immer Wissenschaftsbezug zu haben in den Songs. Das war jetzt einfach nur so abgedreht, dass ich es reinnehmen musste. Gretor Musmek, Queen of the Night Aria in Klingon. Also es ist die, die Königin der Nacht Arie. Ist die von Mozart, ich glaube, ne?
Oh, das weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht. Sein, also ja. Auf jeden Fall irgendeine Arie, die in Klingonisch gesungen wird. Und,
ja, ist Mozart.
Ah, sehr gut. Die klingt halt etwas gewöhnungsbedürftig, aber ich fand es irgendwie cool, die Vorstellung, dass irgendeiner eine Arie in Klingonisch singt. Die Kommentare sind auch sehr, sehr cool unter diesem Video. Allein das lohnt sich, da mal durchzulesen. Manche kommentieren, bravo, you bring honor to the house.
Und ich weiß gar nicht, ob ich die hier letztens auch erwähnt hatte, diese Metalband, die mir jemand empfohlen hat, Stovokor.
Ja, genau, ja.
Das, die Metalband, die nur klingonisch singt.
Ich glaube, das war tatsächlich der Anlass, warum uns das zugeschickt wurde. Ich habe mir dummerweise den Namen nicht notiert. Das tut mir leid. Ich glaube, deswegen war jemand motiviert, uns diesen Song zu schicken. Und ja, wie gesagt, er hat mir auch gefallen. Also wie gesagt, manche Kommentare sind begeistert, andere nicht so. Und das finde ich immer so bezeichnend. So Rollenspieler, die nehmen Dinge dann auch irgendwann unglaublich ernst. Ne? Ich war mal irgendwie so, das habe ich ganz oft so bei Rollenspiel-Conventions erlebt, wie dann so Leute sagten, wenn dann irgendeiner Elbisch gesprochen hat, dann haben Leute so gesagt, ja, ist aber ein ganz schlechter Dialekt, den sie da spricht oder den er da spricht. Wo ich dann immer gedacht habe, oh bitte Leute, nee, das ist eine Fantasiewelt. Wir spielen hier.
Wir wollen alle Spaß daran haben.
Da sind auch so ein paar Kommentare in die Richtung drunter, dass irgendwie die Übersetzung ganz schlecht wäre. Also das würde the pronunciation is actually fairly good, but I still can't follow the story. Weil die Übersetzung angeblich schlecht ist. Da habe ich immer gedacht, wann immer ich in einer Oper sitze, denke ich, I still can't follow the story. Ich meine, es gibt Arien, die sind auf Deutsch im Original, so wie dieser hier auch. Ne? Aber ich verstehe die trotzdem nicht. Das haben Arien so an sich.
Ja, richtig.
Das wird, glaube ich, nicht besser dadurch, dass man die in Klingonisch singt. Na gut, also viel Spaß damit. Macht's gut. Bis in einer Woche im Stream und bis in zwei Wochen im Podcast. Macht's gut.
Und noch viel Spaß mit den Kommentaren.
Hallo Nikolas, hallo Reinhard. Ich würde euch gerne einen kurzen Audiokommentar zum Thema Honigbiene und Erbfolge geben, da ich das Thema zur Quarantäne bei Tieren recht spannend fand. Ich muss ein ganz kleines bisschen ausholen. Zuerst vielleicht mal kurz die These in den Raum stellen, dass man das Bienenvolk an sich eher als ein Lebewesen betrachten sollte, als Rudel von Lebewesen. Denn beim Bienenvolk ist es so, dass eine Arbeiterbiene im Sommer nur circa 3 bis 5 Wochen lebt. Das heißt, über den Sommer hinweg gibt es viele, viele Generationen von Arbeiterbienen, die leben, arbeiten und sterben. Die Königin jedoch lebt über mehrere Jahre, circa bis zu 5 Jahre, je nachdem, wie produktiv sie über die Lebenszeit bleibt. Denn ein Bienenvolk als solches, man spricht ja auch teilweise von dem Bienen, als Lebewesen, erzeugt eigene Nachkommen durch Schwärme. Also ein Bienenvolk im Früh- bis Sommer teilt sich in zwei Völker, in einen Schwarm und ein, sag ich mal, Jungvolk, was zu Hause bleibt. Und dieser Schwarm schwärmt aus und bildet ein neues Volk. Das zu Hause bleibende Volk, also welches in der alten Behausung zurückbleibt, bezeichnet man deswegen als Jungvolk, denn in diesem zu Hause bleibenden Volk leben die jüngsten Bienen, also die jüngere Hälfte der Bienenmasse und eben auch eine neu nachgezogene Jungkönigin, die im Moment noch nicht begattet ist, deswegen keine Eier legen kann und erstmal ausfliegen muss, um sich von Drohnen begatten zu lassen. Das Nachziehen neuer Arbeiterinnenbienen kann man eigentlich nicht als Fortpflanzung bezeichnen, denn eine Arbeiterin, wie gesagt, lebt nur 3 bis 5 Wochen und ist auch nicht zeugungsfähig. Das heißt, eine Arbeiterin ist unbegattet, kann also keine Nachkommen zeugen und somit auch nicht wirklich zum Fortbestand der Erbfolge sorgen, abgesehen von einer Ausnahme, zu der wir gleich noch kurz kommen. Zum Thema Genetik. Die Königin selbst ist die Mutter aller Bienen im Volk, denn sie legt die Eier, sie gibt ihr gesamtes Genmaterial ab. Und richtig gesagt, alle Bienen sind Schwestern, also alle Arbeiterinnenbienen sind Schwestern. Streng genommen muss man sagen, die meisten von ihnen sind Halbschwestern, denn eine Königin wird von vielen Drohnen begattet, somit haben sie alle dieselbe Mutter, gegebenenfalls aber unterschiedliche Väter. Eine Königin ist identisch, genetisch identisch mit den Arbeiterinnen. Das heißt, die Königin selbst entscheidet nicht, je nachdem, was für ein Ei sie legt, ob sie jetzt eine Königin nachzieht und eine Nachfolgerin oder ob sie eine Arbeiterin nachzieht, sondern die Arbeiterinnen entscheiden, ob sie ein Ei in einer großen Zelle ausbauen, also mit viel Platz, und ob sie das Ei mit Gelée Royale füttern, das ist ein Drüsensekret, und dadurch eine Königin entsteht, oder ob sie das Ei und auch die danach kommende Larve eben mit normalem Pollen und Ähnlichem füttert und dadurch eine Arbeiterin entsteht. Also die Königin und die Arbeiterinnen oder Jungköniginnen und Arbeiterinnen sind Schwestern und somit identisch. Drohnen, also die männlichen Bienen, entstehen durch unbegattete Eier. Also die Königin entscheidet, ob sie eine Drohne legt, indem sie ein Ei legt, was sie nicht zuvor mit Samen der anderen Drohnen begattet und somit eben ein unbegatteter Drohne entsteht. Das heißt, ein Drohn hat nur eine Mutter, aber keinen Vater. Eine Arbeiterin hat Mutter und Vater. Da also eine Arbeiterin nicht begattet ist und somit auch theoretisch nur Drohnen zeugen könnte als Nachkommen, aber keine weiteren Königinnen zeugen könnte und somit auch keine weiteren Bienenvölker gründen könnte, ist sie für den Fortbestand des Volks bzw. für die Vermehrung der Völker völlig irrelevant. Es ist also nur sinnvoll, dass eine Arbeiterin zum Sterben nach draußen geht. Und das tun Arbeiterinnen übrigens nicht nur, wenn sie krank sind, sondern grundsätzlich, wenn eine Arbeiterin am Ende ihres Lebenszyklus angekommen ist, meist als, sag ich mal, Flugbiene oder Spurbiene oder auch als Wächterbiene draußen am Flugloch, geht sie zum Sterben tatsächlich raus. Das heißt, die Biene fliegt noch mit der letzten Kraft weit weg, um möglichst weit in großer Distanz zum Bienenvolk dann irgendwann zu sterben, weil sie eben jetzt sterben würde. Man beobachtet das auch ganz gut, falls es Bienen nicht mehr schaffen, zum Beispiel aufgrund von Verkühlung oder weil sie irgendwo feststecken oder eingeklemmt sind und sie sterben im Bienenvolk selbst. Sobald man dann die Bienenbeute öffnet und die Bienen können diese festgeklemmte Biene greifen, dann fliegen sie weg und sie schmeißen sie nicht einfach nur vor die Haustüre irgendwie auf den Boden, sondern man sieht wirklich eine Biene mit dieser toten Biene starten und weit wegfliegen, bis man sie nicht mehr erkennen kann. Das heißt, sie bringen sie nicht nur 5 oder 10 Meter weg, sondern die werden locker 50 bis 100 Meter weit weggebracht, um eben Krankheiten durch Tote möglichst weit weg vom Volk zu halten. Betrachten wir das mal im Blick auf die Genetik. Wenn eine Königin Arbeiterinnen als Nachkommen zieht, die zum Sterben vor die Haustüre gehen, überlebt dieses Volk und das Genmaterial der Königin. Tun sie das nicht und sterben zu Hause, stirbt das Volk aus und die Königin stirbt mit dem Volk, denn eine Königin ist alleine nicht überlebensfähig. Es ist also eigentlich gar nicht möglich, dass eine Königin über mehrere Jahre überlebt, wenn sie schlechtes Genmaterial hat. Somit überlebt eigentlich nur das gute Genmaterial. Was ganz spannend ist: ein Bienenvolk kann theoretisch oder auch praktisch sich selbst dazu entscheiden, das Genmaterial zu erneuern. Denn nicht die Königin regiert das Volk, sondern eben die Bienen, die Arbeiterinnen, regieren quasi basisdemokratisch. Und die Arbeiterinnenschaft kann sich dazu entscheiden, das schlechte Genmaterial oder eine unproduktive Königin auszutauschen. Sie töten diese Königin einfach ab und ziehen sich aus einer neuen, aus einem Arbeiterinnen-Ei, also einem befruchteten Ei, eine neue Königin. Diese neue Jungkönigin ist jetzt die Schwester aller Arbeiterinnen, fliegt nach draußen und lässt sich neu begatten. Da sie eine Schwester ist, aber gegebenenfalls mit einem anderen Vater, hat sie anderes Genmaterial als die Königin, schon mal 50%. Und dadurch, dass sie erneut von anderen Drohnen begattet wird, bringt sie nochmal 50% neues Genmaterial mit hinein. Das heißt, nach 3 Wochen oder 4 Wochen, wenn die Königin begattet ist und neue Eier legt, wird neues Genmaterial im Volk, also in demselben Lebewesen, produziert und somit, falls es besser ist als das alte, wieder junges, frisches Material, das Überleben dieses Volkes sichert. Zum Thema Evolution, das Thema mit dem Pilz ist eine Sache, der Biene hat auch noch einen anderen Feind, und zwar die Varroa-Milbe. Das Problem hier ist, dass die Evolution hier nicht mehr greift, da wir als Imker sehr stark hier eingreifen und die Bienenvölker gegen diese Varroa-Milbe behandeln müssen. Die Varroa-Milbe ist aus Asien eine eingeschleppte Milbe, gegen die unsere europäischen Bienen eben nicht immun sind und nicht resistent. Das heißt, sie haben keine Möglichkeit, sich gegen diese Milbe zu wehren. Und mit unserer Behandlung als Imkern verhindern wir eigentlich auch die Evolution und die Ausbildung einer solchen Resistenz. Im Moment ist die Wissenschaft sich weitestgehend einig, dass wenn man hingehen würde und mit der kompletten Varroa-Behandlung stoppen würde, würden ca. 95% aller Bienenvölker im nächsten Winter draufgehen, diesen nicht überleben, weil einfach die Varroa-Last zu hoch wäre und das Bienenvolk daran sterben würde. Ein paar wenige Völker würden überleben, die eine höhere Resistenz haben, das heißt ein stärkeres Putzverhalten. Im nächsten Jahr wäre die Selektion erneut, das heißt die, die es schaffen, sich noch stärker zu putzen, würden noch stärker überleben, würden sich noch besser gegen die Milbe durchsetzen. Dadurch hätte man vermutlich nach wenigen Jahren eine Varroa-Resistenz hier in Europa entwickelt. Jedoch mit dem Nebeneffekt, dass wir ca. 99% aller Bienenvölker verloren hätten. Und man muss ganz ehrlich sagen, wenn 99% aller Honigbienen auf einmal aussterben, würde das einer Naturkatastrophe gleichkommen, was die Pflanzenwelt angeht. Denn die Honigbiene ist zusammen mit Fliegen und den solitär lebenden Bienen doch einer der größten Bestäuber, gemeinsam natürlich mit den Hummeln, die es hier gibt. Und somit hätten wir durchaus, sag ich mal, ein krasses Problem. Deswegen können wir das nicht machen. Deswegen müssen wir hier weiter quasi gegen die Evolution arbeiten und die Bienen behandeln. Ich hoffe, das war interessant und nicht zu lang. Falls es doch zu lang war, vielleicht einfach nur für euch interessant. Ich wünsche euch viel Spaß bei den nächsten Folgen. Mir natürlich und den anderen Hörerinnen ebenfalls. Und ja, alles Gute, bleibt gesund. Bis bald.
Hallo Nikolas, hallo Reinhard. Hier ist Tobi vom Podcast Geschichte Europas. Ich wollte zusätzlich zu dem, was ihr in eurer Folge gesagt habt, noch ein bisschen was zur historischen Relevanz von Vogelkacke sagen. Guano war nämlich einer der ersten Rohstoffe, wo man befürchtete, dass der irgendwann zu Ende geht. Man hatte schon im Laufe des 19. Jahrhunderts erkannt, dass man mehr Guano verbrauchte, als die Vögel nachproduzieren können. Man versuchte also auch, sich so viel wie möglich davon zu sichern. Die USA verabschiedeten schon 1856 daher auch einen Guano Islands Act, nachdem bislang unbeanspruchte Vorkommen von Guano von amerikanischen Bürgern besetzt werden konnten und diese dann als Teil der USA galten. Einige davon, etwa das Midway Atoll, sind heute noch Teil der USA. Das Ganze mit dem Guano muss man auch im Zusammenhang mit den Ideen von Robert Malthus sehen. Man dachte damals, dass die Bevölkerung exponentiell, die Kapazität zur Herstellung von Nahrung aber nur linear wächst. Danach würden, so die Theorie, mit quasi mathematischer Sicherheit immer wieder Hungersnöte auftreten, welche die Bevölkerungszahl so sehr dezimieren, dass man danach wieder genug Essen für alle produzieren konnte. Um eben diese Hungersnöte zu verhindern, forschte man nach Möglichkeiten, den molekularen Stickstoff, der ja über 2/3 der Luft ausmacht, zu Dünger zu machen. Das lief dann auch unter dem passenden Motto Brot aus Luft. Die beiden deutschen Chemiker Fritz Haber und Karl Bosch haben dann Anfang des 20. Jahrhunderts das nach ihm benannte Haber-Bosch-Verfahren entwickelt. Dabei wird N2, also molekularer Stickstoff, bei bis zu 350 bar Druck und bis zu 500 Grad Celsius über einen metallischen Katalysator zur Reaktion mit H2, also Wasserstoff, gebracht. Dabei entsteht dann NH3 und das ist dann Ammoniak. Daraus kann man verschiedene Dünger herstellen und das ist auch heute noch wichtig für die Ernährung der Menschheit. Aus der Entdeckung sind ganze 3 Nobelpreise für Chemie rausgefallen. Fritz Haber erhielt 1918 für das Haber-Bosch-Verfahren den Nobelpreis, 1931 dann Karl Bosch für die Weiterentwicklung der chemischen Hochdruckverfahren und dann 2007 Gerhard Erdl für die genaue Erklärung des Mechanismus des Haber-Bosch-Verfahrens. Ich finde selber irgendwie bizarr, dass man das ganze Verfahren anscheinend etwa 100 Jahre lang durchführte, ohne es dann ganz genau verstanden zu haben. Ich will ja auch nicht unerwähnt lassen, dass Fritz Haber eine Person ist, die man historisch sehr zwiespältig betrachten muss. Er schlug nämlich schon kurz nach dem Beginn des Ersten Weltkriegs vor, Chlorgas als chemische Kriegswaffe einzusetzen. Chlor war damals ein Abfallprodukt der chemischen Industrie und Haber konnte das dann gewinnbringend an die Armee verkaufen. Der Einsatz dieser Gaswaffen kostete dann zehntausenden Menschen das Leben und verletzte noch viele hunderttausende weitere Soldaten. So, ich hoffe, ihr fandet diesen kurzen Ausflug in die Geschichte interessant. Macht weiter mit eurem tollen Podcast. Glück auf und schönen Tag noch.